Folge 93 Armageddon. Wir sprechen über den drohenden Weltuntergang, über den Hitler des Filmbusiness, Michael Bay, über mögliche Optionen zur Asteroidenabwehr und warum Analsex unsere Biosphäre retten könnte. Mein Name ist Fred und das sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Herzlich willkommen am Kack- und Sachtisch, lieber Tobi.
Hi.
Lieber Richard.
Hi.
Mein Name ist Fred. Und es gibt ja, also neben uns, der Hamburger Stammbesetzung der Kack- und Sachgeschichten, gibt es noch so einen. So eine Second Unit, sag ich mal.
Die Second Unit,
die Alien, die Alien Squad, die Schaumfahrtbehörde. Andi.
Das ist eklig.
Ja, Mann, ey.
Das, der Weltschaum Squad.
Das ist gut, Alter. Das ist so eklig.
Ja, also wir haben da, es gibt da so zwei Vögel, Farb und Andi, mit denen ich in Pforzheim ja relativ häufig auch aufnehme.
Die Schaumfahrt-Unit aus Pforzheim.
Genau.
Entschuldigung, aber das muss jetzt erst verarbeitet werden, dieses Wort.
Und einen dieser beiden Herren haben wir hier bei uns. Er ist, sein Impact auf Hamburg hat Norddeutschland erschüttert. Er ist vor ein paar Stunden mit dem Zug hier in Hamburg angekommen. Er ist schon seit heute Morgen um 9 am Bier trinken, weil er, glaube ich, neben Flugangst auch Zugangst hat. Jetzt wirst du groß angekündigt, Alter. Er ist Softwareentwickler in der Luft- und Schaumfahrt. Er ist Musiker. Er ist groß, einigermaßen mittelmäßig attraktiv, schwarze lange Haare, Brille. Herzlich willkommen,
Fabio. Und wer das ist, den das hört ihr nach dem Intro.
Herzlich willkommen, Fabio.
Ja, guten Tag, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ne? Yeah. Ankündigung, ja, ey.
Erstmal Bier.
Ja. Nee, erstmal Schnäpsle.
Ja, das ist mein Spruch.
Okay, gut. Wir haben ja hier Gastgeschenke von
jetzt
dir bekommen.
Jetzt lass den Mann nochmal ausreden.
Nee, schau vorbei. Prost.
Prost.
Prost, ja. Cheers.
Fab hat uns so ein Gastgeschenk mitgebracht. Wie Männer das tun, überlegen sie wochenlang über ein Geschenk und holen dann kurz bevor es losgeht im Kiosk um die Ecke Jägermeister.
Das war auch der Plan bis zum Schluss, also es war keine Kurzschlussreaktion. Ihr habt es verdient.
Genauso will ich das bei meiner Hochzeit haben, wenn jemand nicht weiß, was er schenken soll.
Ja, Prost. Ja. Leute, das bringt nichts, das zu klopfen, das ist Chemie pur.
Das gehört dazu, halt die Fresse.
Ach, du Pimmel. Wirklich? Sagen, ey, so.
Ist auch schön warm, wie es sein muss, ne? Prost.
So wie mit diesem. Wie mit diesem
wunderschön.
Wie mit diesem Klopfern.
Oh, so leicht kassenlauwarm.
Oh, gut, dass ich morgen arbeiten muss.
Ja, schön handwarm.
Wie mit diesen Klopfern so. Da ist kein einziges natürliches Molekül mehr drin, das ich irgendwo absetzen kann, aber alle klopfen sich.
Ja, es geht ja nicht ums Mischen. Es geht ja um.
Ja.
Das ist wie Anstoßen, weißt du?
Ja. Tja,
das
Leute.
Das doch auch, wenn dein Klopapier nicht den Arsch aufreißt, oder?
Wir sprechen heute über einen Film, ich überlege gerade noch, ob ich irgendwelche Asteroiden-Wortspiele am Start hat.
Der eines Fabios würdig
ja.
ist.
Ja, Moment. Wir sprechen heute.
Also, wir müssen dazu, Fabio hat sich wirklich stark dafür eingesetzt, dass wir den machen, weil der wissenschaftlich so akkurat ist.
Er hatte halt richtig Bock. Wir wollten eigentlich Interstellar machen.
Genau, und er hat aber interveniert, so nein, macht bitte den anderen, der ist viel besser.
Und denn wir machen?
Warte, kurz zur Erklärung.
Ach so.
Wir wollten eigentlich mit Farb Interstellar machen. Ja, und da wir jetzt unser Bühnenevent übermorgen haben und echt im Stress sind und viel Scheiß vorbereiten müssen und uns gedacht haben, Interstellar verdient es, dass man sich da richtig drauf vorbereitet.
Und Fritten Sack ist und unbedingt noch eine normale Folge aufnehmen muss.
Ja, haben wir jetzt, wenn schon Farb da ist, müssen wir mit ihm aufnehmen. Wir sprechen heute über einen Film, der aber ähnlich deep ist. Wir sprechen über Armageddon.
don't wanna close my eyes.
Oh, ich hab gedacht, wir machen jetzt, boah.
Ja, wollte ich eigentlich auch, aber das passt nicht, weil Interstellar wäre ja pfarr. Wollen wir pfarr machen?
Komm, wir machen
ist rum, ist rum.
Sag's noch, nee, komm.
Wir sprechen heute über Armageddon.
Wow. Oh, endlich darf ich mal mitmachen.
Close my eyes. I don't wanna fall asleep.
Ich hab den Song komplett vergessen gehabt. Ohne Scheiß. Ich hab ihn vergessen gehabt. Ich guck mir den Scheißfilm an. Dann kommt der Song. Ich hätte fast gekotzt, ey. Das war echt kurz davor.
Jetzt weißt du, dass es nicht nur der cheesigste Song von Errol, einer wirklich cheesigen Band ist, sondern auch noch der Soundtrack zu diesem Film war. Ja. Und zwar gespielt während in einer Szene, die darauf vorbereitet, dass Ben Affleck die Tochter des Sängers dieses Songs bügelt.
Ja, Mann, ja.
Das heißt, wir sehen, wie der Vater der Schauspielerin besingt, dass sie gleich gefickt wird. Und zwar von Ben Affleck.
Das sind real emotions, Mann.
Scheiße, Mann. So, und zwar mit Keksen, ne? Ich weiß nicht, was die mit diesen Keksen da treiben, aber ich bin mir ziemlich sicher, die waren noch nicht fertig an der Stelle.
Ich sag dir, der hat an Matt Damon schon geübt, Alter.
Fab, du hast dich vorbereitet auf den Film?
Nein, ich hab ihn angeguckt.
Du hast ihn dir angeguckt?
Ja, also genauso wie wir. Ja, also.
Du hast ihn dir angeguckt, wie war das so für dich als Fab, du bist ja in unserer Community so bekannt als der absolute Sci-Fi-Space-Nerd, der alles hasst, der an nichts ein gutes Haar lässt, der einfach unser kleiner Hosentaschenzyniker. Was hältst du denn von dem Film?
Also, ich werde genau eine gute Sache an diesem Abend über diesen Film sagen. Ich war mit 12 damals im Kino und habe ihn seitdem nie wieder angeschaut.
Das ist das Gute.
Der kleine Farb so mit seiner langen Hand. Nee. Wie fandst du den Farb?
Nee. Nee, und damals war ich natürlich beeindruckt und so ein Scheiß, weil ich keine Ahnung hatte. Und wo ich gehört habe, ich muss mir das jetzt nochmal anschauen, habe ich echt, ich will echt nicht, okay? Habe ich mit ein paar Bier drauf vorbereitet, habe Urlaub gehabt, daheim gesessen. Freundin war bei der Arbeit, wie sie es gehört.
Oh Gott, ey.
Hab den Film angemacht und ich habe wirklich die pure gequirlte Scheiße erwartet. Und ich war dann positiv überrascht. Also ich habe wirklich noch viel, viel schlimmer Scheiße erwartet, als also nicht, dass er gut ist, aber er war nicht so scheiße, wie
so
ich dachte.
So Sharknado-Qualität und dann...
Ja, ich habe wirklich gedacht, Michael Bay Sharknado-Scheiße kommt jetzt. War es aber nicht.
Ja, also das Ding, ich glaube, das kann man vorweg sagen, Armageddon ist in all seiner Hassenswertigkeit ein durchaus unterhaltsamer Film.
Exakt.
Ja. Also er ist wirklich sehr, sehr beschissen, wenn man drüber nachdenkt, aber währenddessen macht er schon Spaß. Also ist jetzt...
Aber um es kurz vorwegzunehmen, auch mein Lieblingskritiker Roger Ebert, der für die New York Times und so auch schreibt, der hat den Film der Film ist auf seiner Top 10 Hassliste tatsächlich unter den Filmen, die er am wenigsten leiden kann. Und er schrieb damals über den Film, es ist eine Körperverletzung der Augen, Ohren, des Gehirns, des gesunden Menschenverstandes und des menschlichen Bedürfnisses, unterhalten zu werden.
mein persönliches Lieblingszitat über den Film stammt von den Screen Junkies aus dem Honest Trailer für Armageddon.
Oh ja, der ist lustig.
Und zwar sagte da der Sprecher, der Film ist wie Taco Bell. Das ist so eine US-Fastfood-Kette. Der Film ist wie Taco Bell. Sieht von außen gut aus, aber du darfst nicht drüber nachdenken, was drin ist.
Ja. Der ist halt wirklich so. Also auch so dieses ganze One-Liner-Gerede in diesem Film, also diese ganzen Dialoge, dieses, wo gerade so, ich sag mal, nach dem ersten drei, also das letzte Viertel des Films besteht ja wirklich nur noch aus Sätzen, die dich möglichst zum Heulen bringen.
Ja.
Also wir haben ein kleines Kind, Mami, guck mal, da ist der Vertreter. Das ist kein Vertreter, das ist dein Vater. Oder darf ich in die Hand schütteln, denn sind die Tochter des mutigsten Menschen dieses Planeten. Und nur so eine Scheiße die ganze Zeit. Oder Harry, das kannst du nicht machen, das war mein Job. Nein, dich um meine Tochter zu kümmern, das ist jetzt dein Job. Und das wirklich nicht, also die ganze...
Für alle, die jetzt Armageddon noch nicht gesehen haben.
Ja, genau, lasst uns...
Guckt ihn auch gar nicht erst
an. Sehr, sehr gut.
Guckt Interstellar.
Genau, guckt Interstellar.
Toll.
Ja. Genau. Interstellar ist der kluge Armageddon.
Ja, nee, Deep Impact. Dann guckt Deep Impact.
Ja, dann guckt lieber Deep Impact.
Darüber wird noch zu sprechen sein.
Okay.
Ja, also wie wir das immer machen, wir nehmen ja auch immer alle von Null auf mit. Kommt ein Alien auf die Erde?
Was ist das, Armageddon?
Ja. Entschuldigung. Tobi, das ist ja deine Spezialität. Kommt ein Alien auf die Erde? Was ist Armageddon?
Ich möchte, dass ihr noch nicht kommentiert, wie die Handlung ist. Ich fasse jetzt nur die Handlung zusammen und dann kommentieren wir die Handlung, okay?
Okay, ich halte mich zurück.
Also Armageddon ist ein US-amerikanischer Kinofilm von Katastrophenregisseur Michael Bay. Katastrophe doppelt gemeint. in dem es darum geht, dass ein Komet auf die Erde zufliegt und eine Truppe von Ölbohrern... auf die Erde zufliegt und eine Truppe von Ölbohrern, die von Astronauten ausgebildet wird, wie man ins Weltall fliegt, nicht umgekehrt aus irgendwelchen Gründen, wird da hochgeschossen, um da ein Loch zu bohren, um den Asteroiden in zwei Teile zu sprengen mit einer Atombombe. Das funktioniert, Bruce Willis stirbt, alle weinen und Aerosmith spielt ihren Song, während die amerikanischen Bomber Parade fliegen.
Da, was ich noch ergänzen
möchte, das ist tatsächlich einfach die Handlung.
Ein Asteroid, ja. Und das ist das Schöne, ein Asteroid größer als Texas.
Ja, das stimmt. Ja,
und das ist übrigens das Einzige, was die Amerikaner auch können. Wenn sie sich vorstellen müssen, was groß oder klein ist, muss das immer mit Texas
vergleichen. Ja, das haben wir Europäer, aber auch mit Belgien. Musst du mal drauf achten. Du hast ständig Vergleiche mit, ist so etwa so groß wie Belgien.
Ja,
ist
Moment. Groß wie Belgien. Ja, das ist, aber das ist nichts Ami- oder Filmexklusives. Das ist was menschlicher Verstand exklusives. Du brauchst immer einen Vergleich.
Nee, aber trotzdem, das ist auch, weil es ja ein amerikanischer Film ist, das ist wirklich so, ich war in den Staaten, ich war auch in Kanada. Es ist immer, wenn was wirklich als extrem groß dargestellt wird, sagt man immer, stell dir Texas vor.
Ja, wenn du denen sagst, so groß wie Frankreich, könnte es halt auch ein kleines Steinchen sein, haben die keine Ahnung davon.
Ja, ja, da trallen die nicht.
Ja, für das die ist auch Paris. There where dragons live. Paris ist für die auch ein Vorort von Berlin.
Ja. Ja, genau. Richard, du.
Es gibt aber Eurotrip, die sind immer. Wir sind doch schon in London, von hier aus können wir praktisch nach Berlin schwimmen. Ja. Laufen. Da ist ein Meer zwischen. Dann schwimmen wir halt dahin.
Richard, du bist ja verdammungswürdigerweise ehemaliger Filmkritiker. Ist das ein guter Film?
Boy. Was sind jetzt gut wie Schindlers Liste oder gut wie Sharknado?
Ja, nee, halt, also. Fragen wir wirtschaftlich oder fragen wir intellektuell?
Also, okay, das mal was Neues.
Wirtschaftlich war es wahrscheinlich sogar ein guter Film.
Ja, pass auf, wirtschaftlich komme ich gleich zu. Erstmal intellektuell ist es tatsächlich so der kleine 5-jährige Junge in der Ecke, der sich den Kopf gestoßen hat und zur Beruhigung in der Nase bohrt.
Darüber wird die nächsten 5 Stunden zu sprechen sein.
Ja, weil das ist ziemlich genau die Handlung im metaphorischen Sinne.
Ja, also genau so eigentlich.
Ich muss mal ganz kurz spoilern. Diese Folge der Kack- und Sachgeschichten wird im Prinzip jetzt eine 3-stündige Hasstirade, wie dumm Armageddon ist.
Ja, aber ich möchte noch mal betonen, dass ich den mag. Ja. Also, ich so dumm und scheiße er auch ist, ich mag diesen Film. Ich guck den gerne.
Genau da kommt es dann halt nämlich dazu, weil wirklich kritisch gesehen jetzt, wirklich filmkritisch gesehen, ist das wirklich... Also unterste Schublade, so das ist wirklich, das ist das benutzte Kondom der Filmgeschichte. Das ist einfach so ein Klischee nach dem anderen. Ja. Wirtschaftlich allerdings war der Film echt witzigerweise im eigenen Land ein Flop.
Was?
Aber im Großen und Ganzen mega Erfolg. Ja.
Was?
Ja. Der hat mehr eingespielt in Übersee und dann weltweit, also im Gesamtergebnis weltweit, als im eigenen Land.
Das ist doch der amerikanischste Film aller Zeiten.
Nee, pass auf, da spielt ja auch jeder Amerikaner mit, der vorher mal von der Kamera
gestanden hat. Ja, trotzdem, die Amis fanden den damals gar nicht so geil. Der kam am 1. Juli 1998, wie gesagt, gemacht von Michael Bay unter Produktion von Touchstone Pictures, also
das
Disney.
Das war noch Bruckheimer, oder?
Nee,
das ist schon nicht mehr Bruckheimer.
Doch, das war Bruckheimer noch.
Das war noch Bruckheimer. Aber Michael Bay hat ja mit Bruckheimer zusammen angefangen. Also
ja, genau.
Bruckheimer hat sich Michael Bay so hochgezogen.
Wer ist Bruckheimer?
Genau. Jerry Bruckheimer ist ein amerikanischer Produzent. Ah, der zum Beispiel The Rock und sowas und Bad Boys und solche Geschichten.
Gesichtsloser Geldsack.
Ja, der ist CSI, der hat alles gemacht, was Erfolg hat.
So gesichtslos ist er nicht. Also
Moment, der war Michael Bay nicht auch Bad Boys?
Ja, genau.
Die haben zusammen gemacht.
Ja, genau.
Ja, aber also Jerry Bruckheimer ist so der Erfolgsregisseur, der hat vor allen Dingen so sehr, sehr viele... Der Erfolgsproduzent, der hat so sau viele Serien, die du auch kennst, da hat er über seine Finger mit drin.
Also Michael Bay arbeitet, er nimmt das Koks.
Ja, so in etwa.
So in etwa,
Er stellt die Nutten.
aber das Ding ist, warum er sich ausgerechnet Michael Bay hochgezogen hat, da zitiere ich jetzt gerne die Epic Rap Battles of History, wo Michael Bay auftaucht und nachdem die ganzen anderen Regisseure, also so Kubrick und so, diskutiert haben, also Rap diskutiert haben, über Kunst und so, kommt er runter, hängend an einem Helikopter, springt runter und brüllt in einem Megafon, This game is about motherfucking money! Und deswegen hat Jerry Bruckheimer den hochgezogen. Ja. Also wenn er eins kann, dann ist es Geld mit Scheiße verdienen.
Ja, das ist auch wirklich so. Also die haben den Film halt auch wirklich in 16 Wochen zusammengezimmert. Man kann es nicht anders bezeichnen. Die haben den in 16 Wochen...
So wie den Bohrer.
So einen Film, ja, in 16 Wochen so einen Film auf die Beine zu stellen, ist im Prinzip nichts. Das ist wirklich also wirklich ganz, ganz mies. Der hatte ein Budget von 100.
Ist zu viel Zeit oder zu wenig?
Viel zu wenig.
Viel zu wenig.
Viel zu wenig.
Ja, aber dafür ist doch gut, wie er geworden ist für die.
Ja, aber
Ding ist halt, da wo eingespart wurde, ist vor allem die Story, weil das meiste, was beim Film braucht, sind heutzutage Special Effects.
Ja, aber ich krieg doch alles mit, was ich wissen muss.
Ja, aber
der eine
damals
säuft, der andere ist cool, der andere fickt Nutten und dann gehen sie da hoch und machen alles cool und dann verrecken zwei, einer dreht durch und dann heiratet er die Alte. Nicht so blöd.
Ja, aber das ist, also ich meine, da bin ich voller Farbseite. 16 Wochen sind viel zu wenig.
Ja.
Suicide Squad hat ja genau das Gleiche gemacht, in viel zu kurzer Zeit irgend so ein Drehbuch, man kann es nicht anders sagen, dahin gerotzt. Und das ist das, was Michael Bay seit Beginn seiner Karriere tut, außer vielleicht bei Bad Boys 1. Da hat man das Gefühl, da hat er ja noch Ideen.
Ja.
Der setzt halt wirklich einfach nur so Blöcke aus dramaturgischen
Klischees
zusammen. Also ja. Er nimmt so, okay, ich brauche einen Helden. Oh, wir nehmen den,
verzweifelten alleinerziehenden Vater.
Ja,
das sind zwei Blöcke, sehr schön. Seine Tochter hat sich mit ihm verkrafft. Oh, genau. Sehr schön. Oh, sie ist in seinen Arbeitskollegen verliebt. Besser.
Was könnte noch sein? Stimmt, er mag ihren Verlobten nicht. Was könnte passieren? Oh, er ist der Beste in seinem Job. Also das setzt sich so durch. Also wir haben wirklich alle Klischees, die es
gibt. Das triggert so ziemlich alles, was ein Mann ausmacht.
Genau.
Ja, also es ist ein richtiger Männerfilm. So, oh, ich habe voll die geile Tochter und weh, der Wichser fest die an.
Genau,
und
der schießt mit einer Schrotflinte auf den Typen, auf einer Ölbohrinsel.
Und er erwischt sie auch. Es wird nie wieder drüber geredet, dass er sein scheiß Bein weggeschossen hat.
Nein.
Wird nie wieder drüber geredet. Ist alles cool.
Wir sollten uns diese ganze Sequenz auch nochmal vor Augen führen.
Ja.
Wir haben da den angeblich besten Bohr-Truppführer aller Zeiten. Ja? Also, ja. Der so gut ist, dass es offensichtlich schwieriger ist, Bohren Astronauten beizubringen, als ihm ins Weltall zu fliegen. So gut kann der Mann bohren.
Alleine Bohrinseln verwaltet. Alleine.
Genau, Leute, alleine.
Lasst mich zum Punkt kommen.
Moment. Ich weiß, ihr seid alle wütend auf Michael Bay. Aber wir haben Zeit.
Okay.
Lasst uns mal ganz kurz durchatmen.
Okay.
Warte mal. Nee, bitte. Alle vier. Okay. Lasst mal bitte kurz bis fünf zählen.
Fünf.
Eins.
Fünf.
Zwei. Drei. Vier. Fünf.
Boah, das war.
Das war echt lang.
Okay. Nehmt euch die Zeit.
Ich mach einfach mal weiter nahtlos, aber ruhiger, entspannter.
Ich hasse euch so sehr, ey.
Okay, also, ich war dabei stehen geblieben. Genau, der verfickt beste Bohrmeister auf diesem Planeten, ja, kommt auf folgende Idee. Ich sehe, wie Ben Affleck meine Tochter bügelt, während der Song ihres Vaters läuft.
Den er nicht geschrieben hat.
Den er nicht geschrieben hat. Und deswegen schieße ich mit einer Schrotflinte auf einer Ölbohrinsel, die aus Metall besteht. Mit Metallkugeln. Auf einer Ölbohrinsel in der Gegend rum.
Wo alles brennbar ist.
Ja. Also wirklich alles. Also alles, wenn du das
und
falsche
Rohr... Und seine Wade.
Und
es wird nie wieder drüber geredet.
Ja, der hat den einfach angeschossen.
Na, der vor allen Dingen, der danach aus dieser Firma ausscheidet und innerhalb von gefühlt 48 Stunden seine eigene Bohrölfirma gegründet hat.
Ja, Mann. Ey, Alter, also wir wollen erst später über die Filmfehler und die ganzen Logiklöcher sprechen.
Gibt's irgendwas anderes, worüber wir reden können?
Das finde ich so albern. Diese ganze Öl... Also diese ganze Ölbohrindustrie wird in dem Film so dargestellt wie so Farmleben. Meine kleine Farm.
So, ja.
Also Bruce Willis, der die gleiche Rolle wie in jedem Bruce Willis-Film spielt, hat
John McClane auf der Bohrinsel.
Ja, ganz genau. Also Bruce Willis hat so seine eigene... Das funktioniert so in der Realität nicht. In der Realität sind das riesengroße Ölmagnate, so Holdings, mit tausenden Mitarbeitern und einer davon vergewaltigt für diese Firma die Ölinsel.
Vor allem, Bruce Willis ist mit 8 Millionen Dollar im Business drin und schraubt noch selber in der Scheiße rum, hat auch keinen Müll, Alter.
Also, das Ölbusiness wird da wirklich dargestellt wie so Farmlife, so ein Familienbetrieb. Das ist halt völliger Schwachsinn. Und dann hat AJ Ben Affleck innerhalb von offensichtlich wenigen Tagen sich so ein eigenes Ölbohrfeld irgendwo in den USA organisiert.
Und dann verwaltet das dann an seinem kleinen
Verschwörungstrailer.
Ich glaube, wir waren gerade, dass wir ein bisschen über die Trivia gesprochen haben.
Genau. Ja. Also wie gesagt, nochmal um die Frage zurückzukommen, warum es ein Flop war in den USA. Der hatte ein Produktionsbudget von 140 Millionen Dollar, was zum damaligen Zeitpunkt echt eine Menge ist. Filme 16 Wochen rauszustampfen, so ein Film, das braucht ordentlich Kohle. Tatsächlich Einnahmen im eigenen Land hat er gerade mal 201,5 Millionen gemacht.
Ein Flop ist das nicht.
Pass auf,
per Definition.
Per Definition ist es ein Flop, weil er ganz knapp über Produktions- und Werbekosten gekommen ist damit.
Das gilt, stimmt, ja das, gut, wenn du die Werbekosten musst,
das gilt mit anrechnen. Das gilt wirklich als Flop
in der Filmbranche. Also in seiner Heimat ist er gefloppt weltweit und noch dazu hat er im Ausland mehr eingespielt. Also wir finden Desasterfilme, wie Europäer vor allen Dingen, und Asiaten finden Desasterfilme interessanter als die Amis mittlerweile.
Mhm.
Weltweit hat er 553,7 Millionen Dollar eingespielt damals.
Mhm.
Er hat 4 Oscar-Nominierungen bekommen.
What?
Ja, Mann.
Und was hat er gewonnen?
Filmsong?
Die Goldene Himbeere.
Ja,
Der hat keinen gewonnen, oder?
Nee, er hat 4 Nominierungen gekriegt für Visual Effects, Sound, Sound Editing und Original Song. Und gewonnen hat Bruce Willis eine goldene Himbeere. Ja.
Als schlechtester Darsteller?
Ja, genau.
Ja. Ja gut, aber man muss sagen, für die Zeit waren die Visual Effects nicht schlecht.
Ey, ja, nein, die waren super.
Das ist, die Visual Effects waren geil, aber da siehst du, wo das Geld reingeflossen ist, weil da haben sie am Drehbuch nämlich gespart. Ja. Obwohl J.J. Abrams dran mitgeschrieben hat.
Ja, das heißt aber nichts. Der hat auch bei Genesis oder wie auch immer dieser neue Terminator-Film heißt, mitgeschrieben. Genesis wird er ja genannt, aber der wird so bescheuert geschrieben.
Ich nenne ihn immer Terminator Geschlechtskrankheit. Genesis.
Genesis. Ja. Worauf will ich hinaus? Genau, also der Michael Bay hat wirklich nur Wert auf Dinge gelegt, die Leute halt im Kino am meisten beeindrucken. Und das siehst du eben auch an den Oscar-Nominierungen, dass es halt nur um Ton und Visual Effects im Prinzip geht. Ja. Und das sind halt genau die Dinge, über Ton wird noch zu sprechen sein, also nicht heute,
der Ton bei Armageddon ist super.
Ja,
kann man nichts sagen.
Nee, eben. Also der Song von Aerosmith, ja, geschmacklich.
Der ist tot gespielt, aber das ist ein fantastischer Song.
Das ist ein guter Song.
Ich hasse ihn.
Ja, zu Recht, aber es ist ein guter Song, das muss man leider so sagen. Es ist ein guter Rock-Pop-Balladen-Schnulz-Fix-Song.
Übrigens, bis heute der mit großem Abstand erfolgreichste Aerosmith-Song, und die hatten verdammt viele erfolgreiche Songs. Ja.
Ja, klar, Alter. Das Witzige ist, ich habe den heute noch, aber ich höre gerade Rockantenne wie irre, weil ich einen Rammstein-Song hören möchte und dann mit dem Gewinnspiel mitmachen will. Ich habe den Song heute noch im Radio gehört.
Ich weiß noch, wie der damals rauf und runter gelaufen ist. MTV, Viva. Du bist an dem Scheiß nicht vorbeigekommen.
Du bist erstickt an dem Song.
Das war wie eine Krankheit, Mann. Halt die Fresse, Mann. Dann immer die Visage von seiner Tochter, die ja echt hot war. Also, Junge, hat die eine Fresse gehabt damals. Ne?
Ich finde die immer noch ziemlich heiß.
Aber das war vor der Herr der Ringe, als sie noch ordentliche Lippen hatte. Mittlerweile hat sie ja so aufgespritzte Scheißlippen und sieht aus wie eine Schlauchpuppe.
Mittlerweile ist echt übel, Mann.
Ja, mittlerweile sieht sie übel aus. Damals sah sie noch sehr natürlich schön aus.
Wie alt war die damals? 17, 18, 20?
17.
Echt?
Die war 17?
Die war 17, ja. Das siehst du einfach. Das ist dieses, ich bin seit 2 Sekunden erwachsen. Das ist genau die Fresse.
Darf ich? Unglaublich. Das ist so eine richtige Herrenrunde.
Nein, scheiße, nicht raus.
Das ist so eine richtige Herrenrunde hier gerade, ne? Ich muss ganz kurz einwerfen.
2 Minuten Erwachsenenfresse. Das muss ich mir merken.
Ja, genau, die kennen Farb.
Das ist echt so ein richtiger
Herrenrunde.
Das ist der Anmachspruch auf dem Kiez. Ey, du hast doch so eine seit 2 Minuten Erwachsenenfresse.
Die kennen wir alle, die seit 2 Sekunden Erwachsenenfresse. Also, das ist mir während dem Gucken gar nicht so aufgefallen. Das ist mir im Nachhinein beim drüber nachdenken aufgefallen. Was für ein unfassbar eigentlich sexistischer Film gibt.
Mega. Denn
es gibt,
Michael Bay halt.
Es gibt in dem ganzen Film nur eine weibliche Rolle, die man mit ganz viel Fantasie irgendwie so als Nebenrolle, die dem Hauptcast zugehört, bezeichnen könnte, Liv Taylor. Und sie hat nur eine verdammte Funktion, nämlich die schöne Tochter von Bruce Willis zu sein.
Nein, die hat eine ganz, ganz wichtige Funktion. Du siehst sie, ab wann fliegen sie los? Ungefähr Hälfte des Films, ne?
Ja.
So ungefähr. Das heißt, du siehst die von den, wie viel Runtime hat der?
2 Stunden.
2 Stunden?
2,5,
siehst,
Alter.
2,5 sogar. Du siehst sie ein Viertelstunde lang heulend vor einem Monitor sitzen.
Übrigens,
das ist noch sehr wichtig, weil die ist nicht nur nicht Teil der Handlung, die ist so wenig Teil der Handlung, dass sie der Handlung zuschaut und einfach nur weint, wenn irgendwas den Charakter...
Moment, übrigens war sie, warte mal, wenn ich kurz einwerfen darf, sie war, das war gerade falsch, sie war 21 während der Dreharbeiten, als der Film... Aber es ist trotzdem... Das war
trotzdem cool.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist halt auch das, was Michael Bay auch immer vorgeworfen wird, was er auch mit Megan Fox gemacht hat.
Ja, genau.
So, das halt irgendwie so das geht, bei Michael Bay-Filmen geht es immer entweder dass du untersichtig, also die Kamera untersichtig dich dabei zeigt, wie du aus dem Auto aussteigst, oder das Helikopter gegen die Sonne fliegen, oder dass irgendeine geile Olle in viel zu kurzen Shorts halt irgendeinen Typen total heiß macht.
Der pure das Mainstream
immer
halt.
Das Gleiche.
Ja, klar. Also alles, was knallt.
Waffen.
Alles, was knallt mit
Milch und Zucker.
Also er ist der Shakespeare der Filmindustrie.
Wir haben eine Pilotin an Bord.
Ja.
Eine der hochqualifiziertesten Tussis in dem ganzen
Laden. Das stimmt. Aber die Rolle ist absolut unwichtig.
Sie fliegt in den Müll. Ja,
und
vor allen Dingen, die ausgebotet wird, mitten im Film dann, von einem russischen Mann.
Boah, stimmt, aber der ist geil, Mann.
Moment, der Typ ist der Hammer. Aber so ist es halt.
Moment. Du,
boah, da lache ich jetzt mal.
Du hast
das, ja, ich lache, ich mache mich dafür verantwortlich.
Du, ja, ich, Alter, ich will
jetzt, soll.
Also ich will jetzt
für 90er Jahre Actionfilm war das sehr fortschrittlich.
Es gibt
heutzutage wären 417 Gender an Bord. Aber damals war das noch nicht so. Ja. Und deswegen war halt eine Frau dabei.
Du, in dem Film gibt es 30 verschwitzte heroische Männer. Ohne Scheiß. Und es gibt eine Frau, die eine Stunde lang weint. Und es gibt eine zweite Frau, die 2 Minuten lang ein Raumschiff steuert.
Und jetzt?
Ey, ich will jetzt hier auch nicht den Feministen raushauen lassen. Ich will es nur anmerken, dass wenn man
drüber... Sind wir doch mal ehrlich, Sind Bohrinseln voller Frauen, die voll knallhart hier rumbohren und
nein,
so shit?
Nein, Frauen arbeiten...
Es ist schon, also unter der Prämisse, dass der Film so handelt, wie er handelt, ist es sehr realistisch, wie es abgelaufen ist.
Ey,
ich habe mit einem Kumpel mal ein Porno zurückgegeben, der hieß die Bohrloch-Spezialisten.
über die Bohrinsel spreche ich nicht, Mann. Frauen, das meine ich wirklich ernst, Frauen sind zu clever, um auf Bohrinseln zu arbeiten.
Ja,
Weil Bohrinseln ist, glaube ich, der beschissenste Job aller Zeiten.
Exakt. Aber deswegen hat dort auch eine Frau nichts verloren in dem Film.
Ja.
Und die eine kranke Tussi, die sich damit hochschießen lässt.
Ey, warte mal.
Na gut, die ist halt Statistik.
Warte mal, ganz kurz.
Wir reden das von den 90ern.
Ja. Ey, warte mal ganz kurz. Die mit im Weltall ist, das ist ja eine von den Astronauten. Ist das auch die, die dieses hammerharte Training mit denen noch
vorzieht? Ja, genau.
Ja, das ist die, die du 4 Sekunden lang siehst, bevor die Tür zugeht.
Die noch sagt hier irgendwie, Bär, wenn ich ihnen in die Eier trete,
genau,
passiert
ja.
mit ihnen
was. Also sie ist das, was Mitte der 90er im Michael Bay-Universum als taffe Frau gilt.
Ja. Ah, ja. Leute, ja. Also ich, wenn wir jetzt eine Diskussion über Feminismus starten, sitzen wir hier in der Stunde noch und lachen über Fabios Chauvi-Sprüche.
Ja,
aber,
weil ich da jetzt wieder die Boss zu sagen.
Ich möchte das, lassen wir es einfach so stehen und das, das kann niemand bestreiten.
Ich habe was dafür gesagt.
Das ist ein gesagt, extrem, da ist noch eine. Das kann niemand bestreiten, lassen wir es einfach so stehen. Es ist ein extrem männlicher Film.
Ja, es ist auch ein extrem sexistischer Film. Also ja. Man kann es auch nicht...
Was?
Man kann auch das nicht anders sagen. Ja, es gibt, wie du hast es so schön gesagt, es gibt 30 Männer und eine Frau ist Quote. Und
ja, aber ist doch nicht sexistisch, Mann.
Ja, doch, in dem Zusammenhang schon.
Nein, Mann.
Weil ich sag mal so, wenn du Armageddon schaust, dann erinnerst du dich maximal an Liv Taylor und das auch hauptsächlich, weil die
super 2 Minuten
im Gesicht hatte.
Ha, ja?
Genau. Und die andere Frau, ganz ehrlich, ich habe den Film 10, 15 Mal gesehen.
Ja. Ging
die
mir
war
ähnlich.
Aber auch nicht schlecht.
Nein, aber jetzt, wo ihr davon sprecht, jetzt erinnere ich mich erst wieder an die.
Ja, stimmt, aber ohne,
die war auch
ohne,
in diesem Film.
Aber ohne Scheiß, warte mal, darüber gerade reden, das ist ein super Übergang. Und zwar einfach davon ausgehend, ich wollte mal ganz kurz noch mal weitermachen, wegen des finanziellen Erfolgs des Films. Pass auf, der Film kam ja, wurde ja dann richtig bemessen an seinem Erfolg 1998. Und er war Platz 2 der erfolgreichsten Filme 98. Platz 1 war Soldat James Ryan. Aber 98 war auch echt kein geiles Jahr. Und jetzt gerade komme ich darauf, weil wir gerade über die Rolle der Frauen in Filmen auch so sprechen. Weil tatsächlich, was war 1998 mit am erfolgreichsten noch? Verrückt nach Mary, Das große Krabbeln, Waterboy, Dr. Doolittle und Godzilla.
Okay, das sind wirklich alles keine sonderlich guten Filme.
Ja,
außer
das,
vielleicht Verrückt nach
und
Mary.
Und das waren, ja, das ist aber auch wieder ein total frauenfeindlicher Film eigentlich.
Was?
Darüber sollte man mal in einer eigenen Folge
sprechen. Nee, ich glaube, wir müssen mal Frauenfeindlichkeit definieren.
Stopp, das können wir jetzt nicht hier diskutieren,
nee, Mann,
Leute.
Nee, das können wir jetzt hier nicht diskutieren, Mann. Weil das geht gerade bei Verrückt nach Mary ein bisschen zu deep.
Das ist ja, aber wie du schon
der
siehst,
der war nicht frauenfeindlich, halt Armageddon war es auch nicht.
Nee,
das
aber,
ist keine Frauenfeindlichkeit.
Nee, aber trotzdem,
nein.
98 war echt kein gutes Jahr für einen Film, Mann.
Ja,
da kam haufenweise stumpfer Scheiß, der
echt hat. Niemand hat gesagt, dass der Film frauenfeindlich ist.
Sexistisch ist er.
Ja, ist es was anderes?
Ja, er ist nicht feindlich gegenüber Frauen, sondern
männerfeindlich.
Aber er stellt Männer auf eine höhere Stufe als Frauen.
Also,
Männer sind in dem Film wichtiger und besser.
Er ist aber auch.
Es sind halt zufällig die Coolen in dem Film, sind halt zufällig Männer.
Nee, ja, aber das ist kein Zufall,
aber bei
Alter. Du hättest auch Frauen casten
Leute,
können.
Leute, halt jetzt die Fresse, ich habe keinen Bock mehr über das Thema zu sprechen, Mann. Ohne Scheiß. Ein andermal.
Wir können froh sein, dass einer von denen
Ghostbusters. Ein andermal.
Alter,
ey,
Alter,
nein, Leute.
Alter, hier
Leute,
nicht von Ghostbusters.
Fred, mach weiter.
Leute.
Ich möchte auch sagen, dass wir jetzt nicht darüber sprechen, weil wir uns vor der Thematik steuern. Ich finde die Thematik super spannend. Sondern weil wir halt jetzt irgendwie auch mal langsam wieder zum Thema kommen müssen.
Ja, mehr hat der Film nicht zu bieten, Mann. Ey, wir holen hier fast alles raus,
ich,
was geht. Okay?
Ich wollte gerade sagen, wir saugen den
okay,
Rest.
Fred,
nein.
Das ist aber auch ein alter Hut zu sagen, dass Michael Bay-Filme frauenfeindlich oder sexistisch sind.
Also, ja, gut, Moment, man kann viel Schlechtes über Armageddon sagen, aber nicht, ja, dass die Kack- und Sachgeschichten-Sprecher zu wenig Stoff gehabt hätten.
Okay, also,
Alter, soll ich dir meine Mindmap zeigen, was wir heute noch alles vorhaben?
Gib mal deine Mindmap.
Nee.
Dann lass es. Dann nee, mache ich jetzt weiter.
Aber hier nochmal zu zum Erfolg, zur Produktion und zur Zeit, in der er produziert wurde. Ich finde es super abgefahren, dass die zwei großen Ein Asteroid zerstört die Weltfilme im gleichen Jahr veröffentlicht wurden.
Das ist ein Trend, Mann, wie immer.
Also Armageddon.
Armageddon und im selben Jahr, paar Monate vorher, kam Deep Impact.
War der vorher?
Der war vorher,
der
ja.
Der war ein paar Monate vorher.
Den hab ich mir damals als 1998, wie alt war ich da? 14? 13? Den habe ich mir in Bretten im Kino angeguckt.
Oh, da war ich 8.
Und,
Alter, 90er-Jahrgang.
Deep Impact war halt so die große, erwachsene, ein bisschen lahme Version. Und Armageddon ist halt die, wir sind 14, trinken das erste Mal Alkohol und schießen mit einer Leuchtpistole in der Nachbarschaft rum Version.
Und träumen die nächsten zwei Jahre von Liv Taylor Version.
Das ist so die völlig aufgedrehte Version davon, so die Kinderversion eigentlich, ne?
Ja.
Also aber dafür kriegt man wenigstens ein bisschen Info. Also, ich habe vorhin angeteasert, dass es das einzig Gute ist, was ich jemals sagen würde. Das war eine Lüge, ich sage nochmal was Gutes. Man kriegt wenigstens 3 Sekunden lang eine kurze Info, wie das so abläuft, wenn man so losfliegt und dann muss man um den Mond und ein bisschen beschleunigen. Also immerhin.
Es war
fast alles falsch,
pass
aber
auf,
immerhin.
Das war also ich stimme dir zu, Fab, ich finde für einen Michael Bay, für einen US-Kinofilm und besonders für einen Michael Bay-Film kriegt man verdammt viel Science-Tainment in dem Film.
Es ist Science-Tainment.
Das Wort habe ich gerade erfunden.
Das ist nicht sehr schlecht, schön. Ja, sehr schönes
also,
Wort.
Ja. Man kriegt echt viel Schissenschaft in dem Film mit. Es ist zwar, wie wir jetzt in der Folge noch klären werden, fast alles falsch, aber es regt zum Nachdenken teilweise an und es ist echt viel Pseudo-Schissenschaft.
Darf ich schon mal den Anflug lästern?
Ganz kurz mal einmal kurz zwischendurch.
Kommt, Deep
Impact. Deep Impact übrigens hat gerade mal das Produktionsbudget von Armageddon rausgeholt.
Ja, ist bei der war aber auch echt langweilig.
Platz 7 der erfolgreichsten Filme, 98. Ja,
ich glaube, dass ich den besser fand. Also ich habe ihn auch nicht mehr angeguckt, weil ich war schon natürlich auf Netflix, habe gedacht, warum haben wir eigentlich nicht Deep Impact, das umsonst? Nein, ich muss 4 Euro ausgeben, weil Armageddon.
Ja, das ist
aber
halt,
ich glaube, ich habe den ziemlich geilen Erinnerung.
Nee, also ich hab den letzten Mal, als ich gesehen habe, das war auch schon sehr lange her.
Die Effekte
und
sind halt
da fand
mega
ich
dumm.
Den langweilig. Also ich weiß auch, einen Effekt fand ich fett, das war diese Meernummer, das sah geil aus.
Die war richtig gut,
aber
die habe ich nochmal angeguckt.
Die war echt fett.
Aber
diese Handlung so langweilig mit diesem Bunker und
ja.
Du hast ewig lange, du hast so Herr der Ringe-mäßige Laufszenen, nur dass sie nicht in Neuseeland in geilen Bergen stattfinden, sondern einfach irgendwo in Nevada, in der Wüste, wo die einfach nur rumlaufen.
Das Beste an Deep Impact ist wirklich, wenn der Meteorit endlich einschlägt.
Ja, genau. Ja. Also der Film, der ist aufgebaut wie so ein schlechter Roland Emmerich-Film, wollte ich gerade sagen. Einer der schlechteren Roland Emmerich-Filme, wo du die ganze Zeit nur sitzt, wann passiert's endlich. Und ja. So ist halt auch Deep Impact. Also du wartest eigentlich nur auf das Ende.
Lass uns nicht so ausführlich jetzt darüber sprechen, ja. Weil, wie gesagt, wir haben noch viel vor, aber Deep Impact ist so die dröge Version. Ich will mal kurz wieder, ich bin so ein Fan von Bildern, von Vergleichen. Wenn Armageddon die Studentenparty ist, wo alle rumsaufen und schreien, dann ist Deep Impact die Selbsthilfegruppe danach, wo alle in Anzügen am Tisch sitzen und sich darüber unterhalten, wie schlecht Alkohol ist.
Ja.
Das ist, so die dröge Erwachsene-Version.
Oder so ein bisschen diese Parallelschnitt-Party-Sequenz Party Animals mit Ryan Reynolds, womit Ryan Reynolds damals bekannt geworden ist.
Mhm.
Auf der einen Seite die fette, super Studentenparty mit Kostümen und Titten und auf der anderen Seite die Studentenverbindungsparty, wo die alle da sitzen in ihren Ohrensesseln, Zigarren rauchen und flanieren.
Ganz genau, das ist es.
Ist das mit den Hundeeiern?
Ja, genau,
mit der Hundewichse. Der Hund hat auch, er sitzt im Whirlpool und die Eier schwimmen hoch.
Ja, genau, und das ist dann auch der Film, wo die dann in diese Teilchen wichsen und auf dieser Party essen die dann diese Teilchen und überall Sperma im Gesicht. Oh, die Füllung ist noch warm und so lecker. Und am Boden des Korchs, wo die Teilchen drin sind, ist ein Foto, wie die den Hund einen runterholen. Ja.
Mit den Baisers oder was auch immer.
Das war ein guter Film, ich mochte den. Party Animals fand ich klasse.
Aber weil wir gerade bei guter Wichse sind, kommen wir doch nochmal zum Einspielergebnis zurück.
Fred muss mal Party Animals verdauen. Wir können jetzt kurz machen, was wir wollen.
Ja, auf jeden Fall. Armageddon war, wie zu erwarten, Platz 1 der Kinocharts 1998. der Film, der am meisten eingespielt hat. Und tatsächlich der höchste Einspieltag, wer jetzt fleißig zugehört hat, der Film kam am 1. Juli 98 in die Kinos. Wann war wohl der höchste Einspieltag?
4. Juli? 4. Juli?
Ganz genau. In Amerika
unser
der 4.
Independence Day.
Genau. Er ist gerade mal Platz 7 der erfolgreichsten Disasterfilme. Platz 1 ist Titanic, danach Independence Day. Platz 3...
Ich muss kurz unterbrechen, aber Überraschung, Titanic ist auf Platz 1 ja. irgendeiner Liste.
Ja, ja. Gravity ist auf Platz 3 und Platz 4 finde ich persönlich am besten ist Twister.
Ey, ich habe als Kind habe ich Twister geliebt. Ich habe ihn seitdem auch nicht mehr gesehen. Ich werde ihn mir seitdem auch nicht mehr angucken, weil ich glaube, dass der echt scheiße war. Ja. Aber als Kind habe ich den geliebt.
Die Kritiken zum Film waren damals total desaströs. Er hat auch eine IMDb-Wertung von 6,6, irgendwie Metascore.
Ach, das ist aber gar nicht so schlecht.
34 Punkte oder so bei Rotten Tomatoes. Kommt da irgendwie auch nur gerade mal auf 20% oder sowas. Und das Geile ist, es gibt tatsächlich eine Anekdote zur Kritikerpremiere. Und zwar soll tatsächlich ein Kritiker falsch ins Kino gesetzt worden sein und am Ende des Films gefragt haben, das war jetzt nicht Spice World, den ich gesehen habe, oder?
Aber wir reden hier von Verkaufszahlen, oder?
Wir reden hier von reinen Einnahmen, ja. Aber ist doch krass, der hatte nach seinem ersten Einspielwochenende einen Einbruch von über 35% seiner Einnahmen. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig.
Wow. Das spricht nicht für den Film.
Nee, ja. Mann, absolut nicht.
Aber so, ich sag mal, so gerade, also ihr beide seid ja, also Fab und Fred, ihr seid ja wirklich richtig, richtig, richtig alt.
Und, ja, wir sind beide Anfang 30.
Sehpflege. Ja, ich bin noch unter 30, noch knapp so 2 Wochen. Mhm. Deswegen darf ich das noch sagen. Und Richard und ich, wir Jungspunde hier.
Ich das bin noch 2 Jahre drunter, ganz ruhig.
Ja, ne, aber wir sind noch jung, wir sind noch Ende 20.
Hör auf, dich mit ihm zu vergleichen, er ist hot.
Ja, halt die Fresse. Aber dafür bin ich.
Ja, warte, du gehörst eigentlich eher zu mir und Fred, also wenn wir ja, ganz ehrlich okay. sind.
Ja. Also, dann gib mir noch 2 Wochen
sagen. Tu mal mit. So, als hätte ja. als wäre das, was du gesagt hast.
Was wollte ich nochmal sagen? Ach, genau. Weil jetzt so gerade. In den 90ern, was als wir noch so in der Schule waren und ihr schon so kurz auf die Rente zugingt, das war echt ein Phänomen, dieser Film. Den hatte jeder gesehen, jeder hat ihn gefeiert. Ich kenne wirklich, also ganz, ganz wenige Leute, die beim, also wirklich ganz wenige, du gehörst jetzt dazu und Fred wahrscheinlich auch, hauptsächlich, weil es nicht zugeben wird, die nicht geheult haben, als sie zum ersten Mal Armageddon gesehen haben. Ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich den das erste Mal gesehen habe. Da war ich so, weiß ich nicht, 14, 15 oder so. Und ich habe den vor kurzem erst von nicht mal einem halben Jahr mit meiner Freundin zum ersten Mal geschaut. Die kam gar nicht auf diesen Film klar.
Das heißt,
was meinst du damit? Die hat nur geheult die ganze Zeit. Und echt? Der Film war außen saß, der war so scheiße, wieso heulig? Selbst Sven ging es so, der hier mal in der Folge war, der hat genau, also O-Ton genau das gleiche, der war scheiße, wieso heulig.
Ja.
Also der drückt wirklich so brutal auf die Tränendrüse am Ende.
Also ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob ich damals geheult habe, aber wie gesagt, ich war mit 12 drin niedergeguckt und jetzt, wo ich ihn geguckt habe, alleine, Gott sei Dank, Odin sei Dank, es waren echt Momente, wo ich gedacht habe, Alter, gleich kurz.
Ja.
Das ist einfach Psychologie. Ich hasse die Scheiße, da stimmt überhaupt nichts. Scheiß auf alles, aber mir kullert gleich eine Träne.
Alter, ohne Scheiß. Alleine die Anfangsszene, wenn die ersten Meteoriten auf Manhattan treffen, ne? Ich habe den Film, ich war 8. 98 war ich 8 Jahre alt. Dann habe ich den im Kino gesehen, weil ich mich in den Saal geschlichen habe, weil mein Vater hat in einem Kino gearbeitet und dann bin ich halt in den Saal und habe mir Armageddon angeguckt. Ne? Ich bin nach dieser Szene, wo das Empire State Building mit den ganzen Leuten da runterkracht und dann auch noch auf den Hund fällt, bin ich rausgegangen, weil ich angefangen habe zu heulen als
krass.
Ja, also, weil das halt einfach so, es hat einen so getriggert, einfach nur, es hat so eine Urangst in mir hervorgerufen.
Das Schlimmste ist dann, vor allem wenn es dann gegen Ende geht, dieses die ganze Welt arbeitet zusammen, wir haben eine geile Rakete und das trägt, damit kannst du mich eh triggern, wir haben eine geile Rakete gebaut, wir fliegen in scheiß Space, wir machen das alles ist mega geil, die ganze Welt arbeitet zusammen, scheiß auf Religion, scheiß auf alles, ich war kurz vorm Losplan, ich bin erstmal rauchen gegangen, weil ich dachte, das sehe ich nicht ein, dass ich bei Star Trek nicht heule, aber bei der Scheiße fast flam, das sehe ich echt nicht
ein. Das ist eine emotionale Manipulation.
Ja, mega, ne? Also gerade diese Nummer am Ende, was ich vorhin so schön mich drüber lustig machte, über diesen Satz mit dich um meine Tochter zu kümmern, das ist jetzt dein Job. Harry, nein. Das ist halt wirklich so, oh mein Gott, er denkt selbst in dieser Situation, dass er sich jetzt opfert während der Atombombe.
Aber das ist Evolution, das ist so tief in der drin.
Sowas. Ja, da kannst du nichts gegen machen.
Egal wie gebildet du bist als Mann, du hast die Hormone. Wenn du das siehst, flippst du aus.
Das ist cleverer Einsatz von Bildern und Musik, Alter. Die
mega.
Musik vor allem, die
Dieser Engelsgesang, die ganze.
Für mich ist der Film.
Dieser Krach von dem Meteor, der so Asteroiden. Für mich ist der Film auch eine absolute Hassliebe. Also, wenn ich den Film angucke, dann schwanke ich die ganze Zeit so zwischen zwei Extremen. Dann schwanke ich immer zwischen Workout!
going to space, motherfuckers! Ich bin ein scheiß Astronaut, wir retten die Erde! Alter, wo die auf dieser Landebahn da aussteigen, ja, und in Zeitlupe dann auf das Space... wo die in Zeitlupe auf das Space Shuttle dazulaufen. Du sitzt echt da und du wickst dir echt vor Space-Geilheit in die Hose.
Ja, Mann.
Aber so der noch halbwegs rational denkende Teil deines Gehirns sagt, Alter, das ist purer Müll. Das ist das Happy Meal der Filmkunst.
Ja, das bist
ist,
du dir, das geht sogar. Ja. Und vor allem, das Geile auch, wenn diese offensichtlichen, diese, weil das Geile ist, dieser Harry, den ja Bruce Willis spielt, der hat ja voll die Nulpen auf seiner scheiß Bohrinsel, ne? Also Bohrinsel, auf einer Bohrinsel zu arbeiten, scheint kein sehr anspruchsvoller Job zu haben, wenn er da irgendwie einen Typen hat, der offensichtlich inzestuös gezeugt wurde und irgendwie Haggis den ganzen Tag frisst. Wenn solche Nulpen dann wirklich in Zeitlupe, in den geilsten Raumanzügen, die es gibt, dann da auf diese Rakete zulaufen, und da denkst du in dem Moment, weißt du, die kleine dumme Arbeiterklasse in dir denkt dann auch so, ja, Mann,
das könnte jetzt auch sein. Ja, aber weißt du, bis zu dem Punkt, Ich hab extra auf geachtet, bis zu dem Punkt, abgesehen davon, dass man so Idiot nicht ins Weltall schießt. Bis zu dem Punkt ist es noch gar nicht so dumm. Ich hab echt gedacht, okay, ich hab echt gedacht, es wird dümmer. Ich hab gedacht, okay, gut, wir haben wenigstens haben wir Piloten, wenigstens fliegt Bruce Willis die Scheiße nicht selber. Aber wo die auf der Mir ankommen und die Scheiße mal schön ins Spin kriegen, damit sie Gravitation haben, da war halt echt, ey, alles klar.
Also, dass die halt auf der Mir Schwerkraft haben, ist völliger Schwachsinn.
Ja, die kommen auf die Mir, aber weißt, sie erklären es sogar.
Warte kurz, lass uns doch mal dazu kommen. Also, wir hatten ja jetzt den Grundplot, total die Vollidioten, die eigentlich nur den ganzen Tag auf einer Bohrinsel rumstehen, die sollen in Weltall geschossen werden, um ein Loch in einen Meteoriten zu bohren, um dort eine Bombe reinzulassen, damit er gesprengt wird und dann am Planeten in zwei Hälften vorbeigeht.
Pass mit auf, jetzt, der Begründung, es ist einfacher, Bohrern das Astronautsein beizubringen, als Astronauten das Bohren.
Ja, genau. Und jetzt fände ich es mal ganz normal. Jetzt lass uns doch mal dazu kommen, wie ist denn der Plan, die überhaupt auf diesen Asteroiden zu kriegen? Der so groß ist wie Texas, wohlgemerkt.
Darf ich ihn erklären?
Ja, gerne.
Also, O-Ton war sogar sowas. Keine dumme Bemerkung, ich weiß, dass der Maßstab nicht stimmt. Wir fliegen los um x Uhr, 76 Minuten später, und es sind wirklich 76, docken wir auf der Mir an. Die fängt dann krankerweise an zu spinnen, damit die überall Schwerkraft haben. Egal wo sie hingehen, haben sie Schwerkraft, obwohl das Ding spinnt und eigentlich dürftest du nur in den absoluten hintersten Ecken Schwerkraft haben, aber scheiß drauf. So,
dann fliegen kurze Erklärung dazu, dieses Grundprinzip, die Raumstation dreht sich und da hast du in den äußeren Enden durch die Fliehkraft Gravitation,
genau.
Also Fake-Gravitation, das ist ja Fliehkraft, das funktioniert grundsätzlich schon, aber nur bei das funktioniert bei großen Zylindern, die einen Durchmesser von 500, 600 Metern haben, wie man halt ausgerechnet hat, ne? Die Mir müsste sich so schnell drehen, damit du diesen Effekt hast.
Ja, und du hättest ihn halt
dass du sofort kotzen müsstest.
Ja, und man muss halt, die Mir besteht einfach aus vielen Röhren, so wie auch die International Space Station.
Ja.
Und du hättest diesen Effekt halt nur, wenn du am Boden, am Ende dieser Röhren wärst. Aber
stimmt, ja.
In dem Film, die laufen halt gerade rum, wo sie Bock haben und die Schwerkraft
fallen ist ja immer so.
Ja, eben, das passt immer alles. So, aber ich war sogar ein bisschen mehr durch, okay, der hat sich tatsächlich darüber Gedanken gemacht. Ich bin davon ausgegangen, die kommen da an, haben einfach Schwerkraft und sind drüber geredet. Ich war echt positiv beeindruckt, dass die den Scheiße ins Spin gebracht
noch
haben.
Noch so eine Pseudo-Erklärung, ja.
Junge. So, dann fliegen die weiter.
Das ist der Fluxkompensator im Prinzip.
Ja. Und weil bei den Russen natürlich alles scheiße ist und nichts fertig bringen, ist natürlich die Andockröhre für den Arsch, und deswegen fängt dann das Benzin an zu brennen. Und die haben schon die Andockröhre zu, der Scheiß explodiert und brennt. Sie wollen gerade losfliegen, dann klopft er an die Tür, da der Ben Affleck, weil er es geschafft hat anzukommen im anderen Russ. Machen sie die Tür wieder auf, kein Unterdruck, kein Sog, nix, passt schon. Tür wieder zu, wir fliegen los und wir alles so mega knapp an der Scheiße vorbeifliegen, lass ich mir alles gefallen. So. Dann fliegen sie.
Jetzt kommen wir gerade noch zu dem Teil, obwohl Fab schon viel gehatet hat. Das ist das, was er sich noch wirklich gefallen lässt. So, das ist zwar dumm, aber das ist.
Das geht doch. So, dann fliegen wir 65 Stunden zum Mond, lass ich mir auch gefallen. Dann fliegen wir um den Mond.
Wie lange
braucht
es wirklich?
Bitte?
Wie lange braucht es wirklich?
Also Elon Musk, sein neues Spaceship wird 5 Tage brauchen für eine Mondumrundung. Von daher sind 65 Stunden gar nicht so blöd.
Das,
kommt hin. So, Also dann fliegen wir schön um den Mond rum.
Achso, ich dachte, das wäre jetzt voll weit weg.
Also nein, nein, überhaupt nicht. Sei, lass mir gefallen, passt. Ich glaube auch, dass die NASA damals um einiges schneller war. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube...
ja, und die haben ja auch einen neuen Antrieb da entwickelt.
65
so.
Stunden
sind ja, eben, das also, sind ja nicht mal Tage. Also dafür, dass sie in 76 Minuten bei der Mir andocken, aber erst 65 Stunden später beim Mond sind, da stimmt was nicht ganz. Aber egal, scheiß drauf. So, dann fliegen wir um den Mond rum und jetzt wird's krank. Jetzt wird's krank. Wir fliegen um den Mond rum, sehen den Schweif, der aber immer noch gerade ist und sich überhaupt nicht um den Mond rum biegt. Der ist immer noch perfekt gerade. Scheiß drauf. Wir sehen den Schweif von dem Meteoriden, Asteroiden, egal wie wir ihn jetzt zu dem Zeitpunkt nennen wollen.
Asteroid?
Weil er ist gerade am Mond, könnte auch ein Meteorit sein. Scheiß drauf.
Moment. Ja, es ist auf jeden Fall ein Asteroid.
Erklär's
Meteorit
nachher. Okay, Asteroid. Wir kommen die Ecke rum und wir sehen den Bullshit, den der hinten rausbläst. Immer irgendwie komische, coole, blau-grünliche Wolken, warum auch immer, die hinten rauspusten, als wären das vorher nicht klar gewesen. Und die ballern sich dadurch die übelste Scheiße durch, um auf irgendwas zu landen, was nur aus spitzen Zacken besteht. Aber wir wissen mittlerweile auch von der Rosetta, die Landesphäre, so einen Scheiß machst du nicht. Erstens mal... Also ich glaube nicht, dass der Schweif im luftleeren Raum so aussieht, aber lassen wir es mal hingestellt. Warum fliege ich nicht von der anderen Seite an, gehe auf die gleiche Geschwindigkeit und dock dann von der Seite an?
Ja, so erstens. Macht man das eigentlich.
Zweitens, erklärt wurde, das Ding hat 35.000 km/h drauf, der Asteroid, okay? Mhm. Sie kommen um den Mond rum und haben dann 36.200 km/h, wurde gesagt. Mhm. Das sind 1.200 km/h zu viel. So, jetzt kommst du da angeballert und ballerst mit 1200 km/h durch den Schweif durch und du siehst, wie die dauernd getroffen werden. Ja. Da ist over, Mann. Der erste Treffer ist komplett over. Ja. Und dann knallen sie noch auf die Oberfläche drauf, wo wir meterhohe irgendwelche Zacken aus irgendeinem kranken Space-Shit haben. Und die landen halt auch, ey, hör auf, Mann. Ganz ehrlich, ich habe mir wirklich alles gefallen lassen aus der Blickrichtung von einem lustigen Space-Film. Ne? Aber die Landung auf dem Scheißding war so unfassbar behindert, das würde sich keine NASA niemals ausdenken.
Okay,
niemals.
Aber also ich gebe dir mit allem, was du gerade gesagt hast, recht. Dieser Meteor, der aussieht, als hätte den Tim Burton Asteroid. Gemacht. Dieser Asteroid. Sorry.
Aha!
Dieser Asteroid, der so aussieht, als hätte den Tim Burton gemacht.
Ja.
So, das ist so völliger Schwachsinn, diese Zacken und so. Und auch die Landung und so. Aber das sind Dinge, die können wir jetzt als Space Nerds und als Leute, die sich unter anderem durch die Kack- und Sachgeschichten semi-professionell damit beschäftigen, sofort als Bullshit entlarven. Der normale, ich meine das wirklich nicht abwertend, der normale Kinogänger akzeptiert das und sieht da jetzt keinen Major Mistake.
Naja, aber also, du musst ja wirklich nur einen Schritt weiterdenken, um zu rechnen. 35.000, 36.200. Ich bin schon mal 60 gefahren. Das könnte ein Problem sein.
Vor allem, du ballerst. Ich hab mal gesagt, wenn du mit 100 km/h, also wenn du, sagen wir mal, du musst mit dem Auto ja auf einen fahrenden Laster auffahren, ne? Mhm. Wenn der 100 fährt und du fährst 110, dann fährst du original nur mit 10 km/h auf diesen Laster halt dann irgendwie drauf. Und wenn du halt irgendwie 500 km/h zu schnell auf einen Asteroiden auftriffst, dann ist das ganz schön
rum. 1200.
Das heißt, die landen mit Schallgeschwindigkeit auf diesem Asteroid.
Genau.
Und fliegen auch mit Schallgeschwindigkeit gegen diese Brocken.
Von mir aus haben die sogar Bremsdüsen und allen Scheiß. Aber stell mal vor, warum tust du das an, dass du in. Du siehst ja, wie der tolle Asteroid aussieht. Warum tust du das an, dass du in den Schweif fliegst? Wo weiß der Teufel, was für blaue und grüne Strahlen? Warum? Jeder Landeanflug, egal wo wir, selbst an Asteroiden, wir haben es heutzutage schon gemacht mit der Rosetta-Sonde. Wir haben schon Asteroiden angesagt. Ich weiß, halt die Fresse. Yeah. Ich weiß, ich komme auch nicht über den Namen Rosetta hinweg.
Ich finde das mit dem Schweif eigentlich viel interessanter, weil das klingt so ein bisschen wie die STD des Weltraums. So.
Ja, ist aber auch so. Weißt du? Und an die Mir machen wir es, an die International Space Station machen wir es. Du kommst immer von der Seite, dann machst du die gleiche Geschwindigkeit und sobald du die gleiche Geschwindigkeit hast, tust du mit Luftdüsen oder was auch immer dich annähern und dockst an.
Ja, aber
genau das gleiche machst du mit dem Asteroid auch, weil der ist straight, geradeaus unterwegs. Ja, du musst nicht in den Schweif reinfliegen wie so ein Vollidiot.
Ja, aber Farb. Das ist nicht cool.
Ja, Mann.
Ja, und außerdem
das ist langweilig.
Das ist so Michael Bay-Prinzip.
Und wenn deine Tochter so hot ist, dann musst du echt was
ja, besseres bringen. Ja, aber das ist nicht Michael Bay-mäßig. Das ist voll, wie man jetzt Barney Stinson sagen würde, das ist voll nicht Macker-mäßig.
Ja, und das Ding ist, weißt du, die konnten ja auch gar nicht auf 35.000 Stundenkilometern beschleunigen. Deswegen mussten die ja die Gravitation des Mondes nutzen, um so eine Art Schwung zu kriegen.
Das macht sogar Sinn.
Das hat also dieses, 13, glaube ich, doch auch gemacht.
Ja,
ne,
um dieses, das meine ich schon ernst. Also das, dieses der Gedanke dahinter war ja gar nicht so blöd. Ja.
Dieses Manöver, dass man so eine Runde um einen Planeten, Planetoiden macht oder einen, was auch immer, kosmischen Himmelskörper macht, nennt sich, das Manöver nennt sich einen Slingshot. Und das ist. Das
sagen die, glaube ich, sogar in dem Film, ne?
Nee, in dem Film nicht. Bei Interstellar hört man das.
Oder bei Interstellar, ja.
Das nennt man einen Slingshot und das macht verdammt viel Sinn, weil das in der Realität auch tatsächlich oft gemacht wird. Und das meine ich damit. Für einen typischen Michael Bay-Kinofilm ist das viel Science, Mann.
Ich sage, ich war wirklich positiv überrascht bis zum Einfliegen in den Schweif.
Weißt du, was
so, als würde ich ein komplettes Kommando in ein offenes Feuer rennen lassen,
also, wenn ich von hinten angreifen könnte. Das ist so wie beim ersten Date gleich in den Arsch.
Ja.
Ähnlich.
Oh, Leute. Das macht man nicht.
Leute.
Obwohl, das ist schon cool. Also.
Nee, ähnlich ist sinnlos.
Nicht im Norden.
Das kann wenigstens gut gehen.
Nicht im Norden.
Ähnlich sinnlos wie die Landung auf dem Planeten ist auch der Start vom Planeten, wo die vom Asteroiden.
Ja, komm.
Moment.
Wo die, schon alles
wo die vom Asteroiden wieder wegstarten, ist ähnlich sinnlos, denn die starten, dieses Space Shuttle oder was auch immer dieses hässliche Raumschiff sein soll, das startet horizontal wie ein Flugzeug. Und das macht halt im Weltraum überhaupt keinen Sinn, weil die Tragflächen haben. Also das Prinzip von Flugzeugen läuft ja so, dass die Tragflächen durch Unter- und Oberdruck praktisch so einen Auftrieb erzeugen. Und das gibt's im Weltraum nicht, weil da gibt's keine Luft. Also die starten so horizontal und das macht erstens keinen Sinn, weil es keine Luft im Weltall gibt. Zweitens gibt es keine Startbahn auf diesem Asteroiden. Da ist ja alles voll mit diesen Tim Burton-Spitzen.
Noch besser. Es gibt nachher eine Einstellung, wo du siehst, wie die eine Hälfte vom Planeten vom Asteroiden an der Erde vorbeifliegt und die kommt genau in der Sekunde, fliegen sie so also genau gleichzeitig im Asteroiden an der Erde vorbei, ne? Als könnten die mit der Pisse steuern. Als könnten die da voll die Manöver fliegen mit ihrem Scheißhaufen da, ne? Von Raumschiff, ey.
Stimmt, aber das machen die in einem Schweif ja auch, die weichen ja richtig aus. Ja, Jetpiloten. Das ist wie bei Independence
Day. Das ist so behindert. Die Realität wäre, ich fliege in den Schweif rein, das erste kleine Krümelchen kommt das durch die Windschutzscheibe durchbohrt alles, was es gibt und das war's. Punkt.
Okay.
Aus.
Also, wie willst du mir sagen, das können die nicht? Die können da keine Manöver space-mäßig machen?
Aber damals ich muss nicht. Heutzutage nicht also, so, nicht so.
Aber wir so viel an. Spaß es mir macht, mit euch über diese Logikfehler zu sprechen und wow, wir haben noch viele Logikfehler, über die wir sprechen müssen. So viel Spaß es mir macht, mit euch darüber zu haten. Das sind im Kino-Blockbuster-Umfeld wirklich nur so kleine Fehler, so das ist wirklich
nicht. Das ist so ein Film vor Logik-Ding.
Ja, das ist wirklich gerade so kleine Details rauszupfen, wir machen. Warte mal,
darf ich euch noch was sagen? Tatsächlich hat Michael Bay seit Armageddon Filmverbot bei der NASA.
Sehr
ehrlich?
Gut.
Die haben ihm für Armageddon haben die ihm Tür und Tor geöffnet, weil die gesagt haben, boah, Michael Bay, boah, Disney, boah, mega geil, weil mega
Produzent dahinter. Und Space-Filme waren zu dem Zeitpunkt in Kombination ganz mit genau, der NASA echt sehr selten.
Und Desasterfilm und Co. Und vor allen Dingen so, hey, geil, irgendein Film, bei dem die NASA eine Hauptrolle spielt, dass wir wirklich
und
dabei
gut rüberkommt.
Genau, daran beteiligt sind, dass wir die Erde retten und Co. NASA hat ihm Tür und Tor geöffnet. Die haben während der Dreharbeiten mit Original-Equipment gedreht im Wert von 19 Milliarden Dollar.
What?
Ja, die Bohrköpfe, Space Shuttles, alles, was die dort rumstehen.
Die riesen Hallen, Hangars.
Die durften einfach alles verwenden. Bei NASA hat sich wirklich dort echt den Arsch penetrieren lassen von denen. Und seit Armageddon haben sie gesagt, also Michael Bay, nee, nicht mehr ganz so gerne.
Ja. Die NASA führt Bewerbern, die sich für eine Stelle bewerben, den Film Armageddon vor und zählt, wie viele wissenschaftliche Fehler diesen auffallen. Der Rekord liegt bei 168.
Nee, pass auf, nicht der Rekord. Es sind 168 gravierende Fehler, Stand NASA-Technik 1998.
Ja, Sekunde. Das ist nur ein Twitter-Gerücht. Es stimmt wahrscheinlich nicht.
Fakten kommen gar nicht vor.
Ich bezweifle auch, dass die NASA, das ist super unseriös, sowas bei einem Bewerbungsgespräch zu machen.
Aber
es ist ein Twitter-Gerücht, aber es ist witzig und es hat auch irgendwie einen Funken Wahrheit.
Ja, aber selbst wenn sie es machen, es kommt zu, es wird zu selten darüber geredet, was wirklich passiert, als dass du auf 800, 108 kommst.
Also es werden zu wenige Zahlen, Fakten, Details genannt, dass man auf fast 200 kommen kann.
Natürlich, also wenn du wirklich Astrophysiker bist, so richtig hardcore, dann kannst du dir bestimmt in jeder Szene was aus der Nase ziehen. Dann kannst du dir bestimmt in jeder Szene was aus der Nase ziehen, aber 108 ist schon hart dafür, dass 3 Sekunden über die wirkliche Physik darüber geredet wird.
Oh ja, Mann. Ja. Ja, wir machen eine ganz kurze Pause. Fabio schwitzt schon. Fabio will vor die Tür gehen, eine rauchen. Und dann sprechen wir gleich noch über ein paar spannende Dinge.
Kack- und Sachgeschichten. Yeah!
Jetzt haben wir in der ersten Hälfte schon viel rumgeschrien über Logik und Unlogik. Und über Hassliebe und alles, und es wird auch noch viel darüber zu sprechen sein. Aber jetzt wollen wir uns mal anhören, wie das denn am Set so abgegangen ist. Denn da gibt es, glaube ich, eine Menge kranke Geschichten, oder?
Ja, Mann. Deshalb, wir haben ja jetzt schon echt hart über den Film gehatet, auch phasenweise. Aber wir, glaube ich, kommen nicht an das ran, was wirklich der Cast und Crew und der eigene Regisseur am Set auch abgehatet haben über ihren eigenen Film. Also, so im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, so Cast inklusive Regisseur hassen den Film heute.
Echt?
Ja, die hassen den, wie die Pest. Bruce Willis hat tatsächlich
seit Michael Bay?
Ja, Michael Bay mag den Film selber nicht, aber aus ganz dubiosen Gründen, kommen wir gleich zu. Und zwar habe ich immer das Gefühl, wenn der sich rechtfertigt, dann versucht er immer seine eigene Dummheit zu verschleiern, aber egal. Oder seinen eigenen Drang danach, was Dummes zu produzieren.
Er hat bei der, als er dann den endlich die Goldene Himbeere für den schlechtesten Regisseur des Jahres bekommen hat, das war aber zu nicht Armageddon, sondern Pearl Harbor.
Ach, echt?
Ja, aber als notwendiger Schritt. Also es gilt im Prinzip für beide Filme.
Grauenhafter Film,
ganz grauenhaft. Das wurde, glaube ich, auch so damals begründet, dass es für Armageddon und für Dings gilt. Und er halt während der Dankesrede gesagt, also der fand es auch nicht witzig, glaube ich.
Der hat sich halt den persönlich entgegengenommen.
Wenn ich mich recht entsinne, es gibt auf jeden Fall ein Statement, ich glaube, das hat er sogar selber gesagt, von wegen so, ich mache Filme für Teenager, na und? So, ja, ey, ganz ehrlich, hat er recht, kann man machen. Man kann auch Filme nur für Teenager machen.
Bruce Willis, der Hauptdarsteller des Films, hat tatsächlich nach den Dreharbeiten gesagt, ihm ist der Regiestil von Michael Bay, ist ihm seit diesem Film vollkommen egal. Er will aber nie wieder mit ihm zusammenarbeiten. Steve Buscemi wurde unter falschen Tatsachen, wie er heute sagt, unter falschen Tatsachen zum Film gelockt. Denn eigentlich hat er von seinem Agenten damals versprochen gekriegt, dass seine Rolle, und Steve Buscemi, wie wir wissen, oder wie einige wissen, der ist ganz, ganz engagiert, zum Beispiel bei der New Yorker Feuerwehr. Der ist freiwilliger Feuerwehrmann, hat zum Beispiel auch bei 9/11 ausgeholfen, einfach so bei der Feuerwehr halt, ne? Und der ist unter der Tatsache, also der ist zum Dreh gelockt worden mit dem Versprechen, deine Rolle ist ein heroischer Astronaut, der mal bei der NASA war, dann ausgeschieden ist und dann aber ganz heroisch zurückkehrt quasi.
Mhm. Am Schluss ist die Pussy, die alles kaputt macht.
Ja, genau. Und
das Einzige, was hängen geblieben ist, dass er klug ist, ne?
Genau, und dass er halt sein Breakdown hat im Weltall dann übrigens.
Ja.
Übrigens, dass er mit Gaffertape fixiert wird, das ist original laut NASA-Vorschrift, also das ist laut NASA-Vorschrift. Wenn einer einen Space-Collar kriegt, dann soll er mit Gaffer fixiert werden.
Wirklich? Ja. Mit Tape?
Ja, ja, weil sie nichts anderes an Bord haben.
Ja, aber jetzt mal kurz dazwischen, das merkst du auch als Schauspieler, was du gerade spielst. Du merkst es doch.
Pass auf, die Sache ist, du kommst ans Set mit dem Versprechen, so und so wird deine Rolle. Was der Regisseur daraus macht, ist seine Sache dann. Also wenn der Regisseur dann sagt, pass auf, du machst jetzt mal so und so und so. Also das Ding ist halt, sie hatten seine Rolle ganz anders angelegt eigentlich. Nämlich sollte er dieser zynische, intelligente, leicht perverse Typ eigentlich von Anfang an sein. Und deswegen wurde er gecastet. Was ja
auch mega passt, muss man
genau
lassen.
Genau, und deswegen wurde er halt auch gecastet. Er ist aber mit einem ganz anderen Versprechen zum Film gelockt worden.
Kurz zu der Geschichte, du merkst es als Schauspieler doch, du merkst, es ist wirklich relativ einfach bei so einem großen Blockbuster-Film, es einen Schauspieler nicht merken zu lassen, denn erstens weißt du nicht, was am Ende im Film landet und was rausgeschnitten wird, zweitens, du drehst den Film ja nicht chronologisch von Anfang bis Ende, sondern das ist meistens völlig durcheinander. Manchmal ist es so, dass du am ersten Drehtag, ich übertreibe jetzt, das Finale drehst.
Das ist nicht übertrieben, das kommt oft vor.
Und am letzten Drehtag drehst du dann deinen ersten Satz.
Ja, okay, aber
also Moment, du drehst, das ist ein Flickenteppich. Du drehst wirklich so ein Puzzlestück aus 1000 verschiedenen kurzen Szenen. Und was der Regisseur und der Cutter am Ende daraus machen, das kann tatsächlich was völlig anderes sein, als das was du beim Dreh gesehen hast.
Das erklärt vielleicht die Szene, wo er rumballert. Ja? okay, da kann man ihm irgendwas erzählen, was er gerade macht. Aber die Szene, wo er gefesselt im Stuhl sitzt und Sachen sagt, wie scheiß doch drauf, lass uns verrecken, scheiß drauf, alles scheiß drauf.
Ja, pass nee, auf, du auch, hast auch das kann man, wenn unter den falschen Tatsachen gespielt, kann das eine sehr ernste Szene sein. Ja.
Aber dann musst, aber, du, aber dann musst ab, du wirklich ein Arschloch sein als Regisseur.
Ja, und oh, Michael Bay ist nicht für das Gegenteil bekannt.
Ich wollte gerade sagen, Megan Fox hat ihn damals genannt, den Hitler der Filmindustrie.
Echt? Und
ja, ja, die hat einen mega Hass
deswegen,
auf ihn.
Deswegen spielt die bei Transformers 3 nicht mit.
Ja.
Und weil sie ihn Hitler genannt hat.
Vor allem, du darfst Punkt 3 nicht vergessen, den Fred gerade außen vor gelassen hat. Als Schauspieler bei so einer Produktion unterschreibst du einen Vertrag.
Das ist das Ding. Ja.
Das heißt, du bist an die Scheiße gebunden. Selbst wenn du sagst, dann, ich bin damit vollkommen unzufrieden. Mark Hamill war auch unzufrieden mit Luke Skywalker bei Star Wars 8, aber hat gesagt, ihr habt das aus der Figur gemacht, ich finde das nicht gut, jetzt ist es mein Job, das Beste draus zu machen.
Aber wenn du eine Szene spielst, in der du merkst, okay, das ist absolut nicht das, wofür ich unterschrieben habe, kannst du einfach gehen.
Nee.
Kommst du in den Knast, aber du kannst.
Ja, aber dann bist du definitiv, dann bist du aus dem Business raus, weil dann bist du Markengift.
Du kannst es machen, aber dann gehst du Vertragsbruch und dann zahlst du dich dumm und dusselig.
Vor allem bei so einem Film, ne? Also da zahlst du
richtig,
also
Bruce Willis wurde zum Beispiel auch vom Studio, der hat vorher, ich weiß nicht mehr was für einen Film, aber der hat vorher irgendeinen anderen Film geredet, der einen totalen Flop war. Und die haben ihm.
Unbreakable?
Pass auf, die haben ihm. Broadway irgendwas war das, Broadway Gangster oder so, keine Ahnung, war ein totaler Flop. Und das Studio hat ihn vertraglich dazu verpflichtet, er macht den Film mit Michael Bay, weil die wahrscheinlich wussten, das ist totale Grütze, und haben ihm aber dafür in Aussicht gestellt, pass auf, dafür darfst du im Anschluss The Sixth Sense und danach Unbreakable machen, was Mega-Hits waren.
Okay,
ja.
Und deswegen, Unbreakable ist ja nicht leider gefloppt, obwohl er einer der wenigen guten
Scheiben er ist finanziell gefloppt, aber er ist kritisch extrem gut aufgenommen worden.
Ist auch
worden.
Ein guter Film.
Auf jeden Fall. Ich mag Unbreakable sehr gerne, deswegen kommt er jetzt auch endlich da dritte Teil, Glass.
Ja, endlich, weil der zweite so toll war.
Split war super.
Ich fand den doof.
Split? Echt?
Ja.
Das hatten wir schon ein, zwei Mal, dass es in der Filmindustrie in Hollywood nicht so unüblich ist, dass du einen Vertrag gleich für mehrere Produktionen unterschreibst.
Das ist in Deutschland auch nicht unüblich. Also das gibt's. Das ist
was
schon
in Deutschland gibt's noch Produktionen?
Ja.
Ja.
Ja, nee, die haben nur Til Schweiger, Matthias Schweighöfer und die üblichen Verdächtigen. Also die du siehst, die machen.
Ich kenne mich ja in dem Business überhaupt nicht aus, aber eins ist mir in meinem Leben lang immer aufgefallen. Deutsche Produktionen sind letzte Dreck.
Ja.
Und auf einmal legt Netflix 3 Euro auf den Tisch und wir haben eine Serie wie Dark. Habt ihr die Scheiße gesehen?
Ja, ich hab's nicht gesehen, aber es muss super sein.
Ja, Mann.
Ich bin komplett ausgerastet. Ja, ich sehe nicht richtig. Ich hätte es fast nicht geguckt, weil ich wusste, dass es deutsch ist. Einfach aus dem Grund wollte ich es nicht gucken.
Ja.
Dann habe ich es geguckt. Leck mich am Arsch.
Ja, ey, über Dark können wir echt nochmal eine Folge machen. Dark ist wirklich geil.
Da haben wir schon oft bei den Kack- und Sach-Geschichten drüber gesprochen, gerade weil wir es auch am eigenen Leib erlebt haben. Das Problem in Deutschland oder in der deutschen Filmindustrie sind nicht die Filmemacher, weil wir haben gute Drehbuchautoren, wir haben gute Regisseure, wir haben gute Kameraleute. Das sind auch nicht zwingend die Produzenten, sondern das sind die Kunden für die das machen.
Ja.
Und das sind meistens die Öffentlich-Rechtlichen.
Ja.
Und weil die meisten Filme werden um die Öffentlich-Rechtlichen herum produziert.
Aber dann fragt man sich doch, warum? Weil die ganzen anderen Filme aus der ganzen Welt kommen ja hier an.
Aber du kriegst keine Kohle.
Weißt du, was das Problem ist? Weißt du, was ein Tatort kostet?
Ja, weil keiner das produzieren will, keiner das Geld
dafür. Genau.
Weißt du, was ein Tatort kostet?
Nee.
1,3 Millionen.
Das ist so viel wie eine Game of Thrones Folge.
Nee, eine Game of Thrones Folge kostet 4 Millionen.
Ey, stimmt. Ja. Warte mal, wo war mal eine?
Ich glaube,
Das war irgendwie sowas.
Ich habe schon immer gesagt, ich kann nicht glauben, dass wir so unfähig sind. Und Dark hat bewiesen, dass wir absolut das Gegenteil sind.
Ja, nee,
wir müssen mal das Geld hinlegen und sagen, mach mal.
Vor allem, wenn du das jetzt vergleichst, du hast jetzt eine internationale Firma, die auch Kohle hat, wie Netflix oder Amazon. Und beide, die haben das Gesetz jetzt auch aufgebrummt bekommen, was übrigens witzlos ist, weil schon diese 20% europäischen Inhalt, den sie jetzt haben müssen, laut EU-Verordnung, die seit Jahren längst überschreiten. Also dieses Gesetz klingt in der Theorie geil, ist aber eigentlich witzlos. Worauf ich hinaus wollte, genau, jetzt hast du mal die Leute, die Geld auf den Tisch legen und bam, kommt was Geiles bei rum. Und auf der anderen Seite, bei Amazon ist ja gleichzeitig mit Dark hier diese Scheiße da mit Matthias Schweighöfer gelaufen, dieses Who Am I oder wie das hieß. Nee, Who Am I bei dieser Spielfilm.
Ja,
aber dieses Hacker-Ding, You Are Wanted, genau. Und da siehst du, dieses Ding, andere Filmemacher werden rangelassen bei Netflix und machen was Geiles. So, Amazon schreibt das Gleiche aus, aber es werden dann leider wahrscheinlich mehr oder weniger willkürlich, weil wir hier von einem internationalen Konzern reden, die als erstes ausgepokert, die immer schon deutsche Filme gemacht haben und die den deutschen Kinomarkt absolut dominieren und die produzieren absoluten Scheiß.
Ja,
und das kannst du echt gegeneinander stellen. So, die Filmemacher, die wirklich Filmemacher sind und nicht Schweighöfer und Co. machen was Geiles und Schweighöfer und Co. machen was und es ist absolute Scheiße.
Aber die haben die bringen halt das Geld nach Hause. Die
nee, aber da ja eben nicht. Also bei Amazon ja eben nicht.
Sorry, Fred. Eine Sekunde. Bei Dark muss ich noch eins dazu sagen. Es ist nicht nur gut dafür, dass es deutsch ist. Nein, es ist wirklich eine der geilsten Sachen, die ich je gesehen habe. Es ist unfucking fassbar. Ja. Und dazu noch deutsch. So, Fred, was soll ich sagen? Weiter geht's.
Okay, machen wir mal ganz kurz weiter.
Es gibt auch gute deutsche Filme, das nein, muss man ehrlich so sagen.
Ich zeige gerade nur schon so ein bisschen auf Richards Tablet, dass wir mal mit der Trivia weiterkommen. Das ist ja auch ein spannendes Thema, was von dem ihr da gerade sprecht. Aber wir sprechen über Charmageddon.
Ja. Also wie sehr tatsächlich die Leute den Film gehasst haben, am besten, glaube ich, lässt sich das an Ben Affleck klar machen, weil der hat so eine Eier, der hat so eine Eier entwickelt, weil er auch vorher halt einfach mal einen Oscar gewonnen hat für Good Will Hunting, dass er original auf den DVD-Kommentaren zu seinem Film, bei dem er selber mitgespielt, eine Hauptrolle hatte, auf den DVD-Kommentaren offen sagt, was für eine Scheiße ich da gedreht habe. Ja.
Also es ist wirklich, das ist ein Interview, das geht, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Ja. Und der redet, der lässt nicht ein gutes Haar an diesem Film.
Ja. Also Carmageddon sich mit DVD-Kommentaren anzugucken, ist echt ein Hammer. Highlight. Ben Affleck zu hören, wie er einfach sagt, so, ja, ich habe Michael Bay dazu gefragt, warum es einfacher sein sollte, Bohrer Astronauten werden zu lassen als andersrum. Seine Antwort darauf war nur, halt die Fresse.
Ja. Und dann und dann spricht Ben Affleck halt auch nur so darüber, ey, du nimmst den Bohrer, du setzt ihn an den Boden, du startest ihn. Was ist daran so schwer?
So. Das würde den Film auch sogar begründen. Ach ja, und wenn Sie denken, dass das so einfach wäre, was machen Sie denn, wenn das und das und das und das und das und das passiert? So, ja, siehste, das wissen Sie nicht. Das ist die Begründung des Films. Und dann denkst du, okay, die haben irgendwie einen Monat Zeit, den Weltraumfahrten beizubringen. Du kannst mir nicht erzählen, dass das in einem Monat leichter ist zu lernen.
Zwölf Tage.
Als das, was Bruce Willis gerade von sich gegeben hat.
Nach 12 Tagen wissen die Bohr-Assos nicht mal, was ein Asteroid ist.
Ja, eben, weil das Ding ist. Dieses Bohren. Ja, okay, hey, komm, geschenkt. Jede Berufsgruppe hat ihre Geheimnisse und das Bohren mit Sicherheit, gerade das Bohren mit Sicherheit auch.
Ja, Mann.
Aber also Astronauten sind ja keine, im positivsten Sinne, auch wenn es böse klingt, Piloten. Also so ein Astronaut kann mehr als nur ein Raumschiff steuern, weil sonst hast du halt jemanden, der ins Weltraum fliegt und da rumhängt und wieder zurückfliegt.
Astronauten sind auf viel, also die meisten aller Astronauten sind auf mehreren Wissenschaften absolute Genies.
Sonst kannst du die ja nicht brauchen. Was willst du mit denen sonst im
Weltall? Also, klar.
Das sind Leute, die hast du in deinem Leben noch nicht kennengelernt.
Ja, schönes Beispiel, der Marsianer von wegen so bla bla. Aber zum Glück bin ich der Botaniker. Hm. Ja, der ist Astronaut und Weltklasse-Botaniker.
Also, wir haben jetzt schon über viele kleine und mittelgroße Logiklöcher gesprochen. Aber der massivste, größte, abgefahrenste, der auch dem normalen Kinozuschauer ins Gesicht springt, Logikfehler, über den wir halt auch echt sprechen müssen. Das ist genau das, worüber wir gerade sprechen. Es ist völliger Schwachsinn, Bohrleute ins All. Weißt du, also in diesem Hangar gibt es ja die Szene, wo dieser Bohrkopf steht, den die NASA gebaut hat. Und Bruce Willis geht dahin und guckt den sich an und sagt, ihr habt den falsch zusammengebaut. Und die Nerds der NASA, die Astronauten und auch dieser ultraheftige Super-Genie-Typ da, Jason Isaacs, steht da. Und die sind in dem Moment halt wie so Schuljungen, die auf die Bank zurückverwiesen werden.
Ja, der Arbeiter zeigt euch erstmal, wie das geht.
Hier. Ist es nicht Captain Lorca?
Genau, Jason Isaacs, Captain Lorca. Oder bei Harry Potter hat er hier
Captain Lorca.
Malfoy.
Malfoy. Lucius Malfoy.
Lucius Malfoy.
So, weißt du, so die NASA, die bauen fucking Raumschiffe. Die bauen Raumschiffe und schicken die ins Weltall. Das ist so massiv und die sollen es nicht hinkriegen, diesen scheiß Bohrkopf zusammenzubauen.
Ja, man muss dazu sagen, Michael Bay begründet das ja sogar damit, ja, ihr habt den halt nach Lehrbuch gebaut. Ihr müsst den aber so und so machen. Das ist das, was ich vorhin meinte. So, ja, diese Zunft hat ihre Geheimnisse und da mag er sogar recht haben. Das kann ja sogar sein. Wenn die den nach Anleitung zusammengebaut haben, haben die den wahrscheinlich perfekt nach Anleitung zusammengebaut. Aber in der Praxis sieht das etwas anders aus.
Ja,
aber das ist beibringbar in ungefähr bei solchen Leuten, von denen wir da sprechen, was deren Kollegen sind, die Gott weiß, wie viele Unis besucht haben und mehr als erfolgreich abgeschlossen haben und das auch in der Praxis können. Als ob denen nicht beibringbar ist, da so, hör mal, du musst das, das sagt er ja so, ja, so ähnlich, ich überspitze jetzt, weil ich nicht mehr genau den Wortlaut weiß, komm, ja, du musst den Punkt. Bohrer halt auch er fühlen.
So, ja, falsch Alter, diesen
scheiß fühlen
des Bohrers. Der Wortlaut war, dass er irgendeine Pumpenleitung falsch rum angebracht
hat. Vor allen Dingen, du hast halt, wie du schon sagtest, du hast bei der NASA,
nee,
du hast
Test unter Wasser, weißt du, wo er dann
sagt, ach, so fühlt. Wie du schon sagst, bei der NASA, du hast halt Leute, die fucking Raumschiffe und Antriebe und Geschwindigkeiten, alles mögliche von allen möglichen Scheiß halt irgendwie berechnen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass es in der gesamten NASA nicht einen verkackten Hydrauliker oder irgendwas gibt, der diesen verkackten Bohrer austüfteln kann.
Die klauen die Baupläne, ja? Die haben ja sein Patent geklaut, laut der Story.
Ja, genau. Ja.
Und bauen das nach und verkacken es und dann sagt er, ihr habt die und die Leitung falsch rum angebracht, willst du mich verarschen? Und selbst wenn die bauen das und es funktioniert nicht, glaub mir, die haben ziemlich schnell rausgefunden, warum es nicht funktioniert, weil die haben deine Bauanleitung, und die können durchrechnen, die können modellieren, ob es überhaupt Sinn macht, deine Bauanleitung.
Und
wenn es Sinn macht, finden sie auch raus,
was das ist. Das ist ja keine IKEA-Möbel
hier. Ja, man muss dazu sagen, wir reden ja von der NASA 98. Die NASA 98 war technisch auf sehr vielen Ebenen weiter, als wir heute denken. Also von wegen, wir denken heute so, krass, sowas kann die NASA, das konnten die 98 schon lange. Also das,
schönes Beispiel. Wir haben 68 Leute auf den Mond geschickt.
Ja.
Die meisten Leute wissen nicht, was das bedeutet überhaupt.
Ja, aber das war Stanley Kubrick, der das inszeniert hat. Ne?
Sorry.
Ja, aber jetzt hier von wegen als Beispiel, um mein Argument gerade so deutlich zu machen, das ist in dem Making-of-Material zu Der Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith, ist euch allen ein Begriff?
Ja.
Ja. Da ist ja so CIA-Technik, bla bla. Und den Film, der wirkt ja gerade für seine zeitlichen Verhältnisse, das ist von auch so 98, 99 sowas, wirkt der mega Sci-Fi-mäßig, was die NASA da alles kann. Das wirkt sogar heute noch ziemlich krass, was die da alles können, aber das haben wir schon krasser gesehen
in den Filmen. Ist das die NASA? Ist das nicht das
CIA? Nein, das ist CIA. CIA, habe ich ja gerade gesagt.
Du hast NASA gesagt.
Achso, Entschuldigung. NASA da kann. Ja, dann die CIA, was die da macht. Das, egal. Jedenfalls, in dem Making-of-Material wird erzählt, die haben original NASA-Technik benutzen dürfen für
CIA.
Den Film. CIA-Technik benutzen dürfen für den Film. Und zwar, weil die schon 20 Jahre alt war und überholt. Und der wirkt heute zum Teil noch so Sci-Fi-mäßig. Ja, und was die CIA kann, das kann die NASA logischerweise auch, weil die stecken alle unter einem Hut, mehr oder weniger, was Administration und technische Möglichkeiten angeht. Das heißt, was wir da in Armageddon sehen, in Sci-Fi-Kram, das, was da real ist, ist wahrscheinlich schon 20 Jahre alt.
Ja.
Und dass die nicht in der Lage sind, bescheuerte Baupläne von irgendeinem Hillbilly, der irgendwo am Meer wohnt,
zusammenzubauen, ist okay. Ich wollte das vorhin schon kurz anführen. Wie die Raumstation Mir in dem Film dargestellt wird, ist wirklich rassistisch.
Das ist eine Beleidigung. Ja, mega.
Das ist eine Beleidigung. Ja, also
als wäre das so ein Schrotthaufen, der einfach irgendwie im Orbit treibt.
Die Russen
Wenn kommt 200, dann schlecht.
Also die Russen,
wenn 60, gut.
Die Russen haben das Space Race, also den Wettlauf ins Weltall, ja verloren, denn die Amerikaner waren die Ersten auf dem Mond.
Auf dem Mond, aber ins Weltall haben die gewonnen. Ja,
aber die Russen hatten gewonnen mit Juri Gagarin.
Ja, stimmt. Ja. Die hatten den ersten Menschen im Weltall. Und die russische Raumfahrtbehörde ist nach allem, was ich so weiß, und ich habe mich schon viel damit beschäftigt, absolut ebenbürtig, ist der NASA absolut ebenbürtig.
Ja, Mann, bis auf eine Kleinigkeit, die fliegen noch. Also die sind eigentlich sogar weiter.
Ja, jawohl, laut Moment, stand Moment, jetzt gerade hier unser Deutscher gerade auf der ISS. Ja. Heute sollte ein Flug zur ISS stattfinden. Also der stand jetzt gerade 11. Oktober. Der ist schiefgegangen von den Russen. Die Sojus-Rakete.
Ja, okay. Ja, es geht was schief, bei den Amis geht gar nichts mehr.
Kleiner Unfall. Die Amis und die Russen, das ist wirklich nur ein ganz kurzer, in einem Satz, die Amis und die Russen haben halt eine andere Strategie gefahren, unterschiedliche Strategien, was die Weltallerforschung anging, nämlich die Amis haben die Taktik gefahren, wir schicken Space Shuttles hoch, also Aircrafts, die wieder zurückkommen, und die Russen haben die Strategie gefahren, wir bleiben oben, wir bauen eine Raumstation. Die Raumstation Mir ist ein fucking Denkmal der Menschheit scheiß Meisterleistung der Technik.
Ja.
Und wie die in diesem Film Armageddon wird die Mir dargestellt, wie die Pennerkneipe vom Kiez, wie der Fiat Punto der Raumfahrt. Und Moment, ganz kurz,
in the world of Kias.
Um das kurz abzuschließen mit dieser, wir schicken Bohrleute ins Weltall, das ist eine Beleidigung für den Beruf des Astronauten.
Ja, wirklich. Ey,
die NASA und die ESA und die Russen und die Chinesen, die haben nur alle paar Jahre, haben die so einen Schub von Bewerbern. Und da bewerben sich tausende Menschen. Da bewerben sich bis zu 10.000 Menschen.
Als Astronaut?
Und, ja.
Ja, und zwar alles Elite.
Und
ne?
bei, aus diesen bis
das
zu
10.000... Das sagt man mir im Kindergarten, jeder kann Astronaut werden.
Und aus diesen bis zu 10.000 Menschen, die sich als Astronauten bewerben, werden weniger als 10 Leute ausgewählt. Die machen eine Ausbildung durch. Die Astronautenausbildung dauert mindestens 4 Jahre und beinhaltet so Sachen, wow. so Pillepalle, nebenher Sachen wie Basiskenntnisse in Maschinenbau und Naturwissenschaften, ein medizinisches Training, du musst da oben auch Wunden verarzten, klar, nähen, ja, Blut abnehmen können ja. und so weiter.
Ja, du musst die eierlegende Wollmilchsau sein für jede ja. Eventualität, die
eintritt. Das hört sich so toll an, ein Basistraining Maschinenbau, weißt du, was das bedeutet?
Ja. Ja. Ja, Mann, weißt, das ist ein Studium.
Ja. Das ist ein Bachelorstudium. Ja, ja. Wir reden hier von Differentialgleichungen lösen, wir reden hier von Regelungstechnik, das ist die absolut ja. übliche Scheiße.
Ja, aber ist, kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt sagt, wenn ich jetzt einen Astronauten-Rekruten einstelle, der kein ausgebildeter Maschinenbauer ist. Ja. Weil die bringen ja alle eine Menge mit. Also wir reden ja von der ja, Elite, die sich
aus da unterschiedlichsten
genau. Ecken. Ja. Also das sind jetzt nicht, also ich bewerbe mich dann nicht, nur weil ich schneiden kann.
Tobi, ne? du
also,
kannst dich da bewerben,
aber... Gerdon, kannst du das.
Ja, du kannst dich da bewerben. Tobi, du kannst dich da bewerben, aber du wirst vom System, vom Algorithmus.
Schon gelöscht.
Schon dem, ja. Kein Mensch wird je deine Bewerbung sehen. Du wirst vom Algorithmus schon rausgekegelt. Ja.
Nee, also, was ich meine ist, also wir haben da wirklich die Elite der Elite krass, sitzen. Ey. Und wenn du jetzt keine Ahnung vom Maschinenbau hast, als Professor der, oder Professor ist ja kein Leistungsgrad.
Mann,
als
Tobi,
Doktor,
komm mal zum
der Punkt. Botanik, als Doktor der irgendwas, aber du hast keine Ahnung vom Maschinenbau. Wenn du jetzt da in der Ausbildung Maschinenbau lernst, ist das vergleichbar ungefähr mit so einem Bachelorstudium im Maschinenbau oder geht das weiter?
Das weiß ich nicht genau, aber ich gehe schwer davon aus. Also,
ja, du musst ja auf auch jeden so, Fall je nachdem, diese professionelle Grundkenntnisse haben.
Je nachdem, wie es jemand nicht braucht, kommt es ja immer darauf an, wie qualifiziert du bist. Also angenommen, du bist jetzt der Hammerbiologe, du musst da hoch, weil du bist der Wichser, der die absolut geilsten...
Ja, bleiben wir bei der Marsianer, der aus Scheiße Kartoffeln
ja,
machen kann.
Ja, aber darum geht es nicht. Es geht darum, also auf der ganzen Raumstation wird ja von morgens bis abends werden nur wissenschaftliche Experimente durchgeführt.
Ja, genau, ja.
Das Firmen ist Fließbandarbeit.
Firmen stehen ja an, dass dort die Experimente durchgeführt werden. Die haben Videokontakt, die erklären denen, was sie machen sollen, aber die können ja auch nicht alles. Das heißt, mach das, drück den Knopf, genau, bla bla bla. Ja. Und du kriegst dann halt, du bist Fachmann auf einem gewissen Gebiet, machst dort deine Experimente und bei dem Training zur Luft- und Raumfahrt kriegst du halt noch so Sachen mit, wie dass du Russisch lernst. Du kriegst ein Grundstudium in, wie du vorhin gesagt hast, in Ingenieurswissenschaften. Aber ganz ehrlich, wenn du keine Differentialgleichung lösen kannst, glaube ich nicht, dass du es da hochschaffst. Weil, ja. Also du musst ungefähr verstehen, wie Ingenieurswissenschaften funktionieren. Ja. Ne? Scheißegal, in welche Richtung. Du musst ungefähr verstehen und du musst wissenschaftliches Arbeiten verstehen, wenn du es nicht verstehst.
Nicht wie Homer Simpson, der bei der Presseerklärung darüber, dass der normale Otto-Normal-Amerikaner jetzt ins All geschossen wird, da realisiert, dass beim Planet der Affen der Planet die Erde war. Ja,
exakt. Ja. Und also es ist wirklich jemanden, der sich damit nicht beschäftigt und die wenigen beschäftigen sich wirklich damit, es sind meisten nicht klar, was du wirklich können musst.
Ja, ja.
Das unglaubliche Wissen, das du haben musst, das ist nur ansatzweise.
Es gibt
und die psychische Voraussetzung, egal wie intelligent du bist, du darfst nicht durchdrehen. Schau mal vor, ich schieße dich jetzt da hoch, okay? Mhm. Bis erstmal drei bis sechs Stunden bist du unterwegs, bis du andockst. Deswegen habe ich von mir den 76 Stunden gesammelt. Ich glaube, nach 6 Stunden mit der Seus-Kapsel dockst du an der ISS an. So, da bist du schon mal komplett mindblown. Dann dockst du an und dann bist du in der Schwerelosigkeit, du kommst raus, du weißt ganz genau, so, dieses Gefühl, das ich jetzt gerade habe, ich habe es noch nie vorher gefühlt, du fühlst es dann zum ersten Mal, das habe ich jetzt ein halbes Jahr.
Ja.
Geh da mal nicht durch, geh da mal nicht
komplett. Und vor allem durch. Dieses Gefühl ist jetzt nicht so von wegen, ich gehe zum ersten Mal in einen Color Correction Raum und merke, und wie meine Augen sich zum ersten Mal meine Augen sich entspannen. Das ist ein krasses Gefühl.
Ja.
Ein Raum, der dafür geschaffen ist, damit deine Augen Ruhe haben. Das ist schon ein krasses Gefühl. Aber Schwerelosigkeit ist ein nicht vorstellbares Gefühl. Man kann das erahnen, wenn man unter Wasser ist, aber da ist man immer noch unter Wasser.
Deswegen trainieren wir das ja hier mit Parabelflügen, aber das ist wahrscheinlich ein Scheißdreck zum
Echten. Ja.
Stefan, du weißt, du kommst an.
Das ist ein Dauerzustand.
Stefan, du kommst ran und denkst dir, scheiße, das gefällt mir gar nicht, aber ich werde jetzt ein halbes Jahr hier sein, in dieser scheiß Metallröhre mit 30.000 km/h um die Erde fliegt.
Und wenn ich ein Fenster aufmache,
sind wir alle tot. Aber sicher durch.
Ja. Und jetzt stell dir vor, nochmal auf Armageddon zu kommen, die schicken da Leute hoch, die halt irgendwie
in ihrem Blut... Penner, der nicht mal mehr Haarwuchs hat.
Die schicken da Leute hoch, die beim Drogentest halt sowas wie Pferdeberuhigungsmittel und PCP halt irgendwie im Körper haben.
Übrigens, andere spannende Geschichte von wegen ISS. Eine Arbeitskollegin und Freundin von mir und Fred und Richard hier, Lara,
die hat letztens auf der Weltraummesse hier, die hat einen cleveren Namen als Weltraummesse, aber ich kenne ihn gerade nicht, in Bremen gearbeitet und hat via Skype den Alexander da interviewt.
Alexander Gerst, ja.
Genau. Und eine der Fragen, die sie ihm gestellt hat, war, wie riecht es auf der ISS? Und das finde ich spannend, weil er meinte so, naja, das Ding ist seit sehr vielen Jahren im Weltraum und oh, seit sehr vielen Jahren furzen und leben hier Menschen und das Ding wird nur gefiltert. Kannst du dir vorstellen, wie es hier riecht?
Ja.
Oh. Und das musst du dir auch mal überlegen, ne? Weil du kommst da nicht mehr weg.
Das ist tatsächlich eine wirklich, also das ist eine Frage, wirklich interessante Frage. Also, das ist
was, das würde meine Psyche ficken.
Moment, ey. Das ist jetzt kein Haupt, das ist jetzt nicht der Hauptgrund, aber einer der Nebengründe, wieso die mir außer Betrieb genommen wurde, war, dass das Ding wirklich eine fliegende Petrischale geworden ist, weil es ganz viele Ecken in der Mir und in den Stationen gibt, die du nicht reinigen kannst. Und es muss bestialisch gestunken haben am Ende in diesem Scheißding. Ne? Zu dieser Astronautenausbildung noch kurz. Neben diesen, da gibt's im Podcast Raumzeiten ein Interview mit einer ESA-Astronautin, wo echt 2 Stunden lang über die Astronautenausbildung gesprochen wird. Kann man echt empfehlen, wenn sich jemand mal darüber interessiert. Das ist ultra krank, Mann. Die reisen um die ganze Welt. Die sind in Houston, Texas im Ausbildungszentrum. Die sind in Russland, in Moskau in einem großen Ausbildungszentrum, natürlich auch hier in Deutschland und in anderen Teilen der Welt. Neben diesem mega krassen naturwissenschaftlichen Studium machen die unfassbar viele Trainings mit Sicherheits...
Überleben in der Wüste
und so Shit. Die haben Überlebenstrainings, die werden fast... Also das sind keine Piloten, aber die kriegen auch wahnsinnig viel so Security-Scheiß aus Flugmanövern mit und so weiter. Ist doch
dieser Scheiß, dass die in der Wüste 2 Monate leben und das Leben auf dem Mars zu simulieren? Ja,
also ich weiß jetzt nicht, ob es 2 Monate waren, die haben solche Überlebenstrainings. Wenn diese mindestens 4-jährige Grundausbildung der Astronauten abgeschlossen ist, dann und dann steht irgendwann fest, für welche Mission du hochfliegst und für diese Mission wird dann speziell nochmal rund 2 Jahre ausgebildet. Also das ist brutaler Scheiß, Mann. Also
du bist zu dem Zeitpunkt schon ein Genie auf deinem Gebiet.
Die Leute, der Alexander Gerst jetzt zum Beispiel hier mit seinem Gerstensaft.
Der erste deutsche Commander ist.
Ja, Alexander Gerst, der wird ja jetzt zum wiederholten Male ins All geschickt und der wird vermutlich auch noch ein paar Mal hochgeschickt, weil das ist so ein unfassbar krasser, spezifischer und schwerer Beruf. Es ist so schwer, Leute zu finden, die das durchstehen, die das schaffen. Wow, die Leute suchst du jahrelang.
Das ist ein anderer Schlag Mensch. Das ist ein anderer Schlag Mensch.
Und worauf wollte ich jetzt hinaus?
Dass wir den mal einladen müssen.
Ja, dass wir Alexander Gerstensaft auf jeden Fall mal einladen müssen.
Genau, wir machen eine Skype-Schalte
dabei, Leute.
Skype-Schalte.
Es gab schon
von der ISS in dem Podcast.
Es gab schon in Anführungszeichen Zivilisten, die im All waren. Es gab mal diesen einen heftigen Milliardär, der sich das erkauft hat.
Ja, hier von Virgin Records.
Ja, und der hat Wochen, ich glaube sogar monatelang auch darauf trainiert. Und wenn ihr Bilder seht, wie der im All ist, der wird im Prinzip von den Astronauten dort als Payload, als Nutzlast behandelt. Ja. Der ist im Prinzip ein Stück Fleisch, das die mit hochnehmen. Alles wird für den dort gemacht. Also der macht gar nichts. Alles wird für den arrangiert und um dich gekümmert. Und dann will mir Michael Bay erzählen, dass 10 so Assis, ey, die Typen,
das sind echt Assis,
also die Bruce, es heißt in dem Film, das sind die Besten. Wo sind das denn die Besten? Das sind einfach nur irgendwelche Spastis. Das sind einfach nur irgendwelche Arschlöcher, die ein großes Maul haben. Also, Bruce Willis sagt mir in dem Film, das wären die Besten.
Wenn es um das geht, sind wir auch die Besten.
Bruce Willis sagt...
Das wäre so, als würden wir uns hochschicken.
Ich wollte gerade sagen, so,
Willis das wäre besser.
Da wäre ich auch prädestiniert.
Bruce Willis sagt, das ist so dieser amerikanische Traum. Ja, der Asoziale von der Straße ist in irgendwas der Beste.
Kann alles schaffen.
Leck mich doch am Arsch, jetzt raste ich aber gleich aus. Bruce Willis
Alter,
sagt...
so wie ich die Schraube reinträge, kann er die Schraube
Bruce Willis reinträgen. Sagt in dem Film, das sind die Besten. Er sagt es uns. Aber wir sehen es nicht. Was wir sehen, ist, dass da einfach
Versagen
nur,
von A
dass
bis Z.
Dass
ja,
da
wir sehen die echt vergeigen, ne? Mehrere
ich
seh Male.
Den
ja,
Fettsack, mehrere Male. Ich sehe den Fettsack mit 3 Haaren auf dem Kopf in dem Scheißding drin sitzen, auf den Knopf drücken und dann auf einmal fliegt dann die Luft. Das sehe ich.
Ja.
Ja,
wir sehen Ben Affleck, wie er den ganzen Film lang über erklärt bekommt, dass er scheiße ist. Dann sehen wir ihn mal in Aktion. auf seinem eigenen Bohrdings und da ist er auch scheiße und der fliegt mit ins All. Und
vor allem auch so der eigene, pass auf,
um das zweite Team zu leiten.
Pass auf, ne? ich sehe dieser Russe, den sie da von der ISS holen oder von der Mio oder
was auch immer. Pass auf,
ja genau, der in diesem Armadillo drin sitzt, wenn die diesen interstellaren Space Jump da irgendwie versuchen und als das Ding schief geht, sagt, und das finde ich so geil, dieses Autoritätsargument: Ich bin der einzig ratifizierte Astronaut hier und ich rette jetzt euer Leben. So, ja, Mann.
Ja.
Hört auf den.
Das sind absolute Arschlöcher, die da ins All schießen, Mann.
Ja, also wirklich der Einzige, der nee, wirklich was drauf hat, ist Affleck, dieser merkwürdige Russe.
Ben Affleck dann natürlich, also wenn du drei Hirnzellen im Gesicht hast, ne, und du siehst den Film und du siehst, wie er beim Training versagt und weitergeht, als er soll, obwohl ihm Bruce Willis sagt, er soll es nicht machen.
Die Maschinen
da schaffen du ganz das, genau, Harry. Diese Szene wird wiederkommen, du weißt es, wenn du es nicht weißt, bist du ein Vollidiot.
Ja.
Und die Szene kommt wieder und er so, vertrau mir einmal und die Scheiße geht natürlich
nein,
gut.
Nein, warte, er macht's noch besser. Er sagt nicht nur, vertrau mir einmal, sondern Harry, die Maschine, die du gebaut hast, schafft das. Ich krieg Gänsehaut, während ich das sage.
Oh.
Das ist so unendlich kitschig. Aber es ist auch einer der Momente, wo ich beinahe weinen musste.
Weil
es
halt so,
ja, stimmt, Harry hat diese Maschine gebaut und die rettet uns alle.
Aber es ist halt wirklich, aber trotzdem so im Großen und Ganzen, jetzt wo wir auch gesagt haben, was für Experten halt wirklich Astronauten sein müssen, dieser Plan von der NASA, also was haben die geraucht? Bullshit hoch 10. Du kannst dich wirklich so, sorry, aber irgendwo ist der, auch wenn es sehr patriotischer Film auch wieder ist, aber irgendwo ist der amerikanische Traum halt auch begrenzt. Nicht jeder Tellerwäscher kann verdammt nochmal ins Weltall fliegen.
Ja, Millionär werden gerne, aber nicht ins All fliegen, Alter.
Genau das ist es so. Die Extrapolation des amerikanischen Traums so. Der Tellerwäscher, der ins Weltall fliegt. Ne?
Man muss dazu sagen, also das haben wir jetzt noch gar nicht so deutlich gemacht, wie ich finde. Die fliegen ja nicht nur ins Weltall. Die sind die einzige Chance, dieses nicht nur der Menschheit, des gesamten Planeten, also inklusive Flora und Fauna, dieser Planet wird ausgelöscht, wenn diese scheiß Idioten es nicht gebacken kriegen. Das heißt also, wir reden jetzt nicht davon, dass wir ein paar Ullbürger auf die ISS schicken für 2 Wochen, sondern, ne?
Vor allem das Geile ist halt auch so wirklich so, die Amerikaner, also erstmal davon ausgehend, jetzt mal wirklich auf Superlativ, erstmal, die Amerikaner sind wieder die Hoffnung der Menschheit, ne?
Klar.
Dann,
klar,
die Amerikaner schicken das Sinnbild des burgerfressenden, Nacho-liebenden, Stripclub-besuchenden Vollidioten von der Couch, der die Hand in der Hose hat, ins Weltall. Da gibt's natürlich nicht noch die Inder, die Chinesen, die Russen vielleicht sogar, die... wirklich so, weißt du, die Russen, ich wette, es gibt genauso Leute, die Harry da hochgeschickt hat, also Leute, die von Harry, die Bohrleute, die er da hochgeschickt hat, gibt es wahrscheinlich auch in der russischen Variante, die den ganzen Tag nur Wodka saufen und Kartoffeln fressen, aber die hat trotzdem mehr drauf gehabt.
Und die sind mir lieber, weil die ziehen die Scheiße durch, Mann.
Ja, auf jeden Fall.
Vor allem haben die nicht so Nervkram die ganze Zeit mit ihren komischen emotionalen Problemen.
Ja, eben. Ja, ganz genau. Die machen das Ganze nicht so dramatisch.
Die wären klug genug gewesen, keine Waffe mitzunehmen.
Ja. So sieht's aus.
Vor allem eine Waffe ins Space Shuttle zu.
Aber russische Bauteile. Teil, amerikanische Bauteil, kommt alles aus Taiwan.
Ja. Und damit hat er recht. Es müssen keine Amerikaner oder Russen sein, sucht einfach die Besten. Ja.
Kommen wir nochmal ganz kurz zur Trivia. Steve Buscemi, um nochmal auf ihn zu kommen, sagt mittlerweile, wenn er auf Armageddon angesprochen wird, warum er Armageddon gemacht hat, sagt er heute ganz klassisch und trocken, ich wollte ein größeres Haus.
Und wir reden hier von einem Typen, der in jedem Adam Sandler-Film mitspielt. Ja. Einen großartigen Schauspieler, der trotzdem in jedem Adam Sandler mitspielt.
Echt?
Film mitspielt. Ja, und zwar immer als schielender Obdachloser oder so ein Scheiß.
Ja. Und der ist Adam Sandler und Steve Buscemi sind ganz dicke Freunde.
Ich habe keinen Adam Sandler-Film gesehen. Ich weiß nicht.
Es gibt tatsächlich sogar ganz witzige,
Waterboy,
als er noch nicht so durchgedreht ist.
Waterboy?
Ja, Waterboy, Big Daddy,
die
war
Wutprobe.
Cool. Die Wutprobe war toll.
Kindsköpfe.
Kindsköpfe mag ich nicht so.
Nee, mag ich auch nicht, aber vielleicht hat er den
Aber ich rede so von älteren Filmen, die auch noch gut waren. Also die kann man sich tatsächlich angucken. Oder, egal. Rain Over Me, ein Drama sogar mit ihm.
Oh, toller, der ist Film. Gut, der ist super.
Worauf wollte ich hinaus? Genau, weißt du, solche Rollenspiele, also wirklich schielende Obdachlosen in einem Adam Sandler-Film. Also die wirklich die niedrigste Form der Schauspielerei, die man, also das ist wirklich ganz, und der schämt sich für Armageddon. Hm. So beschissen war Armageddon für ihn. Ja.
Aber obwohl Michael Caine, auch ein Oscar-prämierter Schauspieler, der hat auch mal über irgendeinen Actionfilm, den er gemacht hat, auch gesagt so, ja, haben sie den, als er gefragt wurde, ob er den Film jemals gesehen hat, er meinte, nee, gesehen habe ich nicht, ich habe das Haus gesehen, den er bezahlt hat. Michael Bay ja, sagt selber über seinen Film heute, er würde den kompletten dritten Akt eigentlich heutzutage komplett anders gestalten und deswegen hasst er den Film. Und zwar, und das finde ich die geilste Erklärung überhaupt, er mag den Film nicht, weil er tatsächlich dadurch seine Popularität bei der amerikanischen Bevölkerung, bei vielen jedenfalls, mittlerweile als Patentlösung angesehen wird für den Fall, dass sowas mal eintreten sollte. Und das ist sowohl eine Entschuldigung als auch ein eigener, ich glaube, der hat sich da selber sein Ego mal ordentlich, darauf ordentlich mal einen runtergeholt.
Ja, aber das glaube ich, ja. Das glaube ich sofort.
Ich glaube es auch phasenweise. Aber ich find's eine unfassbare Frechheit zu sagen, so dass ja, viele Amerikaner, dadurch, dass ich den Film gemacht habe, denken, genau so würden wir es machen.
Es hört sich anmaßend an, aber da es um die Amis geht.
Ja, okay, du hast recht.
Ja, noch dazu, dass ja, die, dass glaub, die so noch dazu, weil die Filme halt auch wirklich wahrscheinlich von den meisten Rednecks halt irgendwie gefeiert werden.
Ja, 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 klar. Ja.
Aber deswegen ist ja auch tatsächlich so ein versoffener Redneck bei Independence Day, der am Ende die Aliens besiegt halt, ne?
Ja, logisch. Der war aber geil.
Ja. Liv Tyler, Liv Tyler hat ihre Rolle tatsächlich zweimal abgelehnt, bevor sie zugesagt hat.
Echt?
Ja. Und sie wurde, wie Disney später eingeräumt hat, nur gecastet, weil sie den Erfolg von Titanic kopieren wollten, weil Kate Winslet so einen riesen Impact hatte auf Teenager-Mädels. Mhm. Und deswegen, nur deswegen haben sie Liv Tyler genommen.
So, das funktioniert.
Weil sie das auch wieder wollten, weil sie einen Teenie-Schwarm, also halt ein weibliches Teenie-Vorbild haben wollten.
Der unverbrauchte weibliche Star. Es ist auch auffällig, wie viele Aerosmith-Songs. 4, ja. Also zu I don't wanna close my heart, kommen noch 3 zusätzliche Aerosmith-Songs vor. Das ist so die Vetternwirtschaft, ne?
Ja. Die NASA hat nach dem Film, weil wie gesagt, die NASA mag ja seit diesem Film Michael Bay überhaupt nicht mehr und es gibt einen Grund, warum es ein Gerücht gibt, dass die den Film halt Neuanwerbern zeigen und dann sagen so, jetzt sucht uns mal alle gravierenden wissenschaftlichen Fehler raus.
Ich hoffe, das stimmt. Ich fände es auch sehr, sehr cool, muss ich sagen, von der NASA.
Was die NASA tatsächlich gemacht hat, die haben zusammen mit der Lancaster-Universität ausgerechnet, wie viel Sprengkraft tatsächlich nötig ist, um diesen Asteroiden in seiner Dichte, in seiner Geschwindigkeit, in seiner Größe auseinanderzusprengen. Und zwar haben sie errechnet, dass 800 Billionen Terajoule an Energie nötig wären.
Alter.
Und tatsächlich die größte auf der Erde getestete Bombe hat gerade mal 814.000 Joule geschafft.
Das war eine russische Atombombe in den 60ern.
Zahnbombe oder was?
Nee, die Big Daddy. Nein,
Ivan.
Die Big Ivan. Bruce Willis, da habe ich noch was Kleines aus dem Film, die Wunschliste, die er vorliest, ne?
Mhm.
Die ist von den Schauspielern gemacht worden während der Drehpause.
Das ist geil.
Die wollen alle steuerfrei leben, die wollen alle, einer will im Weißen Haus pennen, einer will, dass seine Akte gelöscht wird, so, das ist von den Schauspielern gemacht.
Fand ich auch eine sehr schöne Szene.
Die finde ich auch, die ist sehr sympathisch. Und tatsächlich für die Rolle des Harry Stamper, die später an Bruce Willis gegangen ist, wurde tatsächlich Arnold Schwarzenegger angefragt. Der, und das finde ich. Das
ist ein ganz anderer Film geworden.
Pass auf, und der hat die Rolle ja abgelehnt, wie wir jetzt heute wissen, mit der Begründung, und das finde ich spricht wieder für diesen Mann.
Ich liebe
wir lieben Arnold Schwarzenegger, mit der Begründung, das ist doch voll bescheuert.
Sehr gut. Amen.
Und das von dem Typen, der ein paar Jahre vorher Phantom Commando gedreht hat, wo er im Alleingang mit einem vierläufigen Raketenwerfer
Schwarzenegger soll irgendwann während seiner Gouverneurschaft wohl irgendwie darauf angesprochen sein, wegen des, weil damals war es noch Gerücht, so sind sie wirklich mal angefragt worden für Independence Day, sei schon, für Armageddon. Er soll wirklich gesagt haben, so, ja, bin ich, das ist kein Gerücht, ich habe das Drehbuch bekommen, ich habe es mir durchgelesen und die Produktionsfirma hat mich innerhalb von 3 Tagen wollten die wissen irgendwie, was er davon hält und er wohl irgendwie nur am Telefon gesagt hat, sorry, das ist mir zu dumm.
Ohne Scheiß und das von Arnold Schwarzenegger.
Ja. Und das von Conan.
Ja, ich meine, klar, er war an dem Zeitpunkt schon nach True Lies, also nach Beendigung seiner bescheuerten Quatschkarriere.
True Lies ist cool, Mann.
True Lies war ja cool, aber True Lies also vielleicht bist du da bei mir, aber das fühlt sich so an, wie so ein Beenden des Actionheld-Seins. Ja. So zum Schluss meines Actionheld-Seins.
Arnie ist jetzt erwachsen.
Arnie ist jetzt erwachsen.
Arnie hat das
noch einmal drüber. Genau, ich mache mir jetzt noch einmal drüber Lust.
Knüppel,
genau.
Sondern er hat eine echte Ehefrau.
Genau. Jetzt mache ich noch True Lies, noch einen Actionfilm, danach mache ich Kindergartenkopf.
Ja, genau. Ich mache mir noch einmal drüber Lust.
Ja, ich glaube schon.
Ich weiß ich eigentlich. Aber
kurz davor oder kurz danach.
Nicht alle durcheinander, ihr Spasten.
So Last Action Hero Dings.
Ich hau euch gleich mit dem Holzpimmel hier auf den Kopf.
Twins, habt ihr mitgekriegt? Muss ich nur mal kurz anwerfen.
Triplets? Tobi, das sagst du, glaube ich, schon. Nee, das ist jetzt das dritte Mal in der Folge.
Ich weiß es nicht. Okay, dann erzähl ich es dir nochmal für alle, die Folgen davor nicht gehört haben, wo ich es erzähle. Twins kriegt eine Fortsetzung. Selber Regisseur, selbes Team, das volle Programm. Auch mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito. Und da geht es aber um Drillinge. Also die waren nicht nur zu zweit bei diesem Experiment, die waren zu dritt. Und der dritte ist Eddie Murphy.
Nee.
Ja, kein Scheiß. Da arbeiten die gerade.
Nee, ohne Scheiß.
Ohne Scheiß.
Ja, Mann.
Ja. Oh, ist
Triplets.
Ja. Oh, ich habe da so Bock drauf. Vor allem, wie gesagt, selber geil. Regisseur, selber Drehbuchautor, das volle Programm.
Brutal. Okay. Brutal. Ich habe doch zwei kleine Sachen, dann haben wir trivia-mäßig das auch durch. Bruce Willis, der neigt ja dazu, dass wenn er einen Film nicht leiden kann, neigt er dazu, tatsächlich sich wirklich auch als das Oberarschloch rauszustellen. Ja,
das merkt man sogar vor der Kamera.
Es gibt tatsächlich mehrere Fälle davon, dass er halt wirklich auch so absurde Forderungen gestellt hat. Und daran merkst du immer, Kevin Smith hat das auch mal gesagt, wenn der Willis anfängt, absurde Forderungen zu stellen, dann hat er keinen Bock auf den Film.
Ja.
Das hat er bei Armageddon auch gemacht. Bruce Willis hat für den Film gefordert, dass für ihn ein zweiter Wohntrailer, also wo die Leute drin wohnen können, so ein Wohnwagen, so ein Trailer rangeschafft wird mit einem voll ausgestatteten Trainingsraum. Das haben die auch gemacht und das Ding hatte einen Wert von $175,000. Den hat er während der 16 Wochen nicht einmal benutzt.
Ja.
Was, ich glaube, das ist einfach nur aus Trotz, einfach nur, weil er es kann.
Ja, oder? Bruce Willis muss echt so eine kleine Zicke sein, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Auch so
haben wir auch schon mal hier im Podcast gehabt.
Stimmt, ja. Ich weiß, auch so bei so Filmen wie Fire with Fire oder so, das merkt man sogar in seinem Spiel, weil Bruce Willis als Actionheld, der er nun mal ist und auch bis heute immer noch wieder darstellt, ist er ja trotzdem ein guter Schauspieler. Und man merkt es ihm sofort an dem Film, ob der Bock auf den Film hatte oder nicht. Das kann er dann nicht verschleiern. Also gerade Fire with Fire ist so ein Film mit
Surrogates auch.
Surrogates, genau.
Da merkst du das. Surrogates, wenn du dir den anguckst, du merkst einfach, du merkst bei Bruce Willis wirklich, wenn der Bock drauf hat, dann gibt der richtig so die Die Hard-Filme, die stirbt langsam.
Ja, oder
da gibt der richtig Energie rein, dann ist der charismatisch, dann hat er auch wirklich, der kann Schauspieler.
Surrogate geil, Mann.
Pass auf, bei solchen Sachen wie Surrogates, da merkst du auch, also wie gesagt, bei Filmen vorher, dann hat er Emotionen und dann hat er Ausdruck, weil Bruce Willis
und
kann
Witz.
Und er kann wirklich Schauspielern. Bei sowas wie Surrogates merkst du dann halt wirklich, da ist die Story ganz gut, aber er selber, wenn du mal auf ihn achtest, der rotzt das runter wie auf einer Arschbacke. Ja,
der so wirklich arbeitet so dieses, das ab.
Ja, der arbeitet, ja, du siehst wirklich Szene für Szene, der arbeitet einfach
ich
nur seinen
Text
ab. Ich
hab's halt auf Deutsch gesehen, wahrscheinlich fällt's einem da nicht so
auf. Nee, das fällt auch auf Deutsch auf.
Ja.
Also schau in dir mal im Vergleich, also guck dir am besten mal Stirb langsam 1 oder Unbreakable oder ähnlich geile Filme mit ihm an und dann nochmal im Vergleich Surrogates. Also so geil der Film auch, ich mag ihn auch mega gerne, weil die Idee voll geil ist.
Ja.
Und auch geil umgesetzt ist.
Ja.
Du merkst es in seinem Spiel, der hat die ganze Zeit die gleiche Mimik, der spricht so lustlos, was im Deutschen tatsächlich ganz gut sogar synchronisiert dann ist.
Ja.
Wahrscheinlich, weil sie dachten, das wäre Absicht.
Ja.
Ist es wahrscheinlich sogar auch, dass man auch merkt, also ganz schlimm ist übrigens Fire with Fire, der ist noch krasser als Surrogates.
Fire with Fire. Feuer mit Feuer, ja.
Ist mit irgendeinem Teenie-Star an der
Achte
Seite.
Mal,
Zac Efron, bevor er cool wurde oder sowas. Und da merkst du so richtig, der hat so hart keinen Bock auf diesen Film. Okay. Aber so richtig hart.
Du musst mal ganz einfaches Indiz auch, achte mal auf seine Körpersprache und seine Augen. Der sieht wirklich aus wie ein Teenie, der absolut gerade keinen Bock hat. Der hat irgendwie, der lässt die Schultern hängen, der hat die Hände in Taschen und der hält vor allen Dingen keinen Augenkontakt, wenn er keinen Bock hat.
Stirb langsam 5.
Ja.
Genau das Gleiche.
Der fährt das dann einfach nur runter. Der fährt das einfach nur ab und der macht vor allen Dingen overacted da dann auch. Stirb langsam 5.
Genau.
Das ist irgendwie eine Schießszene und der hat eine Wumme in der Hand, der tut so, als wäre das die krasseste Waffe der Welt. Und daran erkennst du einen schlechten Schauspieler.
Ja, genau. Der ist echt wie so ein kleiner Teenie.
Armageddon.
Ja, fällt schon wieder aus.
Armageddon hält tatsächlich, jetzt zum letzten Trivia Fact, Armageddon hält einen Rekord. Und zwar hat er bei vielen Kritikern tatsächlich phasenweise einen Brechreiz ausgewirkt. Und da wird Tobi wahrscheinlich gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Weil durchschnittlich steht in diesem Film jede Szene gerade mal 1,5 Sekunden.
What?
So schnell ist der geschnitten.
Schnittgeschwindigkeit 1,5 Sekunden im ganzen Film.
Ja. Das ist erst getoppt
worden. Also wirklich, Armageddon ist echt schnitttechnisch, wenn du mal drauf achtest, ist hardcore.
Ja, aber das verstehe ich. Ist es der Schnitt oder ist
es nee, das heißt, du siehst jedes Bild gerade mal im Durchschnitt anderthalb Sekunden.
Ja, selbst da, wo der Alten die Kekse in die Muschi schiebt.
Nee, im Schnitt sind deutlich langsamer. Im Durchschnitt.
Im Durchschnitt.
Okay. Also der Rekord liegt bei 1,3 beim dritten Bourne-Film.
Bourne-Film, ja. Jason Bourne ist da auch ganz
klar. Den du nicht mehr gucken
kannst. Aber du musst dir mal wirklich, ich habe mir heute tatsächlich die Szene nochmal angeguckt, wo die mit diesem Armadillo, wie gesagt, diesen Space
Jump. Amarillo?
Amarillo?
Amarillo, ja.
Okay. Amadillo sind diese Tiere.
Okay. Jedenfalls mit dieser Maschine, mit der die sich auf dem Asteroiden bewegen. Ich habe mir die Szene heute bei YouTube nochmal angeguckt. Alter, das war anderthalb Minuten, die ich mir angeguckt habe. Die hat original in diesen anderthalb Minuten 60 Schnitte. Ja. Das ist der Shit, Alter. Das ist der Abfuck also, hoch 10, Alter. Da wird dir schlecht als Zuschauer. Als Beispiel, das hat ja auch da spielt auch eine körperliche Komponente mit rein. Wenn dein Auge so oft sich justieren muss auf neue Bilder, dann wirst du kirre in der Birne.
Also gut ging es mir nicht beim Film gucken, das stimmt.
Ja, Michael Bay macht das gerne auch bei Transformers 1, wenn du den mal anschaust, du siehst in den Kampfszenen immer nur Metall, das sich bewegt. Ja. Keine Ahnung, was da passiert.
Ja, und viel zu close.
Amerikanische Kampfszenen sind sowieso der letzte Dreck, Mann.
Genau, darauf wollte ich gerade hinaus, als Empfehlung, um dieses Gefühl, worüber wir gerade sprechen, mal nachempfinden zu können. In einem sehr schön zusammengeschnittenen Video verweise ich nochmal, was wir heute schon mal getan haben, auf die Screen Junkies mit den Honest Trailers. Und zwar den zu John Wick.
Ja.
Da stellen die nämlich John Wick, der extrem langsam geschnitten ist für einen Actionfilm, 96 Hours gegenüber. Und die Filme sind tatsächlich sehr ähnlich. Deswegen ist das ein ziemlich cleverer Vergleich. Und da gehen die einfach nur eine krasse Kampfszene von John Wick, stellen gegenüber, wie Liam Neeson einfach nur über einen Zaun springt in 96 Hours 2 war es, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und John Wick ist halt gar nicht geschnitten. Ich glaube zweimal, Taken auf Englisch, ist irgendwie, glaube ich, zweimal geschnitten oder so in der Zeit. Und ich glaube, der andere um die 30 Mal. Ja, dieselbe Länge, völlig irrelevante Szene.
Du kannst halt durch so einen wahnsinnig schnellen Schnitt unfassbar viel Scheiße verschleiern.
Ja.
Dass
die Leute nicht kämpfen können,
zum Beispiel. Dass sie nicht kämpfen können, dass sie nicht treffen und so weiter.
Es gibt eine unfassbar lange Liste von Film- und Schnittfehlern von Armageddon, die du dir im Netz angucken kannst. Das fällt dir so beim oberflächlichen und erstmaligen Gucken nicht so auf. Ja. Als ein Beispiel zum Beispiel. Da gibt es auf der Bohrinsel die Szene, wo Ben Affleck AJ im Bett liegt und Bruce Willis kommt rein. Und als er die Tür aufmacht...
Kommt er einfach so rein?
Als er die Tür aufmacht, fällt ein Ventilator neben der Tür runter. Im nächsten Schnitt haut er die Tür hinter sich zu und in diesem Bild fällt der gleiche Ventilator nochmal runter. Und solche kleinen Schnitt- oder Bildfehler gibt es en masse bei Armageddon.
Die gibt es auch zur Verteidigung von Armageddon an der Stelle in jedem Film. Nur richtig. Armageddon schießt echt.
Ja.
Bis auf Apocalypse Now, der ist noch krasser. Der hat, wir letztens eine Zahl gelesen, ich glaube über 300 Anschlussfehler oder sowas in diesem Film.
Was?
Ja. Also der ist noch krasser, aber da sind auch die Produktionsfehler.
Weißt du, das Ding ist halt, Schnittfehler sind wichtig, weil man sagt,
dauert 4 Stunden.
Man sagt immer in der Filmbranche auch so, also Schnittfehler sind wichtig, weil manchmal hast du einfach kein anderes Material. Aber man sagt doch immer grob, wenn es ein kleiner Fehler ist und jetzt die Nitpicker unter uns, die finden sowas raus, aber normaler Zuseher kriegt das nicht mit. Man sagt dann immer selber in der Branche, versendet sich.
Ja.
So. Ist auch fast geht einfach so, weg.
Ja. Und so, je schneller die Scheiße geschnitten ist, desto krasser versendet sich das. Es gibt ein Bild, also eine Einstellung, wo die auf dem Asteroiden gerade irgendwie mit so einem Seil, diesen Amarillo, so bergen oder ich weiß nicht mehr was genau, da ist Gras. Da siehst du auf dem Boden Gras.
Nee, du siehst, an dem Reifen von dem Armadillo siehst du Gras.
Ja, du siehst, dass da am Boden Gras wächst, auf dem Asteroiden. Und das fällt, Alter, das fällt dir nicht auf beim Gucken.
Ja, logisch,
ich weiß es nur, weil es mir in einem Video gezeigt
wird. Du siehst bei Terminator 2, wenn der Terminator seinen Arm einklemmt zwischen der Hydraulik und den rauszieht, siehst du Arnis Arm in der schwarzen Socke. Du siehst Schwarzeneggers Arm.
Ja.
Du siehst ihn volle Möhre, aber du achtest in dem Moment nicht drauf.
Wichtiger Tipp an alle Fans da draußen, die es noch nicht getan haben und auch an dich, Fab. Guckt euch Terminator 2, genial wie der Film ist, nicht in der HD-Version an.
Nee,
das ist nicht zu ertragen.
Nee, Mann.
Die haben, in SD sieht man diese ganzen Geschichten nicht, die James Cameron in seiner unendlichen Weisheit, und das sage ich so und meine es so, von dem er wusste, dass man es nicht sieht in SD, ne, wenn er es dunkel beleuchtet. In HD sieht man die Scheiße. Und das kannst du dir zum Teil echt nicht angucken.
Boah, das muss ich machen.
Allein diese Szene, wo hier der kleine Connor auf dem Motorrad sitzt und Arnie hinterherfährt und ihn so rüberzieht. Also packt ihn so hinten an den Nacken und zieht ihn so auf seinem Motorrad rüber. In HD siehst du sogar wirklich sehr offensichtlich, dass das nicht Schwarzeneggers Hand ist, weil diese Hand, die ihn rüberzieht, viel kleiner und viel filigraner ist. Also es, so weit geht das. Du siehst einfach alles. Du siehst zum Beispiel auch, wenn der T-1000 getroffen wird und dann, weißt du, erste Szene, wo die beiden aufeinandertreffen, in dieser Mall, wo die dann aufeinander schießen, dann kriegt er diese Einschusslöcher, die so blumenmäßig auffächern. Du siehst in HD sogar, dass die wackeln, weil die nur mit einer Nadel dran gemacht sind.
Nee.
Ja, also guckt euch Terminator 2 nicht in HD an. Das ist wirklich hart. Das ist wirklich hart.
Also Leute, ich glaube, langsam wird es ernst. Der Alkoholpegel ist relativ hoch.
Oh, das ist richtig
brutal. Und wir können richtig gut denken. Fab, um deine Frage vom Anfang zu klären, in dieser Vorbesprechung, in diesem Briefing wird gesagt, dass das Space Shuttle oder was auch immer dieser fliegende Fiat 500, den die da zusammengezimmert hat, ist, auf der meerflüssigen Sauerstoff als Fuel, als Treibstofftank.
Ja. Das ist übrigens der Treibstoff, sagt er.
Wie du schon vermutet hast, Fab, ist das Bullshit. Das fällt dem, also das weiß der normale Kinozuschauer jetzt nicht. Der nicht immer, aber am häufigsten benutzte Treibstoff in der Raumfahrt ist flüssiger Wasserstoff. Es wird flüssiger Sauerstoff mitgeführt als auf Englisch Oxidizer, also dass das so speziell oxidiert, kann ich euch jetzt technisch im Detail auch nicht sagen, aber der meistgenutzte Treibstoff ist flüssiger Wasserstoff.
Wahrscheinlich auch, dass es mehr wird halt einfach, ne?
Ja.
Wenn Luft drin ist, wir kennen das alles von der Schaumdecke bei dem Pudding.
Ja.
Sobald Luft drin ist, hast du mehr.
Ich glaube, so läuft das nicht, aber die Erklärung finde ich gut.
Nee, aber das Ding ist halt, wenn du halt Luft noch mit drin hast, dann hast du nur Luft, ist, also so Sauerstoff ist hochreaktiv.
Ja, aber die Scheiße muss ja brennen.
Ja, genau, kann das sein. Ja, Luft ist, Sauerstoff ist hochreaktiv.
Ja, aber wir reden über flüssigen Sauerstoff.
Er meinte gerade flüssiger Sauerstoff, das funktioniert dann nicht mit dem
Auffüllen. Ja, natürlich funktioniert das.
Ja, aber das füllt das ja nicht, das ist genauso flüssig wie der Rest auch.
Leute, also
was?
Nicht,
wenn es verbrannt wird.
Selbstsicheres Referieren über Dinge, über die man keine Ahnung hat.
Ich sage einfach, wenn es verbrannt wird, dann hat es ja trotzdem denselben Effekt. Aber
keine Ahnung. Ey, ganz ehrlich, keine Ahnung.
Nee, also,
da sollten wir nicht drüber sprechen.
Schwierig, weil du kannst.
Flüssig wird es nur wegen. Wegen dem Druck oder der Kälte, so wie es gelagert wird.
Ja.
Es ist immer noch Sauerstoff, egal wie es gerade gelagert wird.
Lasst uns über Steinbrocken
sprechen. Ich,
lasst uns über Steinbrocken sprechen, okay. Leute. Let's get serious, man.
Ach, über den texanischen Steinbrocken.
Was ist ein Asteroid? Ich werde ganz kurz zitieren aus dem Internetlexikon der Wikipedia. Als Asteroid von altgriechisch sternähnlich, was natürlich, wie wir heute wissen, Schwachsinn ist, aber es kommt halt daher, werden astronomische Kleinkörper bezeichnet, die sich auf Keplerschen Umlaufbahnen um die Sonne bewegen und größer als Meteoroiden, aber kleiner als Zwergplaneten sind. Meteoriden, Millimeter bis Meter, Zwergplaneten, mehrere tausend Kilometer, die Asteroiden sind dazwischen. Lass uns mal kurz über den Asteroiden sprechen, den wir da bei Armageddon präsentiert bekommen. Ja?
Den hat Tim Burton designt offensichtlich.
Genau, dieser Asteroid ist, das wissen wir aus dem Film, 1000 Kilometer im Durchmesser. Ja?
Da muss Farb schon leicht giggeln gerade so. Friedl, hast es nur vor und Farb wirklich so total abwinkend so. Naja.
Hi. Der ist 1000 Kilometer im Durchmesser, den wir da sehen. Das ist nicht unrealistisch, aber voll übertrieben. Also wir kennen in unserem Sonnensystem kennen wir mittlerweile Stand 2018 jetzt über 700.000 Asteroiden. Also wir kennen wirklich eine ganze Menge dieser kleinen bis großen Drecksteile, ja? Und die meisten sind aber recht überschaubar. Ein paar 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter, ein paar hundert Meter, ein paar Kilometer. Es gibt auch ein paar richtig große Brocken im Kuipergürtel. Das ist so die Hauptansammlung in unserem Sonnensystem. Das ist so ein Asteroidengürtel zwischen dem Mars, ja, und dem Jupiter. Gar nicht so weit weg von uns. Das ist wirklich so ein Ring aus Asteroiden. Da gibt es zum Beispiel den Ceres, den wir schon seit über 200 Jahren kennen. Der hat einen Durchmesser von fast 1000 Kilometer, 900 Kilometer. Und wir kennen seit 2001 den Asteroiden 2001 KX76, der einen Durchmesser von 1,2 bis 1,4000 Kilometern hat. Das wissen also wir noch nicht
die
so genau.
Die kennen wir und da wissen wir ja auch als Menschheit halt auch, dass die auch im Orbit irgendwie unterwegs
die sind.
Die sind gar nicht so weit weg.
Die sind im Kuipergürtel, die fliegen genau wie wir um die Sonne, um die müssen wir uns keine Sorgen machen.
Ja, dann also bin ich beruhigt.
Die Größe dieses Asteroiden.
Wollen wir die trotzdem durch Sicherheit mal sprengen?
Die Größe dieses Asteroiden.
Nach der Logik.
Ja, die ist. Die, ja.
Das, ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, stimmt. Dieser Asteroid. Ja, stimmt. Der ist ungefähr.
Der ist noch der viel ist, schlimmer.
Der ist ein Ticken kleiner als der Mond, oder?
Der Mond ist rund. Der Mond hat einen Durchmesser von rund 3000 Kilometern. Ja, gar Ticken nicht so halt groß, wie man meint.
Drittel des Mondes. Ja. Das ist schon schmantig.
Schon eine Ansage.
Ja, das ist wirklich, das ist ein Knödel.
Vor allem, wenn sie dann noch sagen, so, ja, das ist ungefähr das, was die Dinosaurier ausgelöscht hat. Ja, fick dich. Wenn der uns treffen würde, dann würde das den Planeten in zwei spalten.
Moment, der Asteroid, der die Dinosaurier ausgelöscht hat.
Das wollte ich gerade googeln.
Amen. Der wird übrigens so unter den Freaks als der sogenannte KT-Asteroid.
Cooler Typ, oder was?
Kreidetertiär.
danke, Fab. Danke.
Kluger Typ.
Das ist also der Dinosaurier-Asteroid, das war der KT-Impact. Der Kreidetertiär-Impact, weil der zwischen Kreidezeit und Tertiär passiert ist. Was glaubt ihr, was für einen Durchmesser der hatte?
600 Meter.
Ja. 10 Kilometer.
What? Alter, echt? Also nur ein Zehntel von dem größten, den wir bisher kennen, 1,2 Kilometer, Wahnsinn.
Ja. Also 10 Kilometer Durchmesser. Also
der war 10-mal größer als das, was wir in Armageddon sehen.
Ja.
Das heißt,
ach nee, sag mal dazu, was Zehntel, unser Durchmesser
ist. Größer, ja. 100-mal größer, 10 Kilometer und 1000 Kilometer.
Was ist unser Durchmesser?
10 Kilometer sind
von der Erde
größer,
ja. Ja.
40.000.
40.800.
10 Kilometer sind 10.000.
Wir reden von
44.000,
wir reden von 10 Kilometern und 1000
Kilometern. Ich auch.
Kilometern. Wir reden nur über Kilometer.
Warte mal, ist er 1000 Kilometer groß in Armageddon?
Ja. Alter. 1000 Kilometer. Also
Entschuldige, da habe ich gerade kurz.
Deswegen,
also, das ist 1000 Meter verstanden.
Nee, alles gut. Ich habe gerade kurz
einen Wechsel gehabt. Also
wenn der uns 1000 Kilometer großer Asteroid. Ja. Ich sage, das wäre nicht nur das Ende der Welt, der würde uns in der Mitte durchbrechen, ja. Alter.
Also der Armageddon-Asteroid ist physikalisch möglich. Solche Dinger kennen wir. Durchmesser der Erde, hat gerade Richard gegoogelt, 12, was war das?
Nicht
12.000. 12.700.
So, du redest gerade von 10.000 hat der Asteroid.
Na, oh. Quatsch, sorry, 1000. Moment, ganz kurz, nochmal zurücksetzen.
Ja, genau, das war jetzt gerade ein bisschen viel Zahl.
Ganz kurz eine Sekunde Stille.
Ja.
Der Armageddon-Asteroid hat einen Durchmesser von 1000 Kilometern. Okay. Ja. 1000 Kilometer Armageddon-Asteroid. Die Erde hat einen Durchmesser von, wie viel waren es?
12.700.
12.000. Kilometern Durchmesser. Der Dinosaurier-Asteroid hatte 10 Kilometer.
Alter!
Das reicht aus.
War 10 Kilometer?
Ja. Wenn der mit einer ordentlichen Geschwindigkeit anrauscht, Energie gleich Masse mal Geschwindigkeit, das ist viel kinetische Energie, Alter.
Ja, okay.
Okay, was hatten sie ausgerechnet? 800 Trillionen, Billionen, Kilojoule?
Moment,
da musstest du auch
Ich will uns langsam wohin führen, Leute. Das okay. Wird,
ja, dann
passt, wir müssen aufpassen, dass es nicht zu.
Nee, weil ich wollte gerade über diesen Dinosaurier. Gibt's irgendwo noch Jägermeister?
Nee, grad mal nicht. Ich muss mich kurz konzentrieren, Alter. Wir sind noch nicht mehr im Studium. Ich muss mich mittlerweile ohne Alkohol konzentrieren können.
Ich glaube, da muss ich einiges schneiden, Alter, bei dem Part.
Ach, was?
Wir wiederholen uns zum fünften Mal.
Chaotisches Geschrei ist genau das, was die Leute hören wollen.
Ja.
Das ist halt echt so,
ne? Kurz zur Geschwindigkeit des Armageddon-Asteroiden. Der wird uns im Film präsentiert mit 35.000 Kilometern pro Stunde. Ganz kurz, die Einheit Kilometer pro Stunde benutzen nur wir Zivilisten beim Autofahren. In der Physik sprechen wir von Metern pro Sekunde oder eben Kilometern pro Sekunde, also Entfernung pro Sekunde. Üblicherweise so die Asteroiden, die wir kennen, die so unterwegs sind in unserer Nachbarschaft, im Sternensystem, fliegen mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 20 Kilometern pro Sekunde. Das sind 30 bis 70.000 km/h. Das bedeutet, der Asteroid bei Armageddon ist auch da absolut in realistischen physikalischen Grenzen.
Ja. Cool.
Es gibt astronomische Objekte, die sich mit mit heiß bewegen wie 70.000 km/h. Das ist aber eher die Ausnahme, ja. Also da sind wir einigermaßen realistisch. So, die meisten Leute haben völlig falsche Vorstellungen davon, wie diese ganze Asteroidennummer funktioniert. In dem Film Armageddon hast du das Gefühl, da kommt so ein fremdes Objekt irgendwo aus den Tiefen der Galaxis. Wir haben das noch nie gesehen. Und das kommt aus dem Schwarzen zu uns. Ja? Es gibt interstellare Asteroiden, also die zwischen, die aus einem anderen Sternsystem kommen. Wir kennen davon genau zwei. Einer davon ist noch nicht genau gesichert.
Und die kennen wir aber schon Jahre im Voraus. Ja,
Asteroiden sind normalerweise Objekte, die wie wir die Erde im Sternsystem in Kreisbahnen fliegen. Schon seit Milliarden von verfickten Jahren. Also wir stellen uns vor, unser Sternsystem, ne, die Sonne in der Mitte und die anderen Objekte fliegen da in, Achtung, Klugschiss, sogenannten Keplerschen Laufbahnen, also in so Kreis- und Ellipsenbahnen um die Sonne herum, weil die von der Schwerkraft der Sonne auch beeinflusst werden. Das ist ein super kompliziertes System mit tausenden Millionen Sachen, die da im Kreis fliegen und das machen die nicht seit gestern, sondern seit Milliarden verfickten Jahren. Und so ist das mit den Asteroiden auch. Ja, die haben sich da eingependelt. Und es ist nicht so, dass da irgendwas Fremdes aus den Tiefen des Alls zu uns kommt, sondern die meisten Asteroiden kennen wir seit Jahren, wenn nicht Jahrhunderten, und können mittlerweile tatsächlich sehr gut berechnen, wie die Flugbahnen von denen funktionieren und wie die sich entwickeln. Ja, und können das voraussehen, teilweise in Jahrhunderte Entfernung. Ja. Wenn so ein Asteroid wie bei Armageddon wirklich aus dem Nichts kommt, haben wir verschissen.
Ja,
können wir nichts machen.
Und wir haben unseren Job vor allen Dingen
gut gemacht. Ich stelle euch gleich ein paar Optionen zur Asteroidenabwehr vor, aber bei Armageddon, wenn er aus dem Nichts kommt, keine Chance.
Ja, vor allem das Ding ist, wenn wir einen 1000 Kilometer großen Asteroiden übersehen haben, wie in Armageddon, dann das Ding ist, ja, dann haben wir unseren Job scheiße gemacht und so weiter. Das Ding ist, selbst wenn wir unseren Job gut gemacht hätten, was willst du denn machen?
Ey, vor allem, weißt du, was mich immer so interessiert hat?
Kannst du nichts tun. So.
Weißt du, was mich immer so interessiert hat? So, in Armageddon hast du es ja auch, du hast diesen riesen Brocken Fels, Metall, Scheiß, was auch immer dieser Asteroid.
Ich glaube, ziemlich genau so wird er auch im Film beschrieben.
Ja.
Eisenferrit, glaube ich.
Der rast auf die Erde zu und trotzdem hat er ein paar Abkömmlinge, die vorher schon die Erde treffen.
Ja.
Die hauen Löcher in das World Trade Center rein, die vernichten Mumbai fast komplett. Und das hat mich als Kind schon interessiert, weil ich habe mir den Film angeguckt und habe meinen Papa gefragt, ich so, der Asteroid ist doch unterwegs. Also jetzt mal blöde gesagt, so wirklich, der Asteroid ist doch unterwegs mit Geschwindigkeit X. Wie können denn die anderen dann schneller sein? Also selbst mit meinem 5. Klasse Physikverständnis konnte ich mir nicht erklären, wie Querschläger davon plötzlich schneller auf der Erde sein können.
Also in dem Film ist es so, dass ein Trümmerfeld des Asteroiden so kleine Splitter vor ihm fliegen. Also jetzt sind wir keine Astrophysiker, aber so mit allem, was ich so in den letzten Tagen auch mir über Asteroiden angelesen habe, habe ich keine Ahnung, wieso Tage vor dem Asteroiden schon so ein Trümmerfeld da ankommen sollte.
Entweder ein riesengroßer Zufall, weil es was komplett anderes ist, oder irgendwas ist auf der Oberfläche vom Asteroiden abgelaufen, das ein paar Gefälsbrocken rausschleudert.
Ja, aber
aber mit einer unfassbaren Beschleunigung.
Ich wollte gerade sagen, das muss so eine hammerharte Beschleunigung haben.
Dass es Tage vorher ankommt.
Ja, also der muss irgendwie aus Versehen den Mars gerammt haben. Ja,
die Idee, das musst du dir mal geben, dieses Ding wiegt Millionen, Milliarden von Tonnen und es schafft es trotzdem, Ableger schneller als sich selbst. Im Weltall ist alles fucking gleich schnell, Alter. Das ist ein verkacktes Vakuum. Feder und Bowlingkugel fallen gleich schnell.
Kommt auf den Startimpuls an. Ja, genau.
Aber da muss ja vom Startimpuls ausgehen.
Ich wollte gerade sagen, weil wenn du schon...
Was sein kann, ist wirklich, wenn der unterwegs, also im Sonnensystem XY, irgendwann mal einen Planeten so gerammt hat, dass da Teile abgebrochen sind, der Großteil des Asteroiden aber abgebremst wurde dadurch.
Warum auch
und
immer.
Der Rest, nee, das geht ja.
Wenn
du den schrammst.
Gar nicht so blöd.
Aber warte,
pass auf, lass mal ausreden. Du hast eine sehr große Kugel und eine kleine Kugel fliegt dagegen. nur so schrammig. Ne? Also es brechen einige Teile im vorderen Teil ab. So, die haben natürlich nach wie vor die gleiche Geschwindigkeit wie die große Kugel. Die große Kugel wird aber abgebremst durch die noch größere Kugel. Und das heißt, weißt du, du hast so diesen Effekt so... Es ist schwierig, das jetzt gerade audiotechnisch wiederzugeben. Also das dicke Ding wird kurz, auch nur für einen Moment, was ja auf die Entfernung ja reichen könnte, für ein paar Tage, abgebremst. Und die Teile davor fliegen in selber Geschwindigkeit nach, weil sie weggebrochen werden.
Also du meinst quasi, die Teile von dem, was er gerammt hat, erfahren eine Beschleunigung und werden deswegen weiter nach vorne geschleudert.
Die Teile von ihm, die durch den Ramm abbrechen, also die nach wie vor, die das auch...
Nee, das wären nur die abgebrochen werden.
Die abgebrochen werden, erfahren eine neue Trajektorie. Die werden nicht nach vorne.
Ich habe gar nichts verstanden, weil alle durcheinander gesprochen haben. Farb, sag den Satz nochmal.
Nein, wir haben gerade festgestellt, es war irrelevant.
Ich knall eine große Kugel auf eine kleine Kugel. Die Splitter, die dabei entstehen, werden nicht mit größerer Geschwindigkeit in Richtung der großen Kugel weiterfliegen, sondern sie werden zur Seite in der neuen Trajektorie raus.
Mein Gedanke aber war nicht in einer höheren Geschwindigkeit, sondern in der ursprünglichen Geschwindigkeit. Und dass die.
Aber warum? Sie haben vor dem Aufprall zur alten
Kugel. Das war mein Denkfehler,
Aber also ich wüsste nicht, warum das funktionieren soll.
Vor allen Dingen, was ich halt noch viel interessanter auch an dem, ich finde die Idee gar nicht mal schlecht. Noch dazu, dass eigentlich, was auch immer er rammt, die Teile würden ja theoretisch eine Beschleunigung erfahren, nicht die vom Meteor absplittern, sondern das, was er mit einer bestimmten Geschwindigkeit schon rammt, die kriegen Beschleunigung. Aber halt auch so, selbst wenn vom Meteor selber Teile absplittern, bei der Größe kannst du mir nicht sagen, dass der keine eigene Gravitation hat, in irgendeiner Art und Weise.
Der würde die
Teile in seinem persönlichen eigenen Orbit. Warte mal, der würde die selber noch ablenken.
Im Film wird gesagt, dass er eine eigene Gravitation hat. Und deswegen leichte Schwerkraft auf diesem Teil.
Ganz kurz.
Deswegen die sich darauf bewegen können.
Alles um uns rum. Selbst die Kopfhörer, die Farb trägt, haben eine eigene Gravitation. Aber die ist halt ganz minimal. Also kurz zu dem Asteroiden, dass dieses Trümmerfeld da vor ihm herfliegt. Leute, die jetzt tiefere Kenntnisse in Astrophysik haben, mögen uns...
Wahrscheinlich gibt es einen Fall, in dem es
möglich
ist.
Die mögen uns korrigieren. Es mag einen exotischen Fall geben, wo das möglich ist, aber das klingt wirklich sehr unwahrscheinlich und sehr exotisch, Zu diesen Asteroiden. Wie gesagt, die bewegen sich in so Bahnen rund um die Sonne und es gibt mal als ein kleines Beispiel, es gibt immer wieder so Zeitungsberichte, vor allem von der verfickten Bild-Zeitung, wo alle zwei, drei Jahre kommt ein Bild-Zeitungsartikel, wo angekündigt wird, dass ein Killer-Asteroid unterwegs ist. Im Moment macht man sich Sorgen um den Asteroiden Bennu. Der hat einen Durchmesser von 500 Metern und hat genug kinetische Energie am Start, um rund 80.000 Mal Hiroshima auszulösen. Weiß ich jetzt gerade nicht, aber der ist der reicht auf jeden Fall aus, um unsere Biosphäre ein bisschen ins Wackeln zu bringen, sage ich mal. Der könnte im Jahr 2135 einschlagen mit einer Chance von 1 zu 2700.
Hey, das ist höher als das schwarze Loch in Bern.
Also Asteroiden sind ein ernstes Thema, mit dem sich spannenderweise die Raumfahrtbehörden unserer wunderschönen Erde schon seit Jahren immer mehr beschäftigen. Aber so groß das Weltall ist und so klein unsere Erde da drin ist und so kleiner die Asteroiden auch sind, die Chance, dass uns so ein Ding mal trifft, ist echt minimal. Im Schnitt, statistisch gesehen, trifft uns aber trotzdem alle 100 Millionen Jahre ein sogenannter Planetenkiller. Der letzte war vor 65 Millionen Jahren, die Dinos. Das heißt, wir haben noch rund 40 Millionen Jahre Zeit, statistisch gesehen, bis uns der nächste Planetenkiller...
Woher haben wir diese Statistik?
Bis dann gibt es doch keine Rente mehr,
Es gab schon mehrere dieser dieser Kometen in der Erdgeschichte, die solche Massensterben ausgelöst haben. Die Statistik ist halt klein.
Ja, ist zweimal passiert. Und wenn es danach 18 Trilliarden Jahre nicht passiert, dann ist unser Mittel halt bei 14 Trilliarden Jahren.
Das ist Statistik. Es könnte morgen passieren oder in 100 Millionen Jahren.
Darf ich mal kurz fragen, was das gerade mit dem schwarzen Loch in CERN war?
Nee, das hatten wir irgendwann mal in einer anderen Folge. Es gab, die Bild-Zeitung hat damals geschrieben, dass in CERN, als sie dieses Experiment, wann war das, vor 5, 6, 7 Jahren oder so, mit dieser Teilchen Fusion oder was die da auch, was auch immer die da gemacht haben, ich weiß nicht mehr genau. Die haben auf jeden Fall zwei Teilchen in unfassbarer Geschwindigkeit aufeinander prallen lassen. Ja. Und da gab es eine 0,000 irgendwas geringe Wahrscheinlichkeit, dass während dieser Kollision der beiden Teilchen ein schwarzes Loch entsteht. Ah. Die war aber wirklich, die war rein mathematisch, diese Chance. Also die war ja fernab jeder Realität. Okay, und die Bild-Zeitung hat das aber eben als Aufhänger benutzt.
Bild-Zeitung hat, also genau. Die Wahrscheinlichkeit...
Können wir nicht bitte Bild sagen, sondern die Blöd?
Also die Blöd. Die Wahrscheinlichkeit besteht tatsächlich, aber das Problem ist...
Ja genau, das haben die in Zern damals auch gesagt. Ja.
Was wir uns mainstream-mäßig unter einem schwarzen Loch vorstellen. Es kann eine Singularität entstehen, ich verstehe es auch nicht zu 100%, aber es ist nicht das Gleiche, was wir uns unter einem massiven schwarzen Loch vorstellen. Das
ist Bullshit. Anzieht. Es ist Bullshit.
Es ist Bild-Zeitung.
Ja, genau. Ja. Ja, aber es war halt die Bild-Zeitung. Ich wollte was sagen, habe ich vergessen.
Ja.
Egal.
Jetzt pimmeln
also, wir noch. Nur kurz ein kurzes Päuschen machen?
Kurzes Päuschen. Also.
Kack- und Sachgeschichten. Yeah!
Also zwei Pausenbreaks in der Folge sind schon mal ein ziemlich deutlicher Hinweis auf eine ziemlich eskalative und epische Folge.
Das ist der scheiß Jägermeister von Farbe, Alter.
Jetzt hätte ich gar nochmal einen.
Also, jetzt müssen wir halt aber unsere grauen Zellen nochmal ein bisschen anstrengen, denn wir reden jetzt wirklich über Asteroidenabwehr. Und das ist etwas, mit dem sich nicht nur Sci-Fi-Nerds beschäftigen, sondern das ist tatsächlich etwas... Das ist tatsächlich echt ein großes Thema bei den Raumfahrtagenturen. Die ESA zum Beispiel hat das AIDA-Programm gelauncht vor einigen Jahren. Also AIDA, so wie die Kreuzfahrtschiffe, AIDA steht für Asteroid Impact and Reflection Assessment. Also dieses Projekt...
Die Kreuzfahrtschiffe?
Also, ja, genau. Also dieses Projekt oder diese Abteilung testet und beurteilt Möglichkeiten zur Asteroidenabwehr. Und bei der Asteroidenabwehr gibt es im Prinzip, wenn man das runterdampft, nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit heißt, den Asteroid zerstören. Das ist das, was wir bei Armageddon sehen. Du ballerst irgendwas in den Asteroiden rein, das ihn crasht, zündest irgendwas auf ihn, das ihn zerstört. Das ist eine Möglichkeit. Die NASA wird tatsächlich in einigen Jahren so einen Test starten. Also die werden wirklich in ein paar Jahren eine Sonde am Start haben, die das im Kleinen testet, an einem kleinen Asteroiden. Die arbeiten im Moment an einer Raumsonde namens Hammer. Hypervelocity Asteroid Migration Mission for Emergency Response Vehicle.
Am Arsch. Die haben sich den Namen überlegt zum Projekt, haben gesagt, wir nennen das den Hammer. Ja. Und dann kam der wissenschaftliche Name.
Ist immer so. Ist kein Geheimnis.
Das ist keine Ernst. Nee,
ja, so wie wir das hier auch machen. Das ist im Prinzip einfach nur so ein Stück Masse. Das ist so ein kleiner Bulldozer. Das ist einfach nur so ein Stück Metall, 9 Tonnen schwer ungefähr, das mit einer möglichst hohen Geschwindigkeit in so einen Asteroiden reingeballert wird. Und das ist eine Möglichkeit. So wie wir das bei Armageddon sehen, wenn der Asteroid schon relativ nah an der Erde ist, super gefährlich. Denn wenn du so einen Asteroiden zerstörst und er ist ja schon auf einer Flugbahn, dann hast du plötzlich nicht mehr einen großen Asteroiden, sondern du hast so ein Trümmerfeld. Also aus einer Gewehrkugel machst du dann eine Schrotflinte. Verstehst du?
Ja, halt und das Paradoxe, du kannst ihn nicht in der Mitte durchsprengen, du kannst ihn nur kleiner hauen.
Und dieses Trümmerfeld fliegt, weil das einen ähnlichen Anfangsimpuls hat, dann auch ungefähr in der gleichen Flugbahn weiter. Und du hast dann halt wirklich eine Schrotflinte, die auf die Erde ballert. Und das kann unter bestimmten Umständen noch mehr Schaden auf die Biosphäre der Erde ballern, als so ein einzelner Impact.
Ja.
Ja? Das ist super gefährlich.
Weißt du, wie realistisch diese Berechnung da ist, die sie anstellen, dass es möglich ist, den in zwei Teile zu sprengen?
Ja, das hat Richard, glaube ich, vorhin schon erwähnt, das hat diese Universität in Leicester, wie die Deutschen sagen, oder Leicester, wie die Engländer sagen,
Leicester.
Die haben das ausgerechnet. Der Asteroid bei Armageddon ist schon so nah an der Erde dran, der ist ja wirklich schon auf Mondorbit. Der ist so nah dran, dass es im Prinzip nicht möglich ist. Also, das ist im Prinzip nicht möglich, weil du machst da halt wirklich eine Schrotflinte draus, dass du, und so wie wir das in dem Film sehen, dass der in zwei saubere Teile getrennt wird, ist Bullshit. Zum anderen, der Asteroid bei Armageddon hat 1000 Kilometer Durchmesser. Im Film wird gesagt, dass die 250 Meter tief bohren. Also das ist halt wirklich nur...
Genau,
also,
das wollte ich gerade sagen.
Also stell dir...
Dann mach doch 10 Meter, Mann.
Ja, so. Also ja, wirklich. Es ist wirklich Quatsch.
Ja, so der, weil es ist so geil, weil das ist ja der dritte Akt. Ne? So, oh mein Gott, wir brauchen aber auch die letzten 50 Zentimeter.
250 Meter müssen sein. Bei 249 hören sie halt auf. 250, 254, wir haben es geschafft. Ja. Fickt euch, Mann.
Ja.
Das reicht. Ihr habt Scheiße geschafft.
Astrologische Pickel halt einfach nur, ey. So.
Also die Haut-Rauf-Methode, die Amis mit diesem Hyper-Velocity-Dingsbums mit dem Hammer probieren wollen, ist halt wirklich die Rambo-Variante, die, so wie wir heute wissen, vernünftigere Methode höchstwahrscheinlich ist.
Die nicht-amerikanische?
Die nicht-amerikanische Methode.
Wie immer.
Die Flugbahn des Asteroiden minimal zu verändern. Verbildlicht euch das nochmal, was ich vorhin schon aufgebaut habe, dieses Bild. Wir haben hier kleine Teile, die in unfassbar großen Kreisbahnen durch das Sonnensystem fahren. Die in Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden dieses Sonnensystem durchqueren. Wenn wir es schaffen, die Flugbahn eines solchen Asteroiden auch nur minimal zu verändern, dann fliegt er an der Erde vorbei. Stellt euch eine Turnhalle vor. Die Erde ist ein Golfball in der Mitte und der Asteroid ist ein Staubkorn, das am äußersten Rand der Turnhalle um ihn rumfliegt. Das ist noch viel zu klein. Das ist noch ein viel zu kleiner Maßstab. Wenn du es schaffst, die Flugbahn dieses Asteroiden nur ganz minimal, wirklich um ein weniger als ein Grad zu verändern, fliegt er an der Erde vorbei.
Wir reden wahrscheinlich von kontrollierten Sprengungen an der Oberfläche an genau der Seite, wo wir es brauchen.
Es gibt, ja, das wäre eine Möglichkeit.
Dass der mögliche Schub erzeugt wird, den wirklich aus der Bahn zu lenken.
Ja. Also, eine Möglichkeit wäre, einen sogenannten Gravitationstraktor zu platzieren. Das klingt super fancy. Das ist im Prinzip super simpel. Du schiebst eine Raumsonde neben diesen Asteroiden. Und weil ja alles, was Masse hat, Gravitation hat, zieht diese Sonde den ein bisschen zur Seite. Das ist halt nichts, was in zwei Tagen passiert. Das dauert Jahrzehnte. Es ist aber weil diese Asteroiden sich in so großen Kreisbahnen bewegen, können wir das schon teilweise 100 Jahre im Voraus berechnen. Und dann schiebst du eine Sonde neben denen und innerhalb von 20, 30 Jahren hat diese Sonde die Flugbahn des Asteroiden um ein Quantum eines Grads verändert. Und das reicht aus, um ihn an der Erde vorbeizusteuern.
Welche Masse muss so eine Sonde haben, weißt du?
Da habe ich jetzt keine Berechnungen, aber das muss halt schon, das muss jetzt aber auch nicht eine 100 Tonnen schwere Raumsonde sein.
Sicher.
Ja, das reicht aus, diesen Asteroid minimal zu verändern.
Ja, aber die Sonne muss doch dann ständig eine Beschleunigung, also ständig Energie ausstoßen, damit sie nicht in den Asteroiden reinkracht und das ist nicht genau anders.
Aufgrund der Anziehung dann halt,
richtig.
Ne? Seiner eigenen,
ja.
Weil wir gesagt haben, der Asteroid hat ja eigene Gravitation. Aber warte mal, die sprengt aber nichts, die umkreist den dann einfach
die, nur. Die setzt du einfach nur neben den Asteroiden.
Wahnsinn, und das kann den schon so ablenken.
Ja, da explodiert nichts, da knallt nichts. Du setzt einfach nur die Sonde neben den Asteroiden und die zieht ihn ganz leicht an.
Da habe ich jetzt so eine Verständnis.
Aber da muss
vielleicht,
ihn aber...
Vielleicht ist das auch eine dumme Frage, aber wenn wir doch, also wenn das jetzt mehrere Tonnen wiegt, um die Umlaufbahn zu verändern, hätte dann nicht theoretisch schon der Kram der Mondlandung gereicht, um die Umrundung des Mondes zu verändern?
Also
wenn so wenig schon reicht, um die Umlaufbahn eines Asteroiden zu verändern.
Kurz zur Gravitation. Alles um uns herum emittiert Gravitation.
Genau,
Die Bierflasche, die gerade vor dir steht, Tobi, hat einen gravitativen Effekt auf dich und du auch auf sie. Aber der ist so unfassbar klein, dass er in unserer Physik praktisch keine Rolle spielt.
Ja gut, aber wir reden bei dem Mond von einem relativ kleinen Himmelskörper
und
von sehr, sehr schwerer Technik.
Ja, Moment, die sind hingeflogen, haben sich der Umlaufbahn angepasst und gelandet. Wenn du jetzt, lass mal ein 10-Tonnen-Objekt sein, das wirklich Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang also nicht in der Umlaufbahn des Mondes sich befindet, sondern in derselben Umlaufbahn wie der Mond um die Erde, sondern wirklich einfach perfekt nebenher schwebt. Und das heißt, er muss die ganze Zeit beschleunigen, er muss die ganze Zeit Kraft ausstoßen, um das halten zu können. Dann würde er anfangen, ihn ganz leicht zu
aber nur extrem minimal.
Also das heißt, wenn die ISS um uns schwebt und einen eigenen Antrieb hätte, der so schnell ist wie unserer, würde die ISS uns aus der Umlaufbahn bringen.
Nein.
Früher oder später.
Nee, nein. Aber...
Sie würde uns leicht... Also was die ISS hier macht, ist einfach nur so beschleunigen, dass sie...
Ja genau, aber ich spreche jetzt von dem, wenn es so wäre, wenn die genauso schnell wäre
wenn
wie
sie,
die Erde.
Warte mal. Wenn du sie so beschleunigen würdest, dass sie sozusagen immer über uns steht.
Genau, das meine ich. Stehen, genau das
spreche ich. Hätte sie eine gravitative Auswirkung auf uns, aber ob die für irgendwas ausreicht, weiß ich nicht.
Ja, aber nach der Logik, weil die ISS wird ja schwerer sein als 100 Tonnen.
Moment. Wir reden
hier
von der Erde.
Die ISS befindet...
Aber wir reden doch von mehr als 100
Tonnen. Die ISS befindet sich ja in einem Orbit um die Erde. Also... Orbit um die Erde bedeutet, du fällst die ganze Zeit runter, aber du fällst die ganze Zeit an der Erde
aber
vorbei.
Aber sie würde so beschleunigen, dass sie immer an einem Punkt relativ zur Erde stehen
würde. Das würde im Laufe der Jahre unfassbare Mengen Energie erfordern.
Ja. Aber es könnte Auswirkungen auf uns haben.
Theoretisch.
Also rein rechnerisch würde es auswirken, ob es uns aus der Umlaufbahn wirft.
Nee, aus der Umlaufbahn werfen, das meine ich nicht.
Also
aber
würde
die Umlaufbahn verändern.
Sagen wir mal so, sie hätte die Masse von einem Zehntel von einem Mond und du machst das Gleiche.
Ja.
Dann haben wir echte Scheißprobleme.
Noch dazu darfst du nicht vergessen, wenn, wie Fred auch schon sagte, wenn ein Asteroid wirklich in Mondnähe wäre, da würde alles nichts mehr nützen. Da könntest du da Sonden, Bomben etc. pp. Da drauf fallen, da würde nichts mehr passieren. Noch dazu, wenn das Gewicht der Apollo 13 jetzt zum Beispiel für den Mond ausgereicht hätte, der Mond hat seine eigene kleine Anziehung. Und die Erde hat ihre Anziehung, die auch noch auf den Mond wirkt. Deswegen kannst du mit der Sonde, wie die Apollo-Mission, das ist viel zu gering.
Ja,
bei einem Asteroiden, der einfach sich frei irgendwo im All bewegt.
Das Ding irgendwas ausmacht, aber rein rechnerisch macht es was.
Also,
rein so eine Sonde bei einem Asteroiden, der sich irgendwo frei im All bewegt, ist das ein ganz anderes Verhältnis.
Wenn ein Asteroid auf uns zufliegt und er rein zufällig am Mond vorbeischauen, könnte es für uns vielleicht sogar gut sein, weil er wird definitiv die Bahn immens ablenken, weil der Mond hat verdammt Anziehungskraft.
Da sagt man ja auch so, dass der Mond eben deswegen halt auch so unser kleines Schutzschild der Erde halt
ist. Du meinst den Saturn. Das ist der Saturn.
Saturn, ja.
Der Saturn ist fucking massiv und der Saturn ist im Prinzip unser Schutzschild gegen Asteroiden, weil der alle ablenkt, die von außen kommen könnten.
Okay. Jetzt mal kurz, also ich wollte es mal kurz ergänzen, was ich gerade gesagt habe, das Gewicht der ISS, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, sind 450 Tonnen. Aber das reicht bei weitem.
Bullshit. Nee. Also
selbst bei diesem Szenario würde das nicht reichen.
Also eine Sonne, ich glaube, ich habe schon ein paar Mal gesagt, eine Sonde neben den Asteroiden zu schieben als Gravitationstraktor, das ist nichts, was in ein, zwei Jahren passiert. Das passiert in Jahrzehnten, in Jahrhunderten. Eine weitere Möglichkeit wäre, an dem Asteroiden Sonnensegel anzubringen.
Was sogar gesagt wird bei Armageddon, es wird vorgestellt, die werden ausgelacht sogar. Ja.
Genau, dass durch die Sonnensegel da praktisch so ein kleiner Drall entsteht. Auch das dauert ewig lang, bis das wirklich mal einen Effekt bringt.
Aber wir wissen natürlich, warum die ausgelacht werden, weil das ist eine pazifistische Lösung und das machen die Amerikaner so nicht.
Weil es funktionieren könnte.
Ich find's genau so witzig. Das ist ja nur Mathe, wir wollen Bomben.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil das, was man so sieht auch in dem Film, die NASA der letzte Haufen, wir sehen einen Asteroiden, kurz bevor er eintrifft, wir schustern irgendwas schnell zusammen und dann klar, das ist so das Do-It-Yourself-Home-Edition der NASA.
Der Russe sagt es richtig geil, ihr seid halt nur dumme Cowboys.
Eine
ohne Scheiß, der Typ ist echt der heimliche Held in diesem Film, ne?
Ich liebe
ihn. Das ist der Einzige, der
außerdem
recht hat, die ganze
sagt
Zeit.
Außerdem nicht Cowboy, sondern er sagt Cowboy. Ich will es einfach nochmal gesagt haben.
Eine weitere Option wäre, und das klingt vielleicht jetzt ein bisschen esoterisch, aber das ist eine super, super Idee, eine Seite des Asteroiden weiß anzustreichen. Denn eine hellere Seite absorbiert mehr Energie. Und die Sonnenstrahlung würde dann an der einen Seite des Asteroiden mehr drücken, auf gut Deutsch, als auf der anderen Seite und dessen Flugbahn auch dadurch leicht verändern.
Aber dazu habe ich eine Frage. Wie streicht man die Hälfte eines Asteroiden an?
Ja, mit irgendeiner super harten Bleifarbe, die auf jeden Fall auf dem Ding hält.
Ja, das ist nicht das Problem. Wie kriegst du diese Bleifarbe A dahin und B sinnvoll verteilt?
Ey, wir haben Bohrloch-Spezialisten da auf dem Planeten bekommen, die den ficken sollten.
Kommen wir zurück zum Ein-Euro-Job-System.
Oh, ey, Alter.
Ja, sorry, aber wie willst du die Hälfte eines Asteroiden, und man muss davon ausgehen, dass er sich dann auch in sich selber nicht drehen darf, ne? Weiß anstreichen.
Ja, eben, er darf es nicht
drehen. Also, das ist, ja. Also die Idee, also sagen wir so, die Theorie hinter der Idee ist genial. Aber ich glaube, die Praxis ist leider...
Das ist sowieso noch
wenn so. Wenn das Scheißding rotiert, hast du kaum noch Möglichkeiten.
Das
bleibt dir eigentlich nur noch die Masse- oder Sprengmöglichkeit.
Eben.
Weil angenommen, es rotiert nicht, dann frage ich mich echt, warum nicht, keine Ahnung, 10.000, 20.000 kleine Raketen andocken, die immer wieder einfach sozusagen Energie ausstoßen und das Ding ablenken. Wenn die Scheiße rotiert, hast du damit natürlich auch verloren.
Ja, das finde ich halt auch so krass, weil dann kannst du auch
sprengen. Und das auch keine Menschen. Ist doch ziemlich wahrscheinlich, oder sehe ich da was falsch?
Vor allem, da kannst du auch keine Menschen und nichts
hinstellen. Also ich weiß es jetzt auch nicht.
Wenn du einen Körper solcher Masse hast, der rotiert, dann hast du da plötzlich halt wirklich irgendwie G-Kräfte, die in die in den zweistelligen Bereich gehen. Die Menschen, die dort auf diesem Planeten, sag ich schon, kann man ja schon fast als kleinen Planeten bezeichnen, aber auf dem Asteroidenland, die steigen aus und dem bricht's original die Hüfte und die Beine sofort. Also,
dass da Menschen landen, ist außer Frage. Aber angenommen,
sofern
wenn
so
Raketen,
schaffen.
Die andocken können, den ablecken können, wenn die Scheiße rotiert, dann muss es erstmal die Rotation abbremsen. Und ich will nicht wissen, wie viel Kraft du dafür brauchst.
Ja.
Wie gesagt, also, den wirklich zu sprengen in zwei Teile, 800 Trillionen
Joule. Also ich glaube, nach unserer Logik gerade, von dem, was wir gerade besprochen haben, und wie wir wissen, sind wir alle ausgewiesene Experten auf dem Gebiet.
Absolut.
Absolut,
ja. Absolut. Ja, ist diese, ich sag mal, Massenvergrößerung durch den Satelliten schon die cleverste Idee, oder?
Ja. Also ich würde einfach einen größeren Asteroiden aus dem Kuipergürtel holen. Und einfach daneben herfliegen und damit anziehen.
Aber weißt du, die Leute,
das ist
ganz einfach. Weißt du, die Leute, der normale Kinozuschauer stellt sich das halt so vor, du fliegst irgendwo in Space, drehst dann wieder um, drehst dann nochmal um, du fliegst da rum wie auf einer Straße, wie im Auto. Wie in der Stadt. Wie mit dem Auto in der Stadt drehst du da Kurven und fliegst mal dahin und mal dahin. Ja. Das sind so Riesenabstände und das ist so energieaufwendig. Und wir können nicht mal in den Space fliegen und dann umdrehen und diesen Asteroiden ansteuern, sondern du musst von Anfang an das alles genau ausrechnen und energieeffizient planen. Ja. Es gibt Missionen, es gab bereits Missionen wie bei der Rosetta, die wo Sonden auf Asteroiden gelandet sind. Und das war da halt aber so, dass diese Asteroiden, ich hätte fast zufällig gesagt, aber das machen die ja seit Jahrmilliarden. Oder seit Jahrmillionen.
Wir haben uns den ausgesucht.
Wir haben uns den ausgesucht, weil der zufällig gerade an der Erde vorbeigekommen ist, in unserer Nachbarschaft, und sind dem dann im Prinzip so mit der Flugbahn gefolgt und auf dem seicht gelandet.
Ja.
Ja? Und es gibt echt abgefahrene Missionen, die in der nahen Zukunft da geplant sind. Zum Beispiel gibt es das Mini-Asteroidensystem Didymos und Didymoon. Nicht über die Namen lachen, klingt wie ein Pokémon, ich weiß. Und das ist ein...
Oh ja, yeah. Wenn du sagst, ich lache, dann lache ich erst recht,
Mann. Oh, Scheiße, ich wollte gerade sagen, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber ja, das klingt wie Pokémon.
Und das ist ein Asteroid, der ist ungefähr 3 Millionen Tonnen schwer und der wird tatsächlich von einem kleinen Asteroid, dem Didymon, auch umkreist.
Scheiße.
Das ist so ein Mini-Asteroiden-Sternensystem, ja. Mega krass, abgefahren.
Krass.
Und die ESA hat eine Mission zu dem schon gelauncht. Also das Ding ist schon auf dem Weg.
Echt?
Ja. Und 2022 wird an diesem Asteroid im Kleinen getestet, ob es klappt, diesen Asteroid leicht aus der Bahn zu schieben.
Scheiße.
Ja, also das sind so erste Tests, die wir für das mögliche Armageddon-Szenario starten.
Wissen wir, was passiert, wenn wir das tun?
Ja, dass wir hoffen, also wir werden
wir
aus dem
Richtung
ohne Scheiß, also ja. das beinhaltet ja, meine Frage gerade.
Die lenken ja nicht irgendwo hin, die wissen
kurz mal zum Vergleich dieser
Asteroiden. Nee, aber ich möchte kurz darauf hinweisen, dass das Ding ist ein Experiment.
Ja,
in
das
der
ist
Theorie
also,
wissen
Moment,
wir, was
Moment,
ja, aber das schlaue Leute, die es machen, nicht Michael Bay.
Ist ein kleiner Brocken.
Dass
also,
der uns nicht umbringt, davon gehe ich nicht aus, sondern
der wird uns nicht umbringen. Und auch wenn das Ding schief läuft, landet der vermutlich nicht auf
der Erde. Wir werden vorausbrechen, was wir glauben, was passiert.
Pass auf.
Gucken wir, ob
also ja, genau, das tun wir ja. Und das ist ja das, was sie gerade testen wollen, ob die Berechnungen stimmen. Aber wenn du testest, ob Berechnungen stimmen, kann sich halt auch herausstellen, dass Berechnungen nicht stimmen.
Ja.
Ich rede jetzt nicht davon, dass der dann auf uns zurast und uns alle umbringt. Das meine ich nicht.
Ja, natürlich kann es herausstellen, dass es nicht stimmt. kann sich rausschicken.
Ja, genau, ja, genau.
Aber es
ja.
wird eine minimale Abweichung.
Ja, weißt du, okay, wir mit unserer Kinoerfahrung und Erwartung denken, oh, da explodiert was und das Ding kracht irgendwo rein. Nein, in der Realität sieht es so aus. In diesem 3 Millionen Tonnen schweren mit Asteroiden landet eine 3 Kilogramm schwere Sonde. Und dann wird die Flugbahn dieses Asteroiden vielleicht um ein Hundertstel eines Grads verändert. Und die Wissenschaftler bei der ESA sagen aber, fuck, das sind neue Erkenntnisse.
Ja.
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 Weil dann wissen wir
von bestehenden Erkenntnissen.
Weil dann wissen wir bei dem 1000 oder 10.000 Kilometer Asteroiden, wissen wir, wir müssen dann halt eine 10.000 Tonnen Sonde rausschicken.
Ja. Ja.
Ey, mich würde mal viel lieber interessieren, auch gerade mal, jetzt mal so, um mal auf die persönliche Schiene nochmal zu fahren. Stell euch mal vor, wirklich, Asteroid rast auf die Erde zu. Es heißt, wir können nichts mehr machen. Phaser, Laser, Darth Vader, die Macht, keiner kann mehr was dagegen ausrichten. Geht so, shit ist vorbei. Morgen ist over. Was würdet ihr in euren letzten 24 Stunden machen?
Das kann ich hier nicht sagen, weil sonst habe ich keine Fans mehr.
Ich hab da schon sehr häufig drüber nachgedacht und entweder läuft das so ähnlich wie bei Farb.
Ja.
Oder, ey, ganz ehrlich, vielleicht setze ich mich auch einfach nur irgendwo hin.
Ja, ja, es gibt immer nur
die beiden Extreme. Ich glaube, es ist wirklich das, weißt du, so in der Theorie,
aber wie heißt
das? Ja, genau. Weißt du, so in der Theorie raste ich dann völlig aus und tue einfach alles das, was ich schon immer mal machen wollte. Ich glaube, auf der anderen Seite bist du so gelähmt von dieser Idee, dass du, glaube ich, ganz, und vor allem, weil um dich herum die Welt völlig explodieren wird.
Ja. Vor allem, weil alle
das glaube ich, ganz, ja eben, weil ich glaube, weil du, dass du ganz froh bist, wenn du einfach nur irgendwo rumsitzt.
Ja,
nichts
das glaube ich auch.
Ich glaube nämlich auch, weil wenn man dann immer sagt, so, ja, ich habe nur noch 24 Stunden zu leben, so jetzt mache ich, worauf ich richtig Bock hatte.
Das ist was anderes, als wenn alle nur noch 24 Stunden
zu leben haben. Weil wenn alle das nämlich haben, dann kannst du nicht einfach nach Vegas fliegen, deine Kohle auf den Kopf hauen und einfach dich wieder König fühlen, weil das macht dann jeder. Da wird
weil dann keiner mehr arbeitet.
Ja, genau, da wird keiner mehr da sein, der deinen Roulette-Tisch halt irgendwie
oder dir ein Bier bringt.
Ja,
oder
die,
ein Flugzeug fliegen.
Ja, ganz genau.
Ja, genau,
der irgendwas dann hat. Wenn sowas wirklich eintreten würde, ich glaube, ich würde wahrscheinlich auch genauso wie du wahrscheinlich die Schiene fahren. Ich würde mir meine Liebsten zusammenrotten und ich würde wahrscheinlich einfach so, schau mal vor, ich würde mir wahrscheinlich...
Ich würde nicht mal das tun, weil ich will nicht in deren Umkreis sterben. Ich finde Gedanken nicht schön. Ich glaube, ich würde mich einfach
den irgendwo hinsetzen
und das so machen, wie Steve Buscemi das so schön sagt. Ich hole mir eine Pole Position beim Weltuntergang.
Nee, da,
so, ich setze mich einfach irgendwo hin, wo ich das Letzte, was ich dann sehe, ist wahrscheinlich das Beeindruckendste, was man überhaupt sehen kann.
Ja. Aber ohne Scheiß, ich würde tatsächlich euch, ich würde meine Freunde zusammen trommeln und ich würde einfach einen schönen Tag im Stadtpark haben wollen.
Oder so,
genau.
Wir grillen schön, trinken ein paar Bier und dann gucken wir zu, wie wir alle drauf gehen.
Ganz genau, weil wir sind sowieso alle dran. Da geht keiner dran vorbei.
Ich glaube, ich würde mich einfach nur auf dem Balkon auf den Stuhl setzen und die letzten 10 Minuten noch darüber sinnieren, dass diese ganzen Jahrtausende, Jahrmillionen Erdgeschichte, Kultur, Menschheit, Podcasts wie wir, Kack- und Sachgeschichten, dass es alles halt irgendwie weg ist.
Und irrelevant.
Und sinnlos, ja. Aber.
Ja, das ist auch, wenn es nicht passiert.
Wir wissen ja, dass
gut, klar.
Nee, aber was du jetzt. Wir wissen ja, dass wir in den Orbit senden, deswegen wird ja über uns noch 1000 Jahre berichtet. Und wenn die Alien uns dann finden, so wie die goldene Schallplatte, wo hier ein Song von den Beatles drauf ist und so, da ist natürlich auch was von den Kack- und Sachgeschichten mit dabei.
Ja.
Also wir leben in einem Paralleluniversum oder auf irgendeinem anderen Planeten leben wir definitiv
weiter. Ich habe übrigens
die uns empfangen.
Ich habe vorhin schon mal von Lara erzählt, die bei dieser Weltraummesse da war. Und was sie da festgestellt hat, so bei den ganzen Vorträgen und auch bei Gesprächen und so mit den Leuten, das waren ja nur Fachleute auf so einer Messe, ne? Das ist ja nicht wie die Gamescom. Da rennen nur Fachleute rum und reden über das Gleiche. Und bei dieser ganzen Veranstaltung, das fand ich so faszinierend, bei denen war das überhaupt gar keine Frage mehr, ob, sondern nur noch, wie kommen wir auf einen anderen Planeten? Also da waren sich alle einig, wir müssen hier weg.
Ja.
Es ist total faszinierend,
echt?
Dass du da wirklich die Creme de la Creme der Wissenschaftler sitzen hast, also die mit Space zu tun haben, die ja zum Beispiel auch so den Chef von der NASA interviewt und so, also wirklich richtig krasse Leute, also die krassesten logischerweise, weil dafür ist so eine Messe ja da.
Ja.
Und es war überhaupt gar keine Frage, ob wir hier bleiben. Die Frage ist nur, wie kommen wir hier weg?
Ja.
Also total faszinierend. Ja, weißt du, wo wir so, wenn wir so Filme sehen wie Interstellar und so, oh krass, wie cool ist dieser Gedanke? Nein, das ist seit Jahrzehnten gang und gäbe dieser Gedanke.
Da hast du gerade wo reingestochen, Alter, könnte ich platzen. Ne?
Ja, das Problem ist. Der Witz ist, dass es offensichtlich auch Fakt ist. Darüber machen nicht nur wir uns Gedanken. Das ist seit Jahrzehnten gar keine Frage mehr.
Wir sind am Arsch. Es wird uns keiner wahrhaben. Und das Problem ist, dass Kapitalismus oder the value an sich hat mehr Wert, als mal kurz drüber nachzudenken, was wahrscheinlich passieren wird und was definitiv passieren wird.
Und man muss auch sagen, wir sind eh nicht mehr rettbar. Also haben es eh schon verkackt.
Ja, ist klar, vorbei. Ja. Also der Punkt, den wir nicht hätten überschreiten sollen, wir haben wir dieses Jahr überschritten.
Wenn wir hier über Global Warming sprechen, sind wir theoretisch rettbar, aber nicht praktisch.
Es ist vorbei. Ja, es ist. Nee, erstens wie ich es immer sage, es gibt zu viele Menschen. Das hört sich an wie Euthanasie, aber es gibt zu viele Menschen. Punkt aus. Wenn ich, also ich denke mal, ein Dreiviertel muss verrecken, sonst haben wir gar keine Chance mehr.
Nee, aber selbst dann. Und, also wir sind echt an dem Point of No Return haben wir überschritten in der Praxis, also nicht in der Theorie.
Point of No Return, es wird wärmer werden, es wird beschissener werden, aber es wird noch nicht unbewohnbar sein. Also wenn wir heute einen Cut machen, also angenommen, wir euthanasieren heute 3/4 der Menschheit und machen einen Cut, dann können wir überleben. Aber andererseits können wir nicht überleben. Ja. Und wie gesagt, ich weiß, es hört sich super scheiße an, aber genauso wird es sein und keiner will es wahrhaben. Und das Problem ist, wir stehen on the edge zu einem echt brutalen Shit, weil überall wird es heißer und unbewohnbarer. Immer mehr Flüchtlinge. Alle werden in die Mitte zentriert. Am Schluss stehen wir komplett Schulter an Schulter an einem Platz rum, weil du nirgendwo anders mehr existieren kannst. Es gibt nichts mehr zu fressen. Alles wird immer beschissen.
Moment,
und es wird exakt
so kommen. Das könnte gerade etwas in den falschen Hals kommen, was du gerade gesagt hast. Mit immer mehr Flüchtlingen meinen wir jetzt nicht, dass Kriegsflüchtlinge aus Syrien oder so
auch,
zu uns kommen.
Auch? Nein, ich meine,
aber das hat ja nichts mit Global
Afrika
Warming zu tun.
Afrika ist heute schon fast unbewohnbar.
Nein, wir meinen damit, dass große Teile der Welt irgendwann nicht mehr bewohnbar sein werden.
Ja.
Und das ist dann eine Völkerwanderung. Das ist dann eine biblische Völkerwanderung geben könnte.
Heute schon ist Afrika kaum noch bewohnbar, Mann. Es ist die Hölle.
Ja, wir haben es kaputt gemacht.
Nicht nur wir, einfach. Es ist das Wetter an sich schon, die Dürre, die Hitze, es ist unerträglich. Also, was machen die natürlich? Sie kommen mit Booten hierher, weil hier kannst du wenigstens noch atmen. Und es wird immer weiter hochwandern. Und ich prophezei jetzt, das Ende vom Lied wird sein, irgendwo Grönland.
Sibirien wird einmal das Reiseziel
werden. Und so Shit. Und dann ist over, Mann.
Ihr habt keine Ahnung davon, wie es in Sibirien im Sommer aussieht. Hochkontinentales Klima. Ist es im Winter 50 Grad minus und im Sommer 40 Grad plus.
Du hast 13 bis 14 Milliarden Menschen, die versuchen zu atmen und zu leben.
Anderes Thema. Unser Planet ist fucked.
Weißt du, das Problem ist, alles ist so abgeschumpft, wenn du es hörst, denkst du, okay, unser Klima. Nein, wir reden davon, dass wir verrecken werden.
Unser Planet ist fucked. Das ist ein falscher Gedankengang. Unser Planet ist für uns fucked.
Ja, natürlich.
Der ist nicht insgesamt fucked. Der wird einfach nur von den Menschen
unbewohnbar
werden. Der
Erdball wird noch rumfliegen, wenn es uns nicht mehr gibt.
Der Erdball und auch die Flora und Fauna zu einem großen Teil interessiert es einen Scheißdreck, ob wir das überleben können oder nicht.
Ja, aber zum Beispiel auch mal, ich habe einen Freund von mir, der ist der ist ein Senior Consultant für mehrere Finanzunternehmen und der war vor kurzem, da habe ich mit ihm noch telefoniert, der war vor kurzem bei einer Messe, wo wirklich hohe Tiere aus dem Finanz- und Wirtschaftswesen halt auch irgendwie mit da waren und er hat gesagt, die Zahl der Leute, die wirklich sagen so, scheiß auf Finanzen, kauf Dosenfutter und Wasser und verschanzt dich irgendwo. Er hat gesagt, selbst bei den hohen Tieren, ist erschreckend.
Ja.
Ist wirklich erschreckend.
Gut. Okay, diese, da haben wir im Podcast auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so diese Angst vor der Apokalypse.
Die Prepper, ja.
Diese Vorahnung des Weltuntergangs, die gab es ja schon immer.
Ja, aber das Problem ist, es wird denen auch nichts bringen.
Ja.
Das Problem ist, es ist nicht so, dass du morgen früh aufwachst und einen Alarm hörst und dann gibt es Zombies. Es ist ein schleichender Prozess, der die komplette Erdkugel umschließen wird.
Und vor allem,
du
der auch nicht
nur
endet.
Bis du es merkst, ist es zu spät.
Ey, Fab, das hast du wenn ich morgen neben deinem Bett stehe und einfach mit der Tröte tudel und sagt, jetzt ist Zombie-Apokalypse, du bist der Erste, der mit der Waffe sofort beim Globetrotter steht und sich verschanzt.
Ja, aber weil ich denke, dass Zombies auch, kommen, nicht dass... Weißt du, wenn die sich in ihren Bunkern da verstecken vor der Global Warming, was glauben die denn, was passiert, wenn die aus ihrem Bunker wieder rauskommen? Also ich meine, ja, da müssen die eine Million Generation in diesem Bunker gezeugt und verscharrt haben, damit das irgendwie halbwegs wieder bewohnbar wird.
Aber Leute,
weil diese Zone, in der die Erde sich befindet, dass die bewohnbar ist, das wird sich nicht ändern. Ja. Und es wird einfach nur sehr lange dauern, bis
das wieder regeneriert ist. Ihr habt ja wirklich mit allem recht und ihr rennt da wirklich offene Türen ein. Es ist ein fucking spannendes Thema und wir müssen... Ich will halt auch nicht wirklich jetzt den linken Öko raushängen lassen, das sind wir ja alle ja aber nicht, aber ich sag mal, in der Realität wird die Welt nicht von Bruce Willis gerettet, der die Atombombe irgendwo auf einem fucking Asteroiden zündet, der schon in der Mondumlaufbahn ist, sondern in der Realität wird der Planet gerettet. Ziemlich
genau von dem Gegenteil, von einem ölbohrenden Atombombensprenger.
Richtig. In der Realität, von Elon Musk
wird unsere Scheißwelt gerettet.
In der Realität wird die Welt halt gerettet, vielleicht von Leuten, die nicht jedes Jahr einen Flugurlaub buchen müssen, sondern vielleicht nur alle paar Jahre, die ein bisschen auf Ressourcen achten, die vielleicht sich nicht alle 2 Monate ein neues Handy holen.
Die mit dem Flieger nicht von Köln nach Hamburg fliegen.
Ja, die vielleicht,
Berlin nach Hamburg,
die vielleicht auch mal das Auto stehen lassen, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. In der Realität wird die Welt von so einem Scheiß gerettet.
Das Problem ist, über diesen Punkt, das Kleine, wenn du zu Hause was machst, dann bewirkst du schon was. Über den Punkt sind wir raus. Hol dir ein Lambo. Der Tag ist, es ist vorbei.
Nein, Mann, die Einstellung finde ich shit.
Entweder.
Die Einstellung finde ich shit.
Entweder, halt, ich sage nicht, dass ich jetzt hier ein Lambo holen kann. Entweder wir haben morgen alle Teslas oder das war's.
Nee, auch der Tesla bringt nichts, weil der Tesla braucht Strom auf, und der Strom muss generiert werden.
Ja, aber den Strom brauchst du. Den, also
ist viel effizienter als Erdöl.
Entweder wir hören alle auf, Auto zu fahren oder das war's.
Pass auf, bevor du dich jetzt künstlich dir die Hose nass machst, lass dir von Tobi nochmal ganz kurz sagen, warum das alles sowieso generell erstmal Bullshit ist. Warum Armageddon für ein Arsch ist.
Oh, ach, schöne Überleitung. Ja, okay, das ist jetzt, also die Überleitung war zwar klug
gewählt. Hast du meinen Rant aber gerade gut abgewehrt.
Macht aber, nee, also ich wollte eigentlich am Anfang was erzählen, was ich jetzt erzählen werde, sobald ich es herausgesucht habe. Genau. Und zwar, wir haben jetzt heute ganz viel darüber gesprochen, wie unfassbar bullshittig Armageddon ist. Und ich möchte das Ganze gipfeln darin, dass selbst der Titel Schwachsinn ist.
Darauf warte ich schon die ganze Nacht.
Ja, weil Armageddon sagt ja in dem Film, Entschuldigung, auch mehr oder weniger wörtlich, dass Armageddon bedeutet das Ende der Welt. Das wird das Ende der Welt sein, das ist unser Armageddon. Sowieso Witz gesagt. Der Begriff Armageddon kommt, Überraschung, aus der Bibel, heißt eigentlich Harmageddon, keine Ahnung, warum das geändert wurde irgendwann. Und bezeichnet in der Offenbarung des Johannes, ne, dieses letzte das Kapitel, letzte, was echt lustig ist zu lesen in der Bibel, das Einzige, was Spaß macht.
Das Michael Bay-Kapitel.
Genau, das Michael Bay-Kapitel.
Genau.
Und zwar bezeichnet es einen Ort in der endzeitlichen Entscheidungsschlacht im Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen, im erweiterten Sinne bezeichnet in der Theologie des bezeichnet das ein Entscheidungskampf beziehungsweise die Zerstörung aller Katastrophen. Das bedeutet, wir reden hier biblisch, also der Begriff kommt aus der Bibel und das bezeichnet hauptsächlich, vor allem in der Bibel, einen Ort. Und zwar da, wo dann der Teufel gegen den Gott kämpft, plus das ganze Tohuwabohu drumherum.
Armageddon ist in dir selber.
Vor allem ist das Armageddon nicht das Ende der Welt.
Das
passiert danach. Ja. Das ist so ähnlich wie bei der Apokalypse-Folge, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, das Ding heißt Endzeit, nicht Apokalypse. Hier ist es sogar noch krasser, weil Armageddon heißt nicht nur weder Weltuntergang noch Apokalypse, sondern das passiert nach dem ganzen Scheiß. Nachdem wir alle tot sind oder beziehungsweise im Moment der Seelenreinigung, wenn Gott gegen den Teufel und seine ganzen Bagatellen gegeneinander kämpfen. Also das hat nichts, aber wirklich gar nichts mit dem Weltuntergang zu tun.
Also verrecken wir erst oder ist, und dann ist Armageddon oder andersrum?
Nee, also erst geht die Welt unter und dann ist Armageddon, weil dann also Gott und der Teufel alle, um unsere Seelen kämpfen.
Man kann es auch so interpretieren, dass wir alle während des Armageddons draufgehen, aber so oder so ist Armageddon nicht der Weltuntergang, sondern das, was aus dem Weltuntergang folgt.
Aber es ist ein geiles Wort.
Ja, es ist ein mega geiles Wort. Es ist auch ein mega starker Begriff und auch eine geile Nummer, wenn man das so aus der Bibel übernimmt.
Ja,
ne?
Ja.
Nur ist das einfach der falsche Begriff
für diesen Film. Es macht keinen Sinn.
Also der Moment des Weltuntergangs ist nicht der Armageddon.
Mhm.
Ja. Eigentlich sollte der Film, wenn überhaupt, Reality heißen in dem Moment.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch. Also tschüss.
Oder Shit Happens. Oder
also wenn ihr euch einmal bei einer Podcast-Folge nach unserem Livestream so richtig gut fühlen wolltet, da ist die Armageddon-Folge, kauft euch ein Lambo. Die Folge ist gesponsert von Porsche.
Ist eh vorbei.
Scheiße.
Sag ich, ja, kauft euch eine Lambo-Folge gesponsert
von Porsche. Nee, Mann, die Einstellung finde ich shit, Alter.
Nee, so wollte ich es nicht ausdrücken. Ich wollte damit nur ausdrücken, entweder wir hören alle auf, Auto zu fahren, oder wir holen uns alle Lambos. Alles andere ist scheißegal.
Die Einstellung finde ich scheiße, Mann.
Weißt du, was? Ist ja schön für dich, aber...
Ich melde mein Fiat Punto morgen sofort bei Wir kaufen dein Auto und mal gucken, wie viele Teile von einem Porsche ich dafür kriege. Gut. Noch was Lebensbejahendes.
Was?
Wir alle vier haben keine Geschlechtskrankheiten.
Und
unsere Live-Show lief jetzt schon. Wenn die Folge hier kommt, dann lief unsere Live-Show schon.
Und ich sag mal, der Mars rückt immer näher. Wir sind mal optimistisch. Und ich habe heute einen interessanten Podcast über mögliche Himmelsstädte auf der Venus gehört. Das ist aber noch sehr Sci-Fi-esk.
Ich habe auch letztens einen Artikel über mögliche Techniken gelesen, um Atmosphäre auf dem Mars zu erschaffen.
Mhm.
Und wie wir wissen, sind das, was an die Presse gelangt, immer das, was schon 5 Jahre alt ist.
Mhm.
Also wir sind relativ nah dran. Wir werden es nicht mehr erleben, so wie Technik, aber wir sind relativ nah dran.
Ist leider nicht so sicher.
Also liebe Kack- und Sachhörer, wenn wir die Mars Edition starten, wir machen dann ein Casting, wenn die Menschen, die bis dahin auf dem Mars gelandet sind, die neuen Kack- und Sachgeschichten machen. Bis dahin werden wir aber bestimmt noch ein paar Folgen rausballern, ne?
Ja. Ja, also wir machen das bis zum bitteren Ende. Vielleicht sind wir live bei uns im Stadtpark, wenn das Ding auf uns zufliegt.
Genau. Ja, aber wir sind wieder wie Woody Harrelson bei 2012, der live einen Broadcast macht, halt irgendwie, wenn die Welt gerade untergeht, wenn der Yellowstone explodiert.
Um noch kurz was zum eigentlichen Inhalt der Folge zu sagen, diese ganzen cleveren Asteroidenabwehrtechniken, die sind alle echt ganz gut, aber nur, wenn wir rechtzeitig Bescheid wissen. Ja.
Eben. Wenn was straight auf uns zufliegt, ist es Zufall, ob
dann
das
ist. Sehen. Nee, dann ist
wir
fertig.
Wir haben kein Sondensystem, das alles, was sich im Mikrobereich bewegt, es ist Zufall.
Wir können keine Sonde bauen, die da jetzt hinfliegt und dann umdreht und dann den Asteroiden wieder einholt. Das können wir nicht bauen. Wir sind noch nicht bei Jean-Luc Picard.
Aber ganz ehrlich, dann nimmt die Positiven. Warte mal, bei allem Blödsinn, den der Film dann halt auch irgendwie zeigt, nehmt die positiven Aspekte raus. Wenn wirklich alles keine Bedeutung hat, geht morgen zu eurem Chef. Sagt ihm, er ist ein Arschloch. Geht danach zu der Liebe eures Lebens. Sagt, sie hat sich falsch entschieden. Geht danach zu einem Kind eurer Wahl. Schlagt ihm ins Gesicht. Wie ihr wollt. Die Welt steht euch offen.
Hey, ihr könnt so scheiße aussehen wie Ben Affleck und trotzdem Liv Tyler ficken.
Ja, Leute, ey, Ben Affleck sah fantastisch aus in dem Film.
Ja, Mann, er war schon...
Ja, das stimmt, das war schon geil.
War schon ziemlich hot.
Also, das war nach seiner Zahn-OP vor allen Dingen.
Ist mir schon abgegangen, muss ich sagen.
Nee, nach seiner Zahn-OP. Guck dir mal den an bei Good Will Hunting noch. Das sieht aus wie so richtiger Bossener Vorschlaghammer.
Ja, aber selbst da sah er geil aus. Das sah aus wie so ein geiler Ghetto-Typ. So.
Das hat das Batman schon abgekauft. Das Batman-Kin hat sieht geil aus.
Ja,
das
Ding, aber er hat trotzdem noch so ein Redneck-Hillbilly-Zahn gebissen.
Geile Augen und dieses krasse Kinn. Ja, ich mag Ben Affleck ja, ne? Also ich mag den sehr gerne.
Ich mag Ben Affleck nicht so gerne, weil der spielt immer den gleichen. Er spielt immer den müden, alten Mann, der keine Hoffnung mehr
hat. Ja, der Jugendlichen war schon den müden, alten Mann gespielt.
Deswegen war er für Batman so gut und deswegen ist er auch bei Liv bei Night so abgekackt.
Der Film Batman vs. Superman war grauenhaft, aber Ben Affleck als Batman war überzeugend, fand ich.
Ja, also ich fand den auch, ich fand Ben Affleck als Batman klasse, der Film war eine Katastrophe.
Also, Ich finde Ben Affleck auch muss
nur weil er das Kind hat, Mann. Nur weil er
ich finde Ben ja, Affleck alles. Ich finde Ben Body. Affleck auch eher unsympathisch, weil das ist so halt dieser Highschool-Schönling. Ja. Aber man muss, muss den Typen mega respektieren. Das ist ein guter Schauspieler, der hat gutes Zeug gemacht.
Und ein Kämpfer. Ja. Das muss man auch lassen. Der hat so Leute, ein krasses Karrieretief gehabt und sich wieder rausgeboxt.
Um langsam mal.
Hat er jetzt gerade wieder.
Um langsam mal.
Ja, aber selbst rausgeboxt.
Um langsam mal ein Schlusswort zu finden, Leute. Wir sind keine Ökos. Wir sind fette Filmnerds. Aber um unser Armageddon zu verhindern, lasst mal euer Auto stehen, fresst ein bisschen weniger Fleisch, gebt 2 Euro mehr aus für euren Stromanbieter, der hoffentlich nicht den Hambacher Forst fickt. Und hört die Kack- und Sachgeschichte.
Ja. Und bittet euch weiter.
Ja, wählt nicht die AfD.
Ja, genau. Lest mal ein Buch.
Ja.
Und wenn ihr die AfD wählt, dann will ich einen verdammt guten Grund.
Ja. So viel zu, wir sind nicht politisch. Ne? Also Leute, wir packen schon mal für die Reise zum Mars.
Ja.
Und wir machen für heute Feierabend.
Würde ich auch sagen.
Ja.
Unser persönliches Podcast-Armageddon ist damals jetzt hier.
Ich glaube, wir trinken noch ein Bier.
Ja, wir trinken noch ein Bier und quatschen eine
jetzt. Ja, ist auf Seite 9, jetzt hört es auch nicht mehr.
Aber wisst ihr was, Podcaster, lebt ein bisschen mehr so wie wir. Wir haben jetzt gerade eine Folge aufgenommen, ihr hört euch das an und wir lassen es uns jetzt noch gut gehen.
So sieht's aus.
So, lasst euch, weißt du, wenn ihr das, die Folgen kommen ja immer am Sonntag. So ist es Sonntag, ihr hört das vielleicht, auch wenn ihr im Auto gerade seid. Ey, macht mal irgendwas, was geil ist. Ja, so, wenn ihr auf Diät seid, heute gönnt ihr euch einen Burger oder einen Hotdog.
Ja, genau, so, wenn es heißt, so scheiße, ich muss ein paar Bildgramm machen. Nee, schmeiß die Playstation an.
Ja,
weil du bist verkatert, du willst nicht raus.
So. Heute macht ihr mal irgendein Bullshit. So, weißt du, dieses so, mir geht's gerade beschissen. Ey, ich wollte schon immer mal anal ausprobieren. Ja, klingel beim Nachbarn.
Aber mit wenig
Ja, oder hört da nicht zu und ladet euch ein Wissenschaftspaper runter und bildet euch weiter.
Bildet euch immer weiter.
Irgendwas mit
aber wenig, saufen ist ganz klar.
Irgendwas mit wenig CO2 und ich sag mal, egal ob ihr hetero oder homo seid, Analsex verbraucht echt verdammt wenig CO2.
Ey, und vor allen Dingen, Sex verbrennt echt gut Kalorien und vor allen Dingen, es werden Endorphine ausgeschüttet. Also bumst, was das Zeug
aber, hält. Aber nicht so viel Furzen dabei, weil Methan ist ein 20-mal krasseres Treibhausgas Finger als CO2.
Ja. Kein Rindfleisch mehr. Und lass die Dinge aus den Kühen.
Ja. Okay. Ja, Vorsicht vor Methan.
Okay, lass mal Schluss machen, ey. Und es wird nicht mehr besser.
Ja, Grundtenor noch mal 2 Stunden weiter, Leute.
Grundtenor der Folge, hört auf, die Kühe zu ficken.
Ich wollte gerade sagen, wir sind über, schaltet die Playstation an, bis hin zu, hört auf, Kuh zu ficken gekommen.
Ich will nicht wissen, wie es weitergeht, den Rest machen wir off.
Auf jeden Fall. Tobi, Richard, Fred und heute auch Fabio sagen Tschüss.
Close hey, my eyes. Eyes. I don't wanna fall asleep, cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. And even when I dream of you,
the sweetest dreams I've ever been through, I still miss you, baby. And I don't wanna shiss a thing.
Charlie Sheen hat in mein Hut gekotzt.
Dude looks like a lady.
My lady's a boy.